Sie hören den Rasenfunk.
Wenn ich die Elfmetersituation gegen uns sehe in Bochum und auch heute, dann ist es für mich nicht nachvollziehbar, wie man da Elfmeter pfeifen kann und dann unsere Aktionen habt gegen Köln. Genau die gleiche, eher noch deutlich besser für uns. Und auch das Spiel gegen Freiburg mit der Situation von Aurelio, wo er in die Box reingeht. Und wenn man sich die Fernsehbilder nochmal genauer anschaut, kriegt er auch einen Schlag hinten auf den Fuß und es wird nicht gepfiffen. Und dann, ja, dann verlierst du halt dieses Spiel heute.
Ja. Zum Elfmeter. Ich weiß nicht, was in den letzten Wochen vorgefallen ist, aber ich weiß, dass das heute ein Elfmeter war und deswegen denke ich mir, ist das auch korrekt.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Tja, so gehen die Meinungen manchmal auseinander. So wie hier bei Dino Toppmöller, Trainer von Eintracht Frankfurt, und Niko Kovac, komischerweise nicht mehr Trainer von Eintracht Frankfurt. Aber so ganz unbekannt ist uns das allen ja auch nicht mehr. Die waren sich etwas uneinig über einen Strafstoß, der vielleicht auch eine gewichtige Rolle hatte an diesem sechsten Spieltag. Und wir werden aber jetzt für Klarheit sorgen. Hier im Rasenfunk, zu dem ich euch ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und jetzt auch auf Blue Sky. Ich freue mich sehr, dass ihr hier eingeschaltet habt. Wir sprechen hier über den sechsten Spieltag der ersten Bundesliga der Männer. Ein Schwerpunkt wird in dieser Woche gelegt auf den ersten FC Köln. Diese Folge erscheint Montagmittag ungefähr. Wir nehmen jetzt auf am Sonntag, den 1. Oktober. Am 2. Oktober wird dann irgendwann die Köln-Folge erscheinen. Aber wir besprechen jetzt erstmal alle Partien und ich freue mich, hier begrüßen zu dürfen. Zum einen Martin Raffelt von Spielverlagerung.de. Hallo Martin, schön, dass du hier bist.
Hallihallo, danke für die Einladung.
Gibt's wieder neue Kurse eigentlich? Haben wir darüber
geredet? Wir machen Angriffsspielseminar. Läuft, geht gerade dem Ende entgegen. Gibt es noch ein paar Termine? Wer Bock hat, kann reingucken. Geht um alles über Angriffsspiel, ist sehr, sehr ausführlich. Und danach müssen wir mal gucken, was wir machen. Wahrscheinlich, das ist schon ein paar Mal intern angekündigt, wir werden mal über das große Twitter-Thema Relationismus reden.
Schön.
Also die Ablösung des Positionsspiels. Habe ich schon vor 10 Jahren erfunden, aber erfahrt ihr dann im Kurs.
Stark, sehr gut. Ich werde es verlinken. Also man kann sich von Martin eben weiterbilden lassen. Hab gerade überlegt, welchen Bundesligisten ich als erstes ins Angriffsspielseminar schicken würde. Vielleicht hat Benny Grund eine Idee. Er ist unser zweiter Gast. Hallo Benny, schön, dass du hier bist.
Vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, ich finde es auch schön, dass du hier bist. Welchen Bundesligisten wirst du gerne mal Angriffsspiel beibringen lassen von Martin?
Borussia Dortmund.
Das war zu einfach.
Obwohl sie 3 Tore gemacht haben, aber kommen wir später nochmal zu.
Da kommen wir später drauf. Ich meine, ansonsten Eintracht Frankfurt, 4 Treffer erst nach 6 Spieltagen, haben wir natürlich eine kleine Stürmerproblematik vielleicht. FC Augsburg jetzt auch nicht so, dass er einen wegbombt. Köln natürlich auch nicht. Mainz, gäbe es schon noch so einige, Martin. Oder sitzen die alle schon bei dir im Kurs? Hier darfst du es doch sagen.
Ne, würde ich natürlich nicht sagen, wenn es so wäre, aber ich glaube, lass mich mal kurz überlegen. Aus der deutschen Bundesliga habe ich, glaube ich, keinen, aber aus anderen erst.
Herzliche Grüße nach Österreich an dieser Stelle. Das kann ja dann nur so sein.
Und Finnland und Mali und
Ja, okay, dann grüße ich dahin halt auch, aber weil du das deutsche Bundesliga so betont hast. Naja, also das sind die Spielverlagerungskurse.
Vielleicht
auch Benni, auch bei dir gibt es etwas Neues. Magst du uns kurz erklären, was?
Ja, wir starten nicht nur ich alleine, sondern gemeinsam mit den Brüdern Uli und Yogi Hebel und mit Arsenal-Scout Flo Blüche starten wir ab Montag ein Streaming-Projekt Rondo TV, wo wir ein paar Mal die Woche gemeinsam mit euch über Fußball sprechen wollen, über alles Mögliche ein bisschen detaillierter, und wer Bock hat, kann da gerne morgen ab 20 Uhr einschalten, da sind wir das erste Mal live.
Ein paar Mal die Woche macht ihr das?
Ja, ich weiß nicht, ob dafür die Puste reicht. Ich habe aktuell, glaube ich, für 2 bis 3 Minuten Puste, aber
dann schalte ich ein.
Ja, so gut, dann versuche ich's.
Und ihr macht das mehrmals die Woche?
Ja, wir versuchen zumindest, also so der Plan.
Na, von den Hebels lasse ich mir keinen Termin mehr absagen, weil sie keine Zeit mehr haben. Das, so viel ist auf jeden Fall jetzt sicher.
Das richtig aus.
Jetzt hast du einen richtigen Hebel gegen die.
Ja, danke, dass du ihn machst, Martin. Also, wird natürlich alles verlinkt in den Shownotes. Und nach diesem kleinen Werbeblock ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, euch zu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Ich werde jetzt Anfang Oktober wieder die Gästehonorare des Septembers überweisen. Alles Geld davon kommt von euch. Dafür ganz herzlichen Dank. Und stellvertretend für alle Hörerinnen und Hörer und alle Supporterinnen und Supporter danke ich in dieser Folge RBL Glubberer, Nille Vanille und Gummel. Sie alle haben sich auch registriert als Rasenfunk-SupporterInnen. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. rasenfunk.de/supportersclub, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und unter kiosk.rasenfunk.de könnt ihr auch schicken Merchandise vom Rasenfunk erwerben. Und ich sag's ganz offen, da sind die Visits und die Verkäufe so katastrophal schlecht aktuell, dass wir uns da was überlegen müssen. Also kauft das Ding mal bitte leer und dann müssen wir schauen, ob sich das überhaupt noch so weiter lohnt, weil aktuell geht da sehr wenig. Vielleicht weise ich auch zu selten darauf hin, aber ich kann jetzt hier auch nicht immer den Marktschreier machen, weil dieser Ankündigungsblock, er ist schon immer lang genug. Diesmal sage ich euch zum Beispiel noch, dass ich am 3. Oktober in Magdeburg eine Lesung haben werde im Oli-Kino, kostenfrei. Könnt ihr gerne dazukommen. Und ich habe noch einen Hinweis, weil es einem Nutzer auf Mastodon aufgefallen ist, völlig zu Recht. Wir hatten in den letzten Sendungen sehr viele Männer hier als Gäste. Ihr wisst, dass es uns ein Anliegen ist, auch viele Frauen ans Mikrofon zu bekommen und im Rasenfunk stattfinden zu lassen. Das hat jeweils nicht geklappt, die letzten Spieltage, auch an diesem Spieltag hier offensichtlicherweise nicht. Das heißt nicht, dass ich mich nicht über euch freue, aber das bedeutet, liebe Hörerinnen und Hörer, es sind eben nicht so viele Frauen, die Interesse daran haben, am Rasenfunk mitzumachen, und die haben aus verschiedenen Gründen derzeit seltener Zeit. Deswegen starte ich jetzt hier einen einmaligen Aufruf, während sich ständig irgendwelche Dudes bei mir melden und sich selbst in den Rasenfunk einladen, ohne jegliche Podcast-Erfahrung, sage ich jetzt, könnten sich bitte mal Dudettes bei mir melden und ohne jegliche Podcast-Erfahrung in den Rasenfunk kommen, denn da gibt es nämlich auch eine Chance, dass das wirklich klappt. Also Frauen ans Mikro, ich würde mich freuen, vielleicht habt ihr ja auch Freundinnen, Bekannte, wo ihr sagt, Mensch, denen könnte ich jetzt das auch mal vorschlagen. Jede, die sich für Fußball interessiert und über Fußball sprechen kann, die ist hier willkommen, und dann hoffen wir, dass das wieder ein bisschen ausgeglichener wird hier im Rasenfunk. Aber das Anliegen ist es weiter genauso wichtig wie in all den Jahren zuvor. Das sei euch hier gesagt. Das reicht jetzt mit den Ankündigungen. Wir wollen reingehen in diesen Spieltag. Wir beginnen mit der Partie Mainz gegen Leverkusen. Wir haben die Partien so ein bisschen aufgeteilt. Also wundert euch nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, sollte es mal so sein, dass man nur einer der beiden anderen was zu einem Spiel sagt, dann liegt es daran. Mainz gegen Leverkusen war auch eine Partie, die hätte ich jetzt nicht jedem empfohlen an diesem 6. Spieltag. Denn die Frage stellt sich so ein bisschen, ist es jetzt die Cleverness eines Spitzenteams oder das Glück einer durchschnittlichen Leistung? Leverkusen schießt gegen Mainz 3-mal aufs Tor. 2 dieser Schüsse sind drin und Sepp Vandenberg legt dann noch ein Eigentor drauf. Grimaldo per Freistoß und Hofmann nach Konter erhöhen. Und so gewinnt Leverkusen eben nach außen hin souverän mit 3-0. Hat aber trotzdem ein paar offene Themen nach diesem Spiel, das muss man schon sagen. Und Mainz muss sich richtig ärgern. Mainz sollte sich auch mal ärgern für manche Dinge, die er gesagt hat. Aber nein, Mainz muss sich ärgern, hier so deutlich verloren zu haben. Martin, du hast das Spiel gesehen. Welchen Eindruck haben denn beide Teams auf dich gemacht?
Relativ guten. Es war so ein klassisches, sehr gute Ballbesitzmannschaft, spielt gegen ein 5-4-1. Der Klassiker ist ja so ein bisschen, ja, eigentlich war es kein klassisches Ding, weil das klassische Ding ist, dass du dann in die Verlagerung reingehst und das 5-4-1 so easy alles wegschiebt, dass man einfach auch für immer in der Verlagerung bleibt und nie nach vorne kommt. Das war in dem Fall nicht so. Leverkusen hat schon versucht, eigentlich die Flügel ein bisschen zu vermeiden und dann versucht, das 5-4-1 hat ja theoretisch so ein bisschen eine Schwäche im Zentrum, nur 2 Sechser, dann viele Spieler nach außen orientiert, und das wollten sie eigentlich ein bisschen ausnutzen, haben das Zentrum ziemlich gut besetzt und hatten rechts noch eine kleine Überladung, aber das hat Mainz sehr, sehr gut gemacht, dass sie einfach mit den Flügelstürmern, mit den Nominellen halt unheimlich kompakt verteidigt haben und die beiden da immer so eng standen, dass das Zentrum komplett dicht war und dann eigentlich Leverkusen doch hätte über außen angreifen müssen, das dann aber auch gegen das 5-4-1 schwer ist und das dann auch nicht so richtig der Plan war. Und ich glaube, der Step, der da so ein bisschen gefehlt hat für Leverkusen, ist, dass du halt auch von der Seite natürlich, du kannst vom Flügel auch einen Angriff starten, ohne den Flügel runterzuspielen. So. Und das wäre dann, glaube ich, der nächste Step gewesen, dass du breit anfängst, aber dann horizontal erstmal ins Zentrum eröffnest und dann aus dem Zentrum weiterspielst. Die Idee hat da Leverkusen ein bisschen gefehlt und deswegen war es eigentlich, ja, Mainz war unterm Strich, glaube ich, ein bisschen bessere Mannschaft. Ein Pressingfehler hat Leverkusen dann direkt eiskalt ausgenutzt. Das war natürlich im Stil einer Spitzenmannschaft wirklich, dass da einmal ein Mainzer rausrückt und dahinter keiner nachrückt und dann sind sie sofort durch die Pressinglinie und erzwingen das Eigentor dann auch ein bisschen, ne? Mhm.
Ja, aber wie hat dir denn das Tempo von Leverkusen gefallen? Also über Mainz würde ich gerne auch noch ausführlicher sprechen, aber ich hatte mir das auch aufgeschrieben, dass man eben das Zentrum irgendwie vermieden hat und dann werden das eben schnell so tote Spiele gegen so Fünferketten. Und gerade wenn es eben dann noch eine Viererkette davor steht. Aber ich hatte auch manchmal das Gefühl, man hätte ja trotzdem auch mit Verlagerungen was erreichen können, weil dann müssen die immer wieder ein bisschen im Block verschieben. Und wenn einer nicht mitmacht, dann hast du eine Schnittstelle. Und du hast ja mit Hofmann und mit Wirtz hast du ja genau die Spieler, die dann in die Zwischenräume gehen können. Und mit Boniface hast du ja jemanden, den du mit dem Rücken zum Tor super anspielen kannst. Also es gab ja trotzdem auch da die Möglichkeiten. Aber Leverkusen war so seltsam langsam, fand ich, im Spiel.
Ja, weil sie versucht haben, durchs Zentrum zu spielen, aber das zu war. Also sie wollten gerade nicht über den Flügel spielen, das meinte ich ja eingangs, wenn du über den Flügel spielst gegen 5-4-1 und auf Verlagerung spielst, dann wirst du auch sehr, sehr, also dann brauchst du auch sehr lange für die Angriffe und am Ende bringt's nichts, weil das 5-4-1 immer nur so 10, 15 Meter rüberschieben musst. Du musst ja nicht so unheimlich weit verschieben in dem System. Deswegen bringt das nicht so wahnsinnig viel. Und sie haben halt immer auf den Moment im Zentrum gewartet und immer, wir haben dann ja sehr viel rochiert, Palacios immer wieder zurückgefallen und so weiter, und haben dann immer auf den Moment gewartet, um durchs Zentrum zu spielen. Und das ist dann einerseits ultra schwer, wenn halt effektiv hat der dann Mainz häufig eher 5-3-2-mäßig gestanden, mit den Wingern wirklich eingerückt wie Achter, wo du dann schwer vertikal ins Zentrum reinkommst. Und dann ist so ein bisschen in so einer Situation gerade auch, da sieht man dann Xhakas bei allen Stärken, die hat, sieht man da ein bisschen seine Schwächen. Er ist nicht so dieser engen Spieler, der dann hinter zwei Stürmern aufdreht und so super schnell die Lücken bespielen kann, ne? Sondern er ist eben Verlagerungsspieler. Und wenn du gar nicht auf Verlagerung spielst, ist er so ein bisschen außen vor. Und das kannst du dir dann gegen sehr, sehr, sehr gut verteidigenden Gegner, also Mainz hat das schon echt gut gemacht, kannst du dir dann so eine kleine Schwäche nicht erlauben. Und ich glaube, also mehr vom Flügel horizontal reinspielen und vielleicht auch ein bisschen mehr Diagonalität, das wären da die Lösungen gewesen. Und was, glaube ich, da ziehe ich schon mal ein Thema vor, weil du sagst, Boniface mit dem Rücken zum Tor anspielen, das hat mich sehr frustriert, diesen Spieltag, und das hat in dem Spiel angefangen, dass es zurzeit so eine Linie gibt, vielleicht ist es mir auch nur dieses Mal sehr, sehr aufgefallen, ich weiß nicht, dass man Verteidigern unheimlich viel durchgehen lässt. Also es gab so zwei, drei Situationen bei Boniface, wo er einfach vom Verteidiger von hinten umgehauen wird und der Schiedsrichter, hey, wir haben eine englische Linie, wir lassen es weiterlaufen. So, wo ich mir denke, wenn du einen Stürmer anspielst und der Verteidiger kann den verteidigen ohne jede Chance auf den Ball, einfach indem er ihn umhaut und das ist kein Foul, dann kannst du kein Tor mehr schießen. So, dann spielt jeder nur noch defensiv.
Wobei es also, ausgerechnet in diesem, also ich gebe dir recht, und gerade das Defensiv-Foul, das gezogene, also die Defensivschwalbe, die ja irgendwie Philipp Lahm patentiert hat und die jetzt aber wirklich sehr, sehr viele in der Liga übernehmen, finde ich auch sehr, sehr anstrengend. Aber ausgerechnet in dieser Partie ist ja das 2-0 genau durch nur so eine Aktion gefallen. Tabsoba spielt einen super vertikalen Ball auf Boniface und der wird richtig umgehauen von Fernandes, der keine Chance hat, den Ball zu spielen. Und da gibt es eben dann Gelb, Freistoß, Grimaldo schnappt ihn sich, macht einen wunderbaren Freistoß, so wie gegen Bayern auch schon. Und das ist ja dann letztlich so die Vorentscheidung. Danach haben sie noch ein paar Konter, einen davon verwerten sie. Aber genau in der Partie wurde das ja dann auch richtig gepfiffen von Benjamin Brandt.
Ja, irgendwann muss man ja mal, also das war, ich habe es jetzt gerade nicht ganz
kann vor Augen, er nicht aber zulassen, dass wir hier den
da geht er ihm auch in die Beine, glaube ich, bei der Szene,
oder? Er geht ihm richtig in die Beine, also es war schon sehr,
ja, also das stimmt schon. Man kann ja nicht alles durchlassen.
Aber ich finde es ganz interessant, was du sagst, Martin, weil die Spielanlage von Leverkusen ist ja auch so, dass sie sich das Spielfeld dadurch, dass sie nicht mit beiden Flügeln mit der maximalen Breite spielen, sie machen sich dann zusätzlich auch noch selber eng, weil er häufig dann Grimaldo mit einrückt ins Zentrum und sie wollen ja dadurch beinahe zumindest immer eine Überzahl haben, viele Rauten, dass sie dann diagonal flach eben auch mal in die Halbräume reinkommen. Aber wenn du dann halt als Team gut verschiebst und deine Winger einschiebst, dann machst du es dir tendenziell noch einen Ticken schwerer. Und das ist so, finde ich, auch ab und an der kleine Fehler in der Spielanlage von Leverkusen, dass sie es in den Momenten nicht komplett breit geöffnet bekommen, sondern dann wirklich so viel Personal im Zentrum haben, dass sie es dann immer wieder diagonal flach reinspielen wollen, aber dann zugestellt sind. Und dann wird halt so ein Spiel dann, ich will nicht sagen öde, aber dann ist es halt viel um die 16er drumherum und bist halt dann anfällig auf Konter, obwohl sie das ja gegen Mainz ehrlicherweise dann wahrscheinlich auch ganz gut wegverteidigt bekommen haben.
Ich glaube aber, das ist auch so ein bisschen ein bisschen eine Falle, wenn man analysiert, wie jemand gegen 5-4-1 spielt. Da sagt man immer, ja, warum haben sie das nicht gemacht? Und wenn du dann eine Mannschaft analysierst, die genau das machst, denkst du dir, warum haben die das andere nicht gemacht?
Ja, nee,
man stellt eigentlich fest, er funktioniert halt einfach nichts dagegen.
Analysekrankheit ist das, ja.
Es ist eine 5-4-1-Krankheit. Einfach in 5-4-1, wenn man es gut spielt und wenn man dann auch entsprechend kompakt schiebt und so, ist halt einfach ultra schwer zu bespielen. Also ich habe immer noch nicht herausgefunden, was da dann der Weisheitsletzter Schluss ist. So.
Gebe ich dir vollkommen recht. Und Leverkusen hat ja schon interessante Ansätze, immer wieder mit Kusunu als Plus-One-Player, der dann andribbelt und Frimpong extrem hoch und. Ich habe das Spiel nicht gesehen, kann mir aber gut vorstellen, dass Leverkusen auch ein bisschen die Passschärfe dann in dem Moment gefehlt hat, wenn sie dann nicht richtig durchkommen. Und aber ich gebe Martin vollkommen recht. Ich glaube, da gibt's nicht so das eine Mittel gegen 5-4-1, sondern du musst verschiedene Lösungen parat haben, situativ immer wieder reagieren. Aber es ist schon interessant, das so zu sehen.
Wie die vielleicht gibt es auch die eine Lösung, aber ich kenne sie zumindest noch nicht.
Ich habe es auch noch nicht rausgefunden.
Wobei, ich hätte Theorien, aber ja. Jedenfalls gibt es auch schon viele, viele gescheiterte Theorien gegen 5-4-1. Was übrigens, wo du Kusunu ansprichst, was ich hat mir sehr imponiert bei dem Spiel. Bayer hat es ja nicht aus der Dreierkette gemacht wie sonst, sondern Frimpong ganz hoch geschoben und Kusunu breit. Meinte ich vorhin schon, eigentlich doppelt besetzter rechter Flügel. Das fand ich so ein bisschen, das haben sie dann nicht so hundertprozentig eingebunden. Ich fand es Kusunu hat's recht beeindruckend gemacht, wenn man da von einem gelernten Innenverteidiger spricht, wie viel Spielstärke da noch mit dabei ist. Das war schon ziemlich gut. Aber so die Anbindung von den beiden in die Mitte war dann irgendwie, also Frimpong, ich guck direkt mal nach, wie viel Aktion er hatte. Ich hatte das Gefühl,
Frimpong, bei ihm endete die Aktion meistens. Also wenn man sich nur die Pässe von Frimpong anguckt, Frimpong zu Wirtz 2, Frimpong zu Boniface kein einziger, Frimpong zu Palacios 4. Und das war's dann auch schon. Und halt zurück zu Kusunu halt noch viele. Aber bei Frimpong war oft Schluss. Was ja aber auch mit Mainz 05 zu tun hatte, Martin, über die will ich jetzt auch schon noch sprechen, weil die sind ja eher so ein bisschen eins der Sorgenkinder. Also in der Tabelle Platz 18, gut, Tabelle 6. Spieltag, erstmal nicht so wild. Aber halt jetzt wieder ein Spiel, in dem man eigentlich gar nicht so schlecht gespielt hat, so wie gegen Augsburg jetzt letzte Woche auch schon, aber dann doch wieder deutlich verloren hat. Und ich meine, das bekommt dann natürlich oft schnell eine Eigendynamik. Aber was hat denn Mainz 05 gut gemacht und wo liegen dann aber die Gründe, dass man so ein Spiel verliert? Ist es nur Spielverlauf und individuelle Unterlegenheit manchmal oder liegt da auch noch was Systemisches dahinter?
Das sind schon die Hauptgründe, glaube ich. Also das war schon ein Spiel. Wie waren denn die Expected Goals? Hast du das auf dem Schirm? Also ich würde sagen, es war wahrscheinlich
nachgucken.
Wahrscheinlich waren es jetzt nicht unbedingt ein Sieg für Mainz, aber zumindest ein Unentschieden wäre auf jeden Fall leistungsgerecht.
0,47 zu 1,13.
Ach doch, okay.
Und dann kommt das Eigentor da noch mit drauf. Also sie hatten nur 10 Schüsse, also sie hatten ja auch nur 3 Schüsse aufs Tor, genauso wie Leverkusen. Das war halt so eins der Probleme, fand ich, dass sie sind immer wieder ganz gut in Abschlusssituationen gekommen, aber da war die Qualität des Abschlusses nicht gut genug.
Ja, nach vorne machen sie sehr, sehr viel einfach irgendwie, ne? Irgendwie laufen sie nach vorne, irgendwie kriegen sie Ball nach vorne, schieben danach, versuchen irgendwie tief zu kommen, spielen einfach sehr, sehr schnell und mit viel Laufbereitschaft, so wie ein paar andere Mannschaften in der Liga, wenn wir noch drüber reden, bei ein paar von denen hat es auch gut geklappt. Bei so einer Spielanlage ist man immer so ein bisschen gegnerabhängig, ne? Was bietet der Gegner einem an? Wo findet man mal Tiefe? Wo hat der Gegner eine Schwäche, die man dann einfach schnell irgendwie nutzen kann? Das fand ich, das muss man Leverkusen auch nochmal hoch anrechnen, dass sie in so einem Spiel eben dem Gegner auch sehr, sehr wenig anbieten. Also, dass sie, obwohl sie eine sehr, sehr spielerische Grundanlage haben, dass sie schaffen, so ein Spiel doch relativ routiniert zu null zu spielen, zumindest. Also, dass sie 3 Tore schießen, würde ich sagen, war eher ein bisschen Glück. Aber dass es zu null spielen, war dann schon recht geschickt gemacht. Und auch wenn das Pressing hier und da ein bisschen, also das ist schon so nur das Nötigste, wie man es bei Ballbesitzmannschaften häufig hat. Das konnte Mainz hier und da immer mal wieder bespielen, aber halt oft genug auch nicht. Was ein interessantes Element war so, dass er immer mal wieder auf dem Außenverteidiger oder Halbverteidiger so Wechselpässe gespielt haben, dass der Sechser zum Halb- oder Außenverteidiger kommt und die dann so mit so einem kurzen Doppelpass Gegner anlocken und dann von dort diagonal wegspielen. Aber ist jetzt nicht so, dass das so ein super prägendes, super ausgeprägtes Element ist. Das passiert hier und da mal. Insgesamt sind sie halt im Spielaufbau schnell, direkt okay, wie das so die Mannschaften sind, die sich eher auf Defensive konzentrieren in der Bundesliga tendenziell. Nicht dramatisch schlecht, aber halt auch nicht so, dass sie dass sie wirklich sauber Angriffe ausspielen, dass sie wirklich mal sauber einen Gegner durchbewegen, dass sie in Offensivpositionen so reinkommen, dass sie dann auch direkt richtige Folgeoptionen haben und so und individuell natürlich auch nicht auf allen Positionen offensiv stark besetzt. Deswegen ist das, glaube ich, so der Haupt. Es ist halt eine sehr defensive Mannschaft und die Natur von sehr defensiven Mannschaften ist, dass du häufig so von einzelnen Spielern in der Offensive abhängig bist, davon, was die Gegner dir anbieten in der Offensive, dass du davon abhängig bist und auch so ein bisschen von Abschlussglück, weil du normalerweise nicht viele Aktionen hast, bist ein bisschen von Standards abhängig so. Und wenn die Sachen dann alle halt nicht so gefährlich sind gerade, dann bist du halt ungefährlich.
Ich find's aber sau interessant, was du über Leverkusens Gegenpressing sagst, weil ich habe das in der Saison als eigentlich relativ stark empfunden, weil sie ballnah ja immer so enge Abstände haben, dass sie dadurch mit einer hohen Intensität eigentlich häufig hohe Ballgewinne haben. Zeigt mir meine Wahrnehmung, dass man den Gegner vielleicht in dem Sinn auch nicht so ganz ernst genommen hat gegen den Ball. Weil im Normalfall, wenn ich mir so das Spiel gegen Bayern angucke, da waren die so brutal gut im Pressing gegen Pressing. Und es wundert mich schon, dass sie es gegen Mainz nicht so richtig auf den Rasen bekommen haben.
Nee, ich spreche vom Pressing, vom Gegenpressing nicht.
Ach so, okay, Pressing. Rein vom, okay, organisiert.
Das ist ja häufig so, dass man das dann bei Ballbesitzmannschaften das so ein bisschen so sehr radikal einfach viele Spieler nach vorne bringen, viel Druck drauf bringen, sehr mannorientiert einfach rausschieben und so.
Das ist
so die ganz feinen Abstände und die ganz.
Dann habe ich es falsch verstanden. Ich dachte, sie haben beides nicht hinbekommen.
Nee, Gegenpressing war fein. Ich glaube, das war auch taktisch relativ geschickt, dass sie so ein bisschen mehr viererkettenmäßig gespielt haben im Aufbau, weil sie dann die Breite von Mainz noch besser im Griff hatten, weil es ist ja immer so ein bisschen das Ätzende auch gegen 5-4-1, dass der Gegner so super tief hinten drin steht und man eigentlich sau viele Spieler nach vorne schieben muss, aber dann in dem Moment, wo man den Ball verliert, sind auf einmal diese Winger ganz. Jetzt habe ich mal mit Wasser umgeworfen, ich darf nicht gestikulieren.
Hat sich so sehr echauffiert. Ja, dann kann ich vielleicht, während du hier aufwischt, kann ich ja noch kurz zwei, drei Sachen ergänzen.
Also ich wollte sagen, dass die Winger dann ganz schnell in den Räumen drin sind. So,
genau. Und ich wollte noch übersetzen, wir wurden gemaßregelt, ich glaube, das war nach einer der Folgen mit dir, Benny, dass wir so viel Englisch verwenden, also Winger sind Flügelspieler, und AVIV so ständig als Abkürzung verwendet haben. Also ich werde immer mal wieder übersetzen, wenn es zu wild wird. Eine interessante Statistik: Mainz hat nur 28% seiner Kopfballduelle gewonnen, ist der schlechteste Wert, den ich ganz lange für Mainz 05 gesehen habe. Das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Was allerdings funktioniert hat: Gruder hatte ein paar schöne Aktionen, der hat vor allem immer wieder so gegenläufige Aktionen, also sprich, er zieht nach innen und chippt dann hinter die Kette, die eigentlich gerade rausrückt, das ist saugefährlich. Haben sie ein bisschen Pech gehabt, Radetzky hat zweimal gut gehalten, Onisivo war sonst noch der Beste. Also da hatte Mainz 05 schon seine Ansätze, aber was so ein bisschen ein Problem noch ist, ich finde, an dem Spiel kann man es jetzt erstmal nur feststellen und dann muss man es weiter beobachten. Sie haben umgestellt auf Viererkette, sie haben Barkok und El Ghazi gebracht. El Ghazi hatte auch so einzelne ganz gute Momente, aber die Abläufe in der Viererkette, also oder aus der Viererkette heraus, relativ wild. Also fand ich, dass man da schon deutlich gesehen hat, das ist nicht ihr Metier und das haben sie auch offenbar noch nicht so einstudiert im Training, dass sie da jetzt einfach reinfallen können in so eine Viererkette. Es gab noch so einzelne Chancen, aber das hatte alles nicht so mit Systematik zu tun, sondern eher halt so, sie haben sich irgendwie durchgespielt und dann gab es halt eine Flanke und die hat irgendjemand dann verwertet.
Ich find's aber interessant, weil man merkt bei Mainz auch in jedem Spiel, wenn Ludovic Ajorg nicht von Anfang an spielt, dass da so ein Element fehlt im Bälle festmachen und nachrücken, dass sie halt über die Halbräume dann in die Tiefe nachrücken. Wenn er halt vorne nicht drin ist und nicht präsent ist, ist ja auch ein Spieler, der unfassbar viele Kopfballduelle gewinnt, der unfassbar viel Zeit zum Nachrücken gibt. Und der mag vielleicht auch aktuell nicht in Form sein, aber es ist halt schon ein Spiel oder ein Element im Mainzer Spiel, was dann einfach abhanden kommt, wenn er nicht auf dem Platz steht.
Ja, das stimmt. Aber also ich glaube, es gibt gute Gründe, warum er Schork gerade nicht spielt. Ist nicht gut in Form. Ich finde, im Spiel gegen den Ball, da hat er immer so 20 Minuten drin, in denen er es einfach nicht macht. Also du musst ja als Mittelstürmer, ist ja eigentlich nur wichtig, von welcher Seite du anläufst, wenn du anläufst. Und ansonsten musst du ja erstmal nur stellen und dann musst du halt gucken, was mache ich mit meinem Deckungsschatten, wen stelle ich gerade zu. Und da gab es manchmal Momente, wo Ajorg nicht mitgemacht hat. Und ich glaube, das ist eine Red Flag bei Bo Svensson. Wenn du das hast, dann wirst du von ihm
absolut
nach links geswiped.
das Spiel in der vergangenen Rückrunde war ja sehr auf ihn zugeschnitten und auf das, wie er vorne drin agiert, wie er die Bälle festmacht etc. pp. Und da ist dann halt auch wieder dieses Thema, wie sind sie jetzt in ihren Abläufen drin? Und ich finde, da fehlt einfach was aktuell. Sie haben natürlich nicht nur Ajorg aktuell nicht, da sind noch ein paar andere Spieler weggebrochen, aber so von den ganzen Abläufen her alles noch nicht ganz ideal.
Ja, total. Und da haben wir jetzt dann über den Aufbau aus der Dreierkette, wo auch eigentlich keiner so genau weiß, wer jetzt dann dafür zuständig ist, den Ball nach vorne zu bringen. Da haben wir jetzt noch gar nicht geredet, aber darüber werden wir noch viel reden, denn so wie es aussieht, werden das so Dauerthemen bei Mainz 05 in dieser Saison sein. Sehr wahrscheinlich auch jetzt im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach, bevor man zu Hause den FC Bayern empfängt. Für Leverkusen, die Tabellenführer sind nach diesem Spieltag weiter ungeschlagen, eins von drei ungeschlagenen Teams dieser Liga. Das dritte werdet ihr nie erraten, liebe Hörerinnen und Hörer, bis ich es euch dann verrate, später, wenn wir bei dem Segment angekommen sind. Leverkusen spielt jetzt dann in Molde und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln. Das sind die nächsten beiden Partien für das Team von Xabi Alonso. Und damit landen wir bei einem Sonntagsspiel, das bemerkenswert viel zu besprechen auf sich gehalten hat. Deswegen gehe ich einfach nur so ein bisschen die Fakten durch und Benny darf dann gleich das Ganze auffüllen. Also Matthias Bader schießt in der vierten Minute das 1:0 für Darmstadt 98 gegen Werder Bremen. Tim Skarke erhöht in der 25. Minute auf 2:0. Marvin Mehlem in der 50. auf 3:0. Und Tobias Kempe per Strafstoß auf 4:0 in der 62. Minute. Und dann war dieses Spiel natürlich vorbei und wir reden jetzt über ein 4:0. Nein, war es natürlich nicht, denn wir haben es hier mit Darmstadt zu tun und mit Werder Bremen, muss man aber auch sagen. Olivier Demann macht das 1:4 aus Sicht von Werder Bremen. Veljkovic dann das 2:4 in der 79. Minute und es gab noch jede Menge Chancen auf beiden Seiten und alles war möglich. Am Ende blieb es dann aber doch bei diesem Endstand. Also Darmstadt hat seinen ersten Sieg eingefangen, 4:2 gewonnen. Werder Bremen dafür auswärts schon wieder 2:4 verloren. Das hatte man ja schon gegen Heidenheim. Also jetzt der zweite 2:4 auswärts. Verlust, den man gegen einen Aufsteiger erlitten hat. So, Benny, und da lagen ganz viele Themen drin. Du entscheidest jetzt einfach, was willst du zuerst besprechen?
Oh, schwierig, ja, da lagen sehr viele Themen drin. Ich musste erstmal recht geben, als ich das Spiel eingeschaltet habe, dachte ich, was wird das heute? Aber das war echt, ich muss sagen, war ein sehr munteres Spiel. Und bei Bremen, ich finde es super schwierig, da anzusetzen, weil sie ehrlicherweise auch nach dem Abgang von Niklas Füllkrug immer noch ganz viele Elemente in ihrem Spiel drin haben, die nur funktionieren, wenn ein Spielertyp Niklas Füllkrug vorne drin steht. Mhm. Sie haben enorme Probleme, wenn sie diese Long-Range-Passes, also flache von der Innenverteidigung zum Stürmer, flach durch die Ketten spielen, die Bälle festzumachen. Sie haben aktuell überhaupt keine Kontrolle im Mittelfeld, also da geht ein Element einfach abhanden, dass das Spiel sehr, sehr wild werden lässt. Und so leid es mir tut, und ich bin da überhaupt kein Freund davon, immer einen Schuldigen rauszusuchen, aber bei allen vier Gegentoren steht bei mir der Name Christian Groß ganz vorne mit dabei, der wirklich ein sehr, sehr unglückliches Spiel macht. Bei zwei Toren ist es so, dass er überhaupt nicht in die Bewegung kommt, weil er einfach frontal zum Spielgeschehen steht und so überhaupt nicht mehr den Lauf aufnehmen kann. Beim 1-0 sieht er sowieso unglücklich aus, weil er da irgendwie so halb am Ball vorbeitritt und deswegen der Steckpass überhaupt durchkommt. Ich meine, dass es, jetzt muss ich mal auf meinen schlauen, es ist so viel passiert in dem Spiel, dass ich mir dazu Notizen machen musste. genau, auch beim 2-0 steht er halt nicht spieloffen, beziehungsweise kann die Bewegung nicht mehr mit aufnehmen und deswegen kommt Darmstadt dann halt auch immer wieder durch. Handelfmeter ist halt unglücklich.
Was meinst du denn ganz kurz, was meinst du mit spieloffen stehen? Also, dass man quasi so leicht eingedreht ist, dass
genau
man quasi die Bewegung Richtung eigenes
genau, Ziel mitnehmen kann. Dass er die Bewegung mitnehmen kann, dass er die Bewegung matchen kann. Er steht halt einfach immer frontal zum Spielgeschehen und kann deswegen die Bewegung nicht mehr aufnehmen, beziehungsweise in dem Moment, wo der Pass gespielt wird, muss er sich erstmal um die eigene Achse drehen und Christian Groß kann viele Dinge gut, aber er ist jetzt vielleicht nicht mehr der schnellste Spieler auf die ersten Meter und deswegen ist es nicht ganz unwichtig, vor allen Dingen als zentraler Innenverteidiger in der Tiefenabsicherung, dass man die Dynamik auf die ersten Meter ein Stück weit matchen kann, beziehungsweise diesen tiefen Raum einfach vorher absichert und das gelingt ihm nicht ganz so gut.
Verteidigt wie ein Sechser.
Ja, verteidigt, ja, aber auch da macht er so viele Fehler, leider Gottes, und ich habe bei mir dann leider stehen, dass es für mich in Summe bei ihm nicht so richtig einfach fürs Bundesliga-Niveau reicht. Und das muss ich dann ganz ehrlich sagen. Und generell, Bremen spielt mir einfach zu unkontrolliert, haben zu viel Personal in der letzten Kette. Keiner kann so richtig die Bälle festmachen. Und dadurch wird das Spiel halt wild. Wir hatten es aber interessanterweise auch in unserer letzten Folge zusammen, als wir über Darmstadt gesprochen haben, dass die schon ein paar Elemente in ihrem Spiel haben. Wenn die funktionieren, dann ist das schon eklig zu verteidigen. Also wenn ich Marvin Melem hier hervorhebe, der übelst häufig aus der Sechserposition einen Tiefenlauf startet, wenn Pfeiffer einen Innenverteidiger rauszieht und sie dann so in die Tiefe kommen. Aber Bremen verteidigt halt auch sehr blauäugig, nenne ich es mal. Also es ist halt ein super wildes Spiel, alles in allem.
Ich meine, die Abwehrprobleme von Bremen, die sind ja auch erklärbar. Also warum muss Groß Innenverteidiger spielen? Klar, weil Friedl verletzt ist. Es zieht sich aber halt jetzt schon wieder durch die Saison durch. Und im Prinzip ist es ja quasi übernommen aus der letzten Saison noch, dass man jetzt in den letzten Spielen, also man hat jetzt schon zum dritten Mal in dieser Saison 4 Gegentreffer kassiert. Also.
Ja, und ich finde, dazu kommt noch, dass sie mit Demann und Weiser zwei sehr, sehr ähnliche Spielertypen, was die Tiefenabsicherung im Kader haben. Also ich finde, sie sind sehr anfällig, wenn der Gegner über die Außen kommt und dann im Zentrum auffüllt und mit viel Personal nachrückt, dass sie dann häufig einfach in ein Chaos reinkommen, dass sich Innenverteidiger rausziehen lassen, dass sie die Kette nicht mehr geschlossen bekommen. Und das ist erklärbar, warum es bei Bremen nicht funktioniert, aber ich weiß nicht, ich finde die Spielanlage aktuell passt doch nicht so richtig zum Kader, zum Spielermaterial, was sie aktuell auf dem Platz haben.
Aber andererseits hat's, wenn wir noch kurz bei Werder bleiben und dann sollten wir noch kurz über Darmstadt auf jeden Fall sprechen. Andererseits hat man es aber auch geschafft, da Darmstadt richtig in Bedrängnis zu bringen. Also die Hereinnahme von Jimna hat mal wieder ein bisschen was verändert. Du hattest dann, ich meine, ja, es war natürlich so, wie du es gesagt hast, am Schluss standen 5, manchmal sogar 6 Spieler in der letzten Kette und man hat sich auch so die Frage gestellt, ja, aber wer bringt denn jetzt den Ball dorthin? Denn niemand eurer Innenverteidiger macht das eigentlich so wirklich. Da hat man so das Übergangsspiel ein bisschen aufgegeben fast schon, aber trotzdem hatte man ja die ganze Zeit Chancen. Es hat ja immer wieder geklappt.
Das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass du Naby Keita reingebracht hast, weil der als so eine Art Quarterback, würde ich es fast nennen, vor der Abwehr gespielt hat. Und die Bälle, die er gespielt hat, die waren halt sau kontrolliert. Das ist auch vor dem 4 zu 2 ist das eine Kombination. Duksch. Ja, der Pass auf Duksch, der ist halt einfach gut. Und er ist ein Spieler im Team von Bremen, der das spielen kann. Und ich finde, dass sie einfach diese Qualität sonst nicht so richtig im Mittelfeld haben. Lünen ist ja ein sehr horizontaler Sechser. Also ist ja niemand, der dir das Spiel progressiv dann in die letzte Kette bringt. Auch Romano Schmid finde ich ab und an so ein bisschen auf verlorenem Posten. Also wenn es um die Entscheidungsfindung geht, drehe ich mich auf, lasse ich klatschen etc. Da gibt es so eine kleine Vakanz. Und sie machen dann halt auch noch dazu ein paar individuelle Fehler, wenn ich so an den Pass von Pieper denke im Aufbauspiel vorm 3-0, das fliegt dir dann halt um die Ohren. Obwohl Darmstadt, ich muss echt auch eine Lanze für Darmstadt brechen, die machen es auch echt nicht schlecht. Sie bauen das Spiel immer wieder interessant auf, finde, sie versuchen es auch immer wieder flach aufzubauen und zu lösen. Im Open Play, offenes Spiel, dann lassen sie sich ein bisschen tiefer fallen, wenn Bremen das Spiel über den Torwart aufbaut, gehen sie in ein hohes Pressing. Also das ist schon alles kontrolliert, fand ich. Und da muss ich auch mal ein Lob an Thorsten Lieberknecht aussprechen. Ich finde, der hat sich einfach gut eingestellt, auch auf Bremen.
Ich hätte eher Pieper als groß auf dem Zettel gehabt. Nicht wegen dem Fehler unbedingt, sondern weil immer, wenn ich Bremen sehe, denke ich mir, also dafür, wie dolle die den im Spielaufbau einbinden, ist der nicht besonders gut im Spielaufbau. Also dieses Mal auch doppelt so viel Fehlpässe wie Veljkovic ungefähr, also Passquote unter 80% als Innenverteidiger. So.
Aber das ist ja auch so ein Thema, dass sie mit Veljkovic und Pieper aus dem Halbraum immer andribbeln wollen und dann sofort in die letzte Kette die Bälle bringen. Und da ist dann halt eben der Anspruch ist, dass diese Long-Range-Passes, diese langen Bälle in die Kette flach ankommen müssen, kommen sie einfach viel, viel zu selten an, sowohl von Pieper als auch von Veljkovic. Und dann ist ja auch das Problem, was passiert, wenn die Bälle verloren gehen, weil sie dann häufig mit den Innenverteidigern so breit stehen und da sind dann Lücken und wenn der Gegner auffüllt gut und durch die Halbräume nachschiebt, dann haben die immer Probleme.
Ich finde aber, um gleichzeitig deine Kritik und Max Gegenkonter einzuordnen, ist das ja einfach auch Ole Werners Spielweise, dass er sehr offensiv spielt. Ne? Also er provoziert ja eigentlich immer, du hast vorhin gesagt, das wird dann chaotisch, das wird dann hektisch, aber das will ja Bremen immer so ein Stück weit. Also es wären ja die Spiele von denen unter Werner eigentlich fast immer ein bisschen. Und deswegen hast du dann halt auch wenn du ein schlechtes Spiel machst, auch wenn es so lala läuft, hast du halt immer noch genug Bewegung nach vorne, genug Versuche in die Tiefe, genug Bewegung in die Offensivposition rein, dass du halt hier und da mal auch Gefahr erzeugst. So im zweiten Durchgang kam dann noch dazu, dass er natürlich auf Dreiersturm dann auch umgestellt hat mit Nimmer und Woltemade. Das hat dann schon auch noch ein bisschen was verändert, hat dann natürlich aber noch mehr, dadurch haben sie noch mehr Kontrolle im Zentrum eingebüßt, ne?
Und du sagst es schon richtig, natürlich ist das auch ein gewolltes Chaos, aber ihnen fehlt aktuell so ein bisschen das Element, dass einer vorne die Bälle festmacht und Marvin Ducksch da drum herum spielen kann. Ich finde, es ist sehr häufig Ducksch, der sich dann fallen lassen muss, der anders als Füllkrug Gegenspieler bindet und Personal rauszieht. Und deswegen geht ihn, wenn sie schon so eine hohe Personalbindung haben in der letzten Kette, geht ihnen dann die Tiefe so ein bisschen abhanden.
Ja, finde ich auch. Also man hat nicht das Gefühl, dass das jetzt dass es in diesem Moment, dass die Spielweise so richtig gut zum Kader passt. Letztes Jahr war das ein bisschen besser. Was ist denn eigentlich mit Bittencourt einfach nur auf der Bank? War er angeschlagen oder?
Kein Bock mehr auf den. Ich glaube, es spielt auch gar nicht so eine große Rolle diese Saison.
Ja. Okay. Ja.
Naja, ich meine, das ist aber halt auch das Problem, weil der Bereich, in dem Bittencourt dann hätte spielen können, das war ja auch das, wo Darmstadt eine Stärke in diesem Spiel hatte. Also mit diesen drei Sechsern auf dem Papier zumindest, auch wenn die sehr schnell rausrücken und so weiter. Aber eigentlich haben die, finde ich, das schon ganz gut gemacht, dass quasi weder Schmied noch Stay hatten vor allem in der ersten Hälfte so einen angenehmen Ballkontakt. Sondern immer, wenn der Ball da war, war auch schon Kempe war da, Holland war da. Und da ist dann Darmstadt auch manchmal ein bisschen wild im Rausrücken. Und da kannst du es ja manchmal auch erwischen, ist ja auch schon oft genug vorgekommen in der Saison. Aber da hast du halt dann Werder so den zweiten Weg quasi genommen. Und da hätte dann wahrscheinlich Bittencourt jetzt auch nicht so viel geholfen, weil Darmstadt eben schon viele Sachen gut gemacht hat. Und das ja, obwohl man mit Nürnberger jemanden noch ganz spontan reinwerfen musste. Karic stand noch in der Startelf überall drin und hat sich dann, glaube ich, beim Warmmachen verletzt. Und so hat Nürnberger dann gespielt. Und ich fand, dieser linke Flügel-Benny, das war ja das Ding in der ersten Hälfte, was für Darmstadt funktioniert hat.
Und das ist ja eben genau dieses Thema. Mitchell Weiser, ich finde, es ist ein super Wingback-Außenverteidiger in einer Fünferkette, aber du büßt halt immer diesen Raum in seinem Rücken ein, wenn er spielt. Und wenn du dann, wenn Amos Pieper nicht den besten Tag erwischt und du die Dreierkette von Bremen generell noch in der Breite erwischt, dann gibt's da tendenziell Räume, die schon sehr, sehr offen sind, die du gut bespielen kannst. Vor allen Dingen, wenn Darmstadt ist ja auch eine Mannschaft, die viel über Flanken kommt und viel über Intensität dann im 16er. Und da haben sie Bremen dann das ein oder andere Mal echt gut erwischt. Vor allen Dingen, wenn sie da eingeschoben sind und diagonal in 16er eingelaufen sind über die Außenverteidiger. Das ist schon unangenehm für Bremen zu verteidigen.
Das deutsche Wort für Wingback ist übrigens traditionell Flügelläufer.
Flügelläufer,
der,
okay.
Der linke Läufer.
Ist
der linke Läufer Nürnberger, das hört sich auch direkt, als wäre das irgendwie aus der Übertragung vom Wunder von Bern.
Oh ja. Was ich noch sagen wollte zum Spiel, ist, dass ich es ganz interessant fand, dass, ich fand in der ersten Halbzeit einfach die Spielanlage von beiden Mannschaften war sich unheimlich ähnlich. Also ich finde, die spielen fast den gleichen Fußball. Und du siehst, eigentlich an der Leistung von Pieper hat man ein bisschen die
Von Christian Groß meinst du?
Nee.
Achso.
Mittelstürmer.
Ducksch oder Boré?
Boré, ja, wahrscheinlich.
Pfeiffer.
Achso.
Pfeiffer. Ich weiß auch, ja gut, wenn wir über Darmstadt reden. Also, was hat man an der Leistung von Pfeiffer
gesehen? An Pfeiffers Leistung und Präsenz und auch daran, wie Skarke dadurch glänzen konnte, wie Pfeiffer agiert hat. So, also an diesem Wechselspiel hat man ganz gut gesehen, wie dolle Füllkrug fehlt in dieser Systematik. Ne, dass du in diesem 3-5-2 einfach da so ein Zielspieler zu haben. Und da kommen wir später bei einem anderen 3-5-2 auch nochmal zu. Das ist halt schon extrem wertvoll. Und wenn du das nicht hast, dann musst du irgendwo anders ja ziemlich viel Kreativität erzeugen. Und das kann Romano Schmid noch nicht alleine auf dem Niveau.
Und da kommt nämlich das große Problem, dass Ole Werner halt sehr an seiner Spielidee festhält. Das kann er gerne machen, aber ich finde, das gibt der Kader nicht her. Es ist halt auch immer noch dasselbe, dass Stay so super hoch schiebt und sie dann versuchen, über so ein 3-1, immer da, wo Romano Schmid sich aufhält, respektive manchmal auch 3-2 aufzubauen, aber ihnen fehlt halt Personal im Mittelfeld. Und für Darmstadt war es dann halt, wenn sie in so einem Low-Block verteidigt haben, war es halt ziemlich simpel, dann den einen Schritt rauszumachen und mit einem Sechser nochmal Überzahl zu erzeugen. Und dann ist Bremen komplett die Tiefe abhanden gekommen. Und wenn sie dann die Bälle verloren haben, dann hat es ja also wirklich jedes Mal komplett gebrannt, wenn Darmstadt gekontert hat. Und das haben sie aber auch wirklich gut gemacht.
Ich fand, du hast ja gesehen, wenn Cater gespielt hat, dann hatten sie genau den Spieler, der das geschafft hat, dann auch da mal reinzuspielen in diesen Block oder ihn zu überspielen, so meistens ja dann diagonal. Also sie hätten den Spieler, wenn er fit ist.
Ich fand übrigens, dass das Spiel auch zumindest sah zumindest so aus. Ich habe jetzt die beiden Mannschaften in der Vergangenheit jetzt noch nicht so viel gesehen, aber es hat sich sehr angefühlt wie ein krasses Heimvorteilsspiel. Weil, wie gesagt, die Spielanlage von beiden war sehr, sehr ähnlich und ich fand den entscheidenden Unterschied, dass Darmstadt viel aktiver und unbeschwerter war. Also so, Werder war viel träger, hat immer viel länger gebraucht für alles und bei Darmstadt war halt immer, wenn eine Aktion, da kam die Folgeaktion, da kam der nächste Lauf, da kommt die nächste Pressingaktion, kommt immer direkt hinterher. Also sie waren einfach viel, viel handlungsschneller also andauernd. So, das war, und Bremen hat im Vergleich dazu ziemlich träg gespielt. Und man hat nicht so ganz verstanden, worauf sie warten. So.
Das fand ich auch super signifikant in dem Spiel, dass sich Bremen auch nie so richtig einig war, wann schieben wir vor, wann verteidigen wir ein bisschen kompakter und dadurch sind dann die Abstände immer größer geworden. Und ich fand bei Darmstadt auch einfach, weil sie diesen Spieler Luca Pfeiffer haben vorne drin, die Abläufe einfach viel klarer. Sobald er einen Ball vorne festgemacht hat, sind die nachgerückt über Melem, Kempe, Holland. Und das ist halt bei Bremen eben aktuell nicht vorhanden. Und ich würde mir halt wünschen, dass die Spielidee ein Stück weit mehr dem Kader angepasst werden würde, weil ich finde das Spielermaterial von Bremen immer noch nicht schlecht, aber es passt halt einfach aktuell nicht so richtig zu dem, was Ole Werner vorhat.
Wie spielt man denn mit denen?
Naja, du müsstest, also das hat man am letzten Spieltag schon ein bisschen gesehen. Du hast eigentlich schon mit der Kombination Dux und Boré, das kann eigentlich schon ganz gut funktionieren, wenn Dux der Zurückgezogene ist und quasi auf Boré steckt. Das Problem ist aber, in welcher Situation spielst du dann Dux an, so dass er aufgedreht dann diesen Pass schon spielen kann oder dass sie irgendwie einen Doppelpass starten können, wenn Boré quasi derjenige ist, der das dann initiiert. Und in der letzten Woche gegen Köln hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Da gab es 2-3 Situationen, wo man sich gedacht hat, das könnte ein neues Power-Couple werden bei Werder. Vielleicht nicht gleich wieder so wie Dux und Füllkrug, aber so ähnlich. Aber in diesem Spiel, und deswegen wurde ja Boré auch ausgewechselt zur Halbzeit, hast du davon halt einfach 0,0 gesehen, weil Boré letztlich gar keine Funktion hatte in diesem Spiel. Also er hat keinen Gegenspieler gebunden, er wurde nicht tief geschickt, er wurde nicht als Wandspieler gesucht und er ist auch nicht selber ins Dribbling gegangen, weil der Ball kam gar nicht zu ihm. Und dann hatte er quasi keine Rolle.
Und das ist ja eben genau das, was du sagst. Du hast bei Mainz vorhin gesagt, dass die teilweise Elemente drin haben, wie sie den Gegner anlocken ins Pressing. Und das fehlt mir bei Bremen so ein bisschen, weil die Bälle halt immer sehr, sehr schnell entweder hoch oder flach in die letzte Kette kommen sollen. Und ich würde mir halt wünschen, dass sie es situativ mal schaffen, den Gegner ein bisschen zu locken, dass sie einfach mehr Platz in der letzten Kette haben, beziehungsweise auch einfach mal ein bisschen mehr Anlauf auch zum gegnerischen Tor haben, weil so ist der Raum halt super oft zu und sie können sich da nicht richtig lösen, beziehungsweise kriegen die Spieler einfach nicht in Bewegung und dass sie da so ein paar andere Elemente mit reinbekommen, wie locke ich den Gegner ins Pressing und das fehlt mir einfach aktuell bei Bremen.
Ja, ich finde generell eigentlich immer bei Bremen, dass der, obwohl sie so eine offensiv ausgerichtete Mannschaft sind und Ole Werner, so wie er generell als Trainer ist und so wie er generell spielen lässt, erwartet man sich eigentlich ein besseres Aufbauspiel. Also die versuchen viel im Aufbauspiel, die legen irgendwie viel Wert. Die haben relativ große Spielaufbauanteile in ihrem Spiel und haben da auch eine klare Struktur, eine Idee, wie sie nach vorne kommen. Aber der konkrete Spielaufbau, also die Zirkulation hinten, die Eröffnung der Innenverteidiger, was man macht, wenn man doch mal auf dem Flügel spielen muss, wieder zurückzukommen in der Zirkulation, öffnen nach Rückpässen, solche Geschichten, die finde ich alle immer so ein bisschen sehr simpel und ein bisschen träger und langsam und nicht so gut, wie die für so eine Mannschaft normalerweise sind. So, weil, glaube ich, Ole Werner extrem viel dann auf, was dann immer sehr gut ist bei Werder, die Bewegung vorne rein, die unterstützenden Läufe in die Tiefe, generell geben von Tiefe, wenn man einmal auf einer Offensivposition drin ist, Boxbesetzung, Pärchenbildung vorne, das sind die Sachen, die funktionieren dann immer gut, aber das Spiel von hinten raus ist eigentlich immer so ein bisschen, Halbverteidiger läuft nach vorne und knallt den Ball vorne rein und wenn da alles zu ist, dann gucken wir mal. So.
Und genau da würde ich mir halt wünschen, dass sie mal ein bisschen mehr Personal in Linie 1 und Linie 2 binden und nicht super hoch immer schieben, direkt in die letzte Kette. Sie haben ja jetzt auch mit dem Mann noch einen Außenverteidiger dazu bekommen. Seine Spielanlage ist ja auch tendenziell eher die letzte Kette und nicht unbedingt das eigene Aufbauspiel. Und da ist ja jetzt auch im Vergleich zur letzten Saison ein Vakuum entstanden, weil ja eben Jung auch eigentlich immer sehr, sehr flach aufgebaut hat. Und das gibt's ja jetzt bei Bremen aktuell auch nicht mehr, dass sie eben diesen Plus-1-Spieler nochmal haben, der sich als was hast du vorhin gesagt? Außenläufer, so ein bisschen Flügelläufer, so ein bisschen fallen lässt.
Ja, da ist wohl einer nicht in den 60ern geboren.
Nee.
Also Linie 1 ist natürlich die erste Aufbaulinie, also quasi meistens die Innenverteidiger. Linie 2 dann meistens irgendwas rund um den Sechserraum, um das noch kurz zu erklären. Und nur ein Detail, auf das ich gerade hinweisen möchte. Bei allen vier Teams, über die wir jetzt gesprochen haben, also Leverkusen, die brauchen das nicht, aber Mainz, Werder und Darmstadt sind auch alles drei Teams, die den Torhüter aus guten Gründen überhaupt nicht einbauen ins Aufbauspiel. Und da sieht man aber gerade in Abgrenzung zu zum Beispiel Stuttgart mit Nübel oder auch Augsburg mit Damen, das ist ein Unterschied. Also das ist noch so ein Element, da haben andere Teams so einen zumindest leichten Schritt nach vorne gemacht, weil du dann eben schon mal eine ganz andere numerische Überzahl leichter bilden kannst im Aufbau. Das fehlt den beiden auch und das hat man in diesem Spiel auch gemerkt, war aber nicht das wichtigste Thema, gebe ich zu.
Nee, wär aber wichtig für Bremen, weil zum Beispiel Christian Groß ja auch ein Spieler ist, den du dann tendenziell auch mal eine Linie weiter nach vorne schicken kannst.
Genau,
wenn der Keeper zum zentralen Innenverteidiger einer Dreierkette wird, wäre so Christian Groß für mich der Spieler, den du dann noch mal vorschicken könntest.
Genau, aber das wird jetzt, glaube ich, also in dem Leben wird das Gigi Pavlenka nicht mehr spielen können.
Das glaube ich auch nicht.
Gehen. Aber also, dann gucken wir doch mal, wie es weitergeht. Darmstadt hat jetzt seinen ersten Dreier, hat damit jetzt 4 Punkte nach 6 Spielen und wird jetzt dann in Augsburg spielen, bevor man zu Hause gegen Leipzig antreten wird. Werder Bremen bleibt bei 6 Punkten stehen. Man spielt jetzt dann zu Hause gegen Hoffenheim. Und dann bei Borussia Dortmund. Und dann schauen wir doch mal auf Teams, die das mit dem Aufbau vielleicht auch ein bisschen anders machen. Denn Nübel habe ich ja gerade schon erwähnt beim VfB Stuttgart. Und der erste FC Köln macht es jetzt, glaube ich, nicht so aktiv mit Marvin Schwebe. In dem Spiel zumindest haben sie es, glaube ich, nicht so gemacht. Aber rein theoretisch könnte er das, glaube ich, auch. Also wir sprechen jetzt über Köln gegen Stuttgart. Und lange hält der FC mit dem Team der Stunde gut mit, aber dann kommt Dennis Undav und trifft doppelt, einmal in der 68. Minute und einmal in der 88. Minute. Dazwischen hat der FC durchaus seine Chancen, aber kommt an Alex Nübel nicht vorbei, womit der FC bei einem Punkt stehen bleibt. Wir werden über die ganzen Konsequenzen und was da auch unter der Woche auf der Mitgliederversammlung passiert ist, das werden wir im Schwerpunkt dann nochmal besonders besprechen. Hier bleiben wir jetzt mal beim Spiel. Also der FC bleibt bei einem Punkt und Stuttgart bleibt bei oder steigt auf 15 Punkte. Rang 2 ist es jetzt nach dem 6. Spieltag. Da laufen die Drucker heiß im Schwabenland, um sich diese Tabelle auszudrucken und an die Wand zu hängen. Martin, was hat denn Stuttgart gut gemacht und warum hat man sich trotzdem schwer getan gegen den FC?
Erstmal vielleicht der Hinweis, dass es ein echt geiles Spiel war. Nach einem Topspiel würde ich sagen, auf jeden Fall das Beste diesen Spieltag. Haben mir beide richtig gut gefallen. Köln vor allem in der Anfangsphase schon unheimlich viel Dampf, unheimlich viel Druck nach vorne gemacht. Sehr, sehr schwer, da irgendwie durchzukommen und dann auch immer wieder ziemlich gut darin, das etwas mäßige Pressing von Stuttgart, hatte ich vorhin schon bei Leverkusen so ein bisschen gesagt, bei Stuttgart ist es noch ein Level schwächer, dass da einfach relativ willkürlich 1 gegen 1 irgendwie draufgeschoben wird, komm, wir machen Druck, wir wollen den Ball zurück und dann gehen halt irgendwelche Räume auf, ist egal. Und Köln ist dann schon ganz gut durch diese Räume immer mal wieder dann auch nach vorne gekommen. Aber primär war es natürlich sehr gutes Pressing von Köln und dann wirklich sehr mutiges Aufbauspiel von Stuttgart, die, ich weiß nicht, könnt ihr mir vielleicht sagen, ich hatte sie noch gar nicht so viel gesehen, aber das ist ja schon sehr Brighton, was die im Spielaufbau machen.
Der hat auch bei Brighton hospitiert.
Ja. Ach, hat er?
Ja.
Ah, okay. Ja, alles mitgenommen, was
da rumlag. Es ist sehr, sehr viel De Serbi. Das haben wir schon ein paar Mal hier besprochen im Rasen.
Okay. Ja, das war schon sehr, sehr bezeichnend hier, war dann aber, da funktioniert das Kölner Pressing dagegen schon aber auch ganz gut, weil du mit den frontalen 2-gegen-2 Anlaufen den ersten Vertikalpass ganz gut zumachen kannst, sie schon relativ häufig auf den Flügel bekommst und dann auch, was Köln dann gut macht, wenn du den Stürmer da in Zwischenlinien anspielst oder den Zehner, dass dann der Innenverteidiger auch gut rausrückt und dagegen Druck macht, kannst du natürlich theoretisch mit Klatschbällen dann auflösen, das ist eigentlich die Idee, aber Köln bringt so viele Spieler ins Pressing, dass das dann schon ziemlich schwierig ist. Was Stuttgart ganz gut gemacht hat als zusätzliches Element, dass sie so ein bisschen an den linken Flügel überladen haben. Sie haben eigentlich rechts fast ohne Breite gespielt, hatten sowieso so einen leichten Dreieraufbau mit Stenzel so ein bisschen eingerückt und dann hatten sie links Ito und Führich beide breit und dann dazu ein Mittelfeldspieler noch innen als zusätzliche Station und Girassi, der dann auch mit auf die Seite geht. Deswegen hatten sie immer so einen ziemlich starken Linksdrall und dadurch dann aber auch hinter diesem 5 Spieler anlaufen, was Köln dann macht, ziemlich viele Spieler dann so um Flügel und Halbraum drumherum, wo es dann schon schwer ist für Köln, da rechtzeitig genug Personal hinzubringen. Und sind dann halt spielstark, sind mutig und versuchen das dann auch unter Gegnerdruck sehr, sehr viel aufzulösen. Und wenn das dann klappt, sieht's wunderbar aus und dann hast du tolle Angriffe. Chris Führich avanciert zu einem Bundesliga-Topspieler so langsam. Das ist beeindruckend. Und das ist halt, wenn man effektiv Raute spielt, wie Köln das macht, und dann hat man mit einem hohen AV und einem hohen Achter und einem hohen Flügel auf der gleichen Seite zu tun, ist das konstant relativ schwer zu verteidigen, weil du zumindest so in 1-gegen-1 Situationen reinkommst hier und da, und Führich hat die dann gut aufgelöst und ja, so hat Stuttgart gegen einen sehr, sehr gut agierenden Gegner noch ein Stückchen besser gemacht.
Wo ist denn, würde mich jetzt persönlich interessieren, wo ist ein Stenzel eingeschoben, Linie 1 oder 2, weil sie haben normalerweise 1.
Also hatten so einen leichten Dreieraufbau.
Das war krass, quasi der Unterschied.
Ja, weil sie sonst normalerweise bauen sie immer an so einem 3 auf, wo er dann im Linie 2 erst einrückt, aber krass.
Genau, das war die Veränderung in dem Spiel. Das haben sie auch, glaube ich, noch gar nicht gemacht in der Saison. Müsste ich nochmal durch meine Notizen gucken. Dritten Spieltag habe ich nicht gesehen, das hat Tobi gemacht, die Sendung. Aber das war eben ganz, ganz auffällig, dass Stenzel eben nicht vorgeschoben hat. Gegen Darmstadt stand er zum Teil höher als Silas, aber diesmal stand ja auch Leveling statt Silas, hat gespielt und Stenzel war eingerückt. Ich fand aber, ehrlich gesagt, offensiv den VfB gar nicht so berauschend. Also man hat sehr gute Konter aufs Feld gebracht, man hatte dann auch extremes Abschlussglück. Ich meine, dass dann der Ball vom Pfosten zu Undav so springt, dass er ihn nur noch einschieben muss. Das klappt halt mal. Man war passsicher, also Passquote in der gegnerischen Hälfte 81%. Das ist ein Wert beim VfB Stuttgart. Also wenn du an einer Statistik ablesen willst, was hat sich bei denen verändert im letzten Jahr, dann leg einfach mal irgendein Bruno Labbadia-Spiel neben diese Passquote und dann weißt du, okay, irgendwas muss da passiert sein. Ich fand, dass eigentlich so die Grundlage für diesen Sieg eigentlich eher so die defensive Stabilität war, Martin. Also weil Rouault hat ja neben Anton gespielt. Ich fand, die standen sehr kompakt. Oder was heißt kompakt? Nee, sie haben einfach das gut wegverteidigt, was da vom Flügel aus reingekommen ist. Aber du hast mich gerade angeguckt, als wäre ich ein Gespenst.
Naja, Köln hätte doch 3 Tore machen können. Fandst du nicht? Also wir hatten doch ziemlich viele gute Situationen.
Hatten die so viele gute Chancen? Ich kann mich nur an Abschlüsse aus spitzen Winkeln erinnern und an Kopfbälle, die dann aber immer unter Gegnerdruck passiert sind und die man nicht setzen konnte.
Die hatten aber keinen einzigen Freien. Es waren aber auch so Situationen, wo die so 3-3 in den Strafraum reinlaufen. Ja, okay, du hast recht, die Innenverteidiger haben es dann häufig noch geklärt. Genau. Ne? Waren aber auch ein paar schlechte Pässe dabei. Ich erinnere mich an eine Szene, wo Tigges, glaube ich, mehr oder weniger frei an der Strafraumseite ist und den Ball irgendwie auf Selke bringen will und halt einfach den Pass nicht gut spielt.
Ja, stimmt, richtig. Aber ich meine, Köln hat den XG-Wert von 0,74, habe ich jetzt gerade nachgeguckt.
Ja. Und da waren Stuttgart aber viele halt Szenen dabei, wo sie ganz knapp an einem Riesenabschluss waren auch. Mhm.
Also schlecht ausgespielt, also ist quasi eher die Antwort und nicht defensive Stabilität.
Ich glaube schon. Ja. Beziehungsweise, müsste jetzt nochmal im Detail sehen, das ist natürlich dann, wenn die Innenverteidiger eine gute Leistung bringen, ist das natürlich dann nochmal was wert. Weil du, ich habe dich deshalb angeguckt, weil du defensive Stabilität sagst und da denke ich eher, dass man auch keine gefährlichen Szenen zulässt, nicht, dass man 10 gefährliche Szenen in letzter Sekunde noch klärt.
Ist vielleicht ein bisschen
eine Trainerperspektive.
Point taken, hast du recht. Ich meine, aber das ist ja quasi die Geschichte dieses Spiels, die halt dann vor allem für die Fans halt beider Teams wichtig ist. In Stuttgart, dann ist es wurscht, die haben das jetzt gewonnen, aber Köln hängt ja auch nur bei einem Punkt nach 6 Spielen. Was hat denn Köln deiner Meinung nach gut gemacht und wo liegen aber halt noch die Probleme? Also Ausspielen von Chancen, würde ich jetzt mal sagen, Problemseite haben wir schon identifiziert.
Was auch dann viel mit individueller Qualität zu tun hat. Also ich würde sagen, wenn man guckt, wie die mannschaftlich agieren, dann kann man nicht allzu skeptisch sein. So, das wäre, auch wenn die Tabelle so aussieht, wenn du als Mannschaft so spielst, dann es gibt halt mal Situationen, wo du 3-4 Spiele in Folge halt nicht gewinnst, auch wenn du die Leistung bringst, wenn du keine herausragenden Spiele hast, wenn du individuell halt eher zu den unteren 5 bis irgendwas Mannschaften der Liga gehörst, dann ist das halt mal so. Aber wenn die so weiterspielen, werden die auch ihre Spiele gewinnen. Also da mache ich mir ehrlich gesagt gar keinen Kopf. Sind halt gerne Top-Mannschaft, haben halt wenig richtig gute Bundesligaspieler, ne? Und dann gewinnt man auch nicht konstant, wenn man halt die individuelle Klasse nicht hat. Aber ich finde schon, sie machen die meisten Sachen eigentlich ziemlich gut. Spielaufbau könnte natürlich ein bisschen besser sein. Vielleicht könnten sie auch mal Varianten haben, dass sie nicht immer nur die AV flach haben. Sie sind häufig dazu gezwungen, dann über ein AV zu kommen. Und das ist halt nicht so gut zu spielen, wie wenn du es über eine Halbverteidigerposition machst. Und vor allem haben sie so grundsätzlich die Bewegungen und die Schnelligkeit im Spiel miteinander, dass du es, glaube ich, wenn du dich nicht andauernd an der Seite isolieren lässt, bist du direkt nochmal besser, so. Also ich glaube, einfach eine Strukturänderung im Aufbauspiel würde schon direkt relativ viel helfen. Und dann, ja, Chancen auch zu Ende spielen.
Ich glaube, für Köln wird's ganz wichtig, dass sie wieder einen gelernten Sechser auch vor die Abwehr bekommen, dass Erik Martell schnellstmöglich fit wird, weil das war ja die letzten Wochen auch immer so ein Thema, dass die Gegner relativ gut in den Rücken des jeweiligen Sechsers gekommen sind und dann die Innenverteidiger nach vorne verteidigen mussten. Das ist nicht deren allergrößte Stärke. Und ich muss Martin recht geben, Intensität als Spielidee ist halt was sich im Laufe der Saison immer situativ mal abnutzt. Und vor allen Dingen bei der Intensität des Steffen Baumgart-Fußballs. Und es ist halt schwierig, es ist ja in der letzten Saison häufig mit Skiri, der dann auch mal zwischen die IV gegangen ist, dass die AV oder Außenverteidiger ein bisschen höher stehen konnten. Das geht ihnen aktuell auch so ein bisschen abhanden, dieses Element. Und ich finde, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die Köln verändern müsste. Aber es ist halt Steffen Baumgart und die werden mit dieser Truppe auch mit Sicherheit noch ein paar Punkte holen.
Ich denke halt auch, es gibt auch andere, also wenn du die Problemzonen von Köln benennst, dann kannst du das neben andere Mannschaften aus der ersten Tabellenhälfte legen und die haben mehr, so wahrscheinlich. Also wenn wir jetzt über Mannschaftsgefüge reden, in der ersten Tabellenhälfte haben die wahrscheinlich tendenziell bessere Spieler noch am Start, aber jetzt mannschaftstaktisch betrachtet. Und ich bin mittlerweile relativ extremistisch dabei, einfach nicht Leistungen über 3, 4, 5, 6, 7 Spieltage nicht überzubewerten. Insbesondere wenn wir von Mannschaften reden, die eher Tabellenmitte sind irgendwo tendenziell und wo naturgemäß viele Spiele dabei sind, die man gewinnen kann und verlieren kann, dann wirst du automatisch, einfach weil ein Stück weit Zufall mit drin ist und Schwankungen mit drin ist, Varianz mit drin ist, einfach aus Varianz hast du halt mal Phasen, wo du mehrere Spiele in Folge wenig Punkte holst, so. Und man sollte da nicht andauernd versuchen, Varianz zu interpretieren, sondern es ist halt so, wenn du jedes Spiel 50% Siegchance hast, dann hast du am Ende der Saison auch mal eine Phase, wo du 6-mal in Folge nicht gewinnst oder so. Also
ja, aber ich glaube trotzdem, dass Köln gut damit beraten wäre, dann bald anzufangen zu punkten, weil versuchen sie es, also sie wären auch gut damit beraten, weil so eine Negativspirale, da muss er dann noch irgendwann erstmal wieder rauskommen, wenn das so weitergeht.
Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass sie nicht zu viel verändern und dass sie jetzt nicht anfangen, wir gewinnen ja gar nicht mehr, wir müssen jetzt auf einmal uns mit einer Fünferkette hinten reinstellen und darauf warten, dass wir abgeschossen werden. Das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was sie machen könnten. Also ich glaube, am besten sind sie in der aktuellen Situation damit beraten, hier und da ein paar kleine Stellschrauben zu drehen und ansonsten einfach so weiterzuarbeiten, wie sie es machen. 2-3 Jahre jetzt gut geklappt.
Also ich glaube auch, dass das ist, was Köln machen sollte, aber ich sehe da schon Probleme, weil es gibt schon so ein paar Sachen, die einfach durch die durch den Qualitätsverlust im Kader, durch Karriereende Hector. Ich meine, wie oft war Hector eingerückt derjenige, der quasi das übernommen hat, worüber ihr gerade die ganze Zeit gesprochen habt? Der Außenverteidiger soll nicht zu tief, zu flach weit hinten drin stehen. Das war ja ganz oft Hector, der das geschnallt hat und das einfach gemacht hat. Und mit Skiri hast du halt dann auch noch jemanden verloren, der sowohl Läufe nach vorne gemacht hat, als auch nach hinten alles immer zugelaufen hat, weil er einfach die ganze Zeit durchgelaufen ist. Und ich finde, es gibt schon noch so ein paar systematische Probleme bei Köln. Die müssen sie aber quasi mit dem Personal jetzt lösen. Da gibt's jetzt keinen taktischen Zauberkniff. Also zum Beispiel Steffen Tigges. Der hatte in dem Spiel 12 Pässe in 60 Minuten. Davon sind irgendwie, keine Ahnung, 40% oder so angekommen. Das heißt, die Rolle, welche Rolle hat Tigges? Ist jetzt Selke der Zielspieler? Ist Tigges der Zielspieler? Wer spielt auf wen? Beide. Sollen sie miteinander spielen?
Ich wollte gerade sagen, ja, beide.
Ja. Aber Tigges haben sie nicht ins Spiel bekommen. Also wenn, dann haben sie immer alle Selke gesucht, weil Selke aber auch die Tendenz hat, sich immer fallen zu lassen, weil der wird ungeduldig, wenn er nicht einen Ball bekommt. Sollte er aber wenn manchmal gar nicht machen.
Wenn sie Tickets ins Spiel bekommen haben, war es ein Problem.
Ja, so. Oder dann zum Beispiel auch Paccarada und Meiner. Eigentlich ja eine Stärke vom 1. FC Köln, auch in dem Spiel gegen Stuttgart, haben sie ganz gut gemacht, aber die standen zum Beispiel ganz oft beide breit. Also Paccarada quasi direkt neben der Auslinie und Meiner aber auch. Wo man sich denkt, ja, also beide solltet ihr da jetzt aber nicht stehen, weil das war ja auch was Köln mit Hector besser gemacht hat, immer diese kleinen Kombinationen am Flügel, die sie da spielen konnten.
Aber das ist ja Paccarada eigentlich, weil du gerade diesen Hector-Part angesprochen hast. Ich finde eigentlich, dass er da prädestiniert für ist, weil bei Fabi, bei Pauli hat er das immer gespielt. Und ich glaube schon, dass der das kann. Und das sind, glaube ich, auch diese Nuancen, die Martin meint, dass man diesen Spielrhythmus so ein bisschen verändert, ihn mal vielleicht reinzuholen, dass man auch die Passwege öffnet für Meiner, weil den kriegst du ja auch so super selten in die Aktion dann.
Ich würde auch sagen, im Grunde ist es eine Paccarada-Disziplin.
Stark, sehr gut. Ja, ich hoffe nur, dass man es mal sieht. Also, weil das ist schon was mich so ein bisschen bei Köln als neutraler Beobachter annervt. Gewisse Parameter sind immer gleich. Also, die werden immer viel rennen. Die werden immer versuchen, intensiv zu spielen. Aber gewisse Fehler machen sie schon auch, finde ich, in der Regelmäßigkeit. Und das wundert mich so ein bisschen einfach, weil es müsste nicht sein. Weil du hast dann immer noch...
Teile davon sind natürlich auch ein bisschen spielweise, ne? Wo man drüber reden kann, ob man es ein bisschen anders machen soll. Aber so diese Flügellastigkeit und diese, dass man zwei gleiche Stürmertypen aufstellt, ist ja auch einfach System, dass man einfach kurz durch die Mitte, dann schnell auf den Flügel, dann schnell auf den Stürmer. So, das spielen sie jetzt auch seit 2 Jahren. Und ja, ist dann halt immer, ne, das ist genau die gleichen Sachen, hat man vor einem Jahr oder so, hat man rausgepickt und gesagt, das ist toll, wie die das machen, wie schnell die auf den Flügel kommen und dann auf ihre, wie viel Wucht die dann im Strafraum entwickeln. So in dem Moment, wo es klappt, sagt man, also super. In dem Moment, wo man dann die Spiele nicht gewinnt, sagt man aber, warum spiele ich so?
Also, ja, na gut, weil halt damals Benno Schmitz und Florian Kainz die Flankengeber waren und Jonas Hector. Und jetzt ist es halt, ja, Paccarada, der hat noch viele gemacht, Carstensen irgendwie nicht so, der hat noch so eine komische Entscheidungsfindung manchmal bei den Flanken. Also manchmal denken alle, jetzt wird geflankt, weil sie es quasi aus 3 Jahren Baumgart genauso gelernt haben. Und Carstensen hat aber die Idee, ich lege jetzt nochmal zurück an 16er und wir spielen jetzt da irgendwie anders rein. Und alle denken sich, hey, Moment, das stand ja gar nicht in unserem Memo.
Ich glaube auch, dass dem FC einfach so ein Dosenöffner-Spiel fehlt. Sie haben es ja wenn ich an das Dortmund-Spiel zurückdenke, da haben sie es echt über weite Phasen gut gemacht, aber sie gewinnen die Spiele halt nicht und lassen die mal wieder in Flow kommen und den einen oder anderen Spieler auch ein bisschen besser in Form kommen. Dann glaube ich schon, dass die ein paar Elemente im Spiel haben, die dann auch wieder greifen. Vielleicht kommt der deutsche Dani Alves, Benno Schmitz auch mal wieder ein bisschen besser in die Saison und dann sieht das, glaube ich, auch wieder besser aus.
Na, dann schauen wir doch mal. Auswärts jetzt in Leverkusen, zu Hause gegen Gladbach. Das wäre natürlich ein besonders schmackhafter Dosenöffner.
Dann noch Leipzig.
Und Alter. Dann spielt man noch gegen Leipzig. Also das Programm ist
hart. Dann sind
also,
sie schon abgestiegen.
Da habe ich nichts gesagt.
Leverkusen, Gladbach, Leipzig. Danach kommen dann Augsburg, Bochum, Bayern. Also es ist... ja, niemand hat gesagt, dass es leicht werden würde. Steffen Baumgart hat das allerwenigste. Der FC, schauen wir mal, ob sie euren Optimismus, ob die Spieler euch das zurückgeben können. Für Stuttgart sieht natürlich alles rosa-rot gerade aus, wahrscheinlich jetzt dann auch im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg und dann wird man an der alten Försterei antreten. Und dann schauen wir doch mal, wie lange das einfach beim VfB einfach so weiterläuft, wie es gerade läuft. Und Dennis Undav macht jetzt dann eben die Tore. So geht's ja auch. Dann kommen wir zum Spitzenspiel. Da hat Martin schon gesagt, das war eins der besten Spiele dieses Spieltags, was wahrscheinlich auch daran lag, dass jeweils eine Hälfte gar nicht so lief, wie sich eins der beiden Teams vorgestellt hat. Also erste Hälfte, richtig schlecht von Bayern. Am Ende nur 3 Schüsse. Leipzig hatte auch nicht viel mehr, die hatten auch nur 3 Schüsse. Problem nur für den FC Bayern, 2 davon waren drin. In der 20. Minute Openda und in der 26. Minute Lokeba. Und dann stand es 2:0 bzw. 0:2 aus Sicht des FC Bayern. Bayern stellt um, Guerrero kommt und Mathys Tel kommt zur zweiten Hälfte. Es gibt einen Handstrafstoß nach einem Handspiel. In der Freistoßmauer dreht sich Henrichs weg, nimmt den Ellbogen hoch, da rastest du aus als Trainer. Es gibt völlig zu Recht Strafstoß, den verwandelt Harry Kane natürlich, er ist sehr strafstoßsicher. Und dann kassiert man einen Konter nach eigener Ecke, Leroy Sané macht das 2:2. Es gibt dann noch Chancen für beide Teams, also sowohl Bayern hätte da noch ein Tor machen können und ganz hinten raus muss Ulreich mit sehr, sehr, sehr viel Risiko gegen Sesko irgendwie den Ball noch klären. Das klappt dann aber auch, deswegen endet dieses Spiel, Benny, mit 2:2. Und die Frage ist, was fangen wir jetzt damit an?
Also mit dem Matchplan von Thomas Tuchel aus der ersten Halbzeit am besten gar nichts, also viel Abstand, weil also ich kann schon verstehen, warum er aus dem 3-Box-3 gespielt hat am Anfang, also 3-2-2-3 im Prinzip.
Das WM-System, wir haben es noch in der letzten Sendung so gelobt.
Ja, stimmt. Also ich fange mal damit an, dass ich den Spielaufbau generell, also diesen 3-2-Aufbau, unglaublich hektisch finde bei Bayern. Also sie kommen mir zu selten kontrolliert daraus. So fällt übrigens auch das 1:0 für Leipzig. Vor dem Einwurf spielt Upamecano einen diagonalen Ball, wo sie eigentlich in Überzahl sind und Kim, der freie Mann von diesen 5 Spielern im Aufbau ist, er spielt einen total unnötigen Diagonalball. Ich finde, im generellen Spiel der Bayern, wir hatten es auch in der letzten Folge, die wir gemeinsam hatten. Coman ist für mich ein Stop-and-Go-Spieler, den du in der Breite haben musst. Ich finde die Idee im Halbraum vor allen Dingen gegen Leipzig nicht ideal, weil du, also ich verstehe, warum Thomas Tuchel das machen wollte, aber es funktioniert gegen Leipzig einfach nicht. Und ich war ein bisschen erschrocken, wie einfache Stilmittel Leipzig im Pressing gereicht haben, um Bayern nicht ins Spiel kommen zu lassen. Die sind ja vorne im Prinzip eigentlich nur mit ihren beiden Stürmern angelaufen und haben entweder den ballnahen Sechser zugestellt oder sind situativ mal vorgeschoben, dass sie Goretzka und Kimmich zugestellt haben. Und Bayern fehlt komplett die Tiefe. Aus diesem 3-Box-3 hat sich dann Harry Kane noch super häufig fallen lassen und als so eine Art Achter gespielt. Wenn sie dann mal die Linien überspielt haben, dann haben sie die Box nicht richtig besetzt bekommen. Also da waren sie meistens in Unterzahl. Ich finde Alphonso Davies aktuell einfach auch nicht so richtig in Form aus der Breite, wenn er dann super hoch schiebt, ist ja auch die Idee dahinter, dass du ihn halt so super hoch bekommst in die letzte Linie. Jamal Musiala, ich liebe den Spieler über alles, aber seine Entscheidungsfindung muss man dann schon drüber sprechen. Er ist natürlich ein absoluter Unterschiedsspieler in engen Räumen, geschlossenen Räumen, wie er die Situation dann löst, aber ab und an in der Entscheidungsfindung darf man ihm mit Sicherheit auch zugestehen, weil er halt eben noch ein bisschen jünger ist. Ich fand halt auch einfach die Idee mit Conny Leimer als rechter Halbraumverteidiger im Aufbau nicht ideal gelöst. Es ist für mich einfach ein Spieler, der viel über seine Dynamik kommt und als Gegenpressing Achter oder wenn überhaupt dann noch als Außenverteidiger in der Breite agiert. Und ich fand den Matchplan in der ersten Halbzeit unglücklich, fand es dann aber schon respektabel, wie er dann umgestellt hat mit Guerrero und Tell und dann den Spielrhythmus so ein bisschen in der zweiten Halbzeit geändert hat.
Lass mich den Matchplan von Thomas Tuchel erklären, weil ich bin perfekt vorbereitet. Ich habe nämlich in meinem Seminar eine Szene zwischen Pep Guardiola und Jürgen Klopp analysiert, in genau dem Formationsmatchup, wo Guardiola 3-2-2-3 spielt und Klopp spielt 4-4-2 enge Winger. Und ich habe das als die Szene, die ich da zeige, ist, habe ich als Musterbeispiel für ein Tor, was so komplett ist wie an der Taktiktafel. Und City spielt das super geduldig, super präzise. Und die Idee ist, dass dadurch, dass du den Dreier aufbaust gegen die 2 Stürmer, irgendwann muss ein Winger auf den Innenverteidiger rauskommen, wenn die pressen wollen. Und Tuchel ist sicher davon ausgegangen, dass die pressen wollen. Und dann wird der Sechser offen, dann muss der gegnerische Sechser auf den Sechser rauskommen. Und in dem Moment, wo der verteidigende Sechser rauskommt, öffnet dein Zehner und du bist 2-1 auf dem Außenverteidiger. Und dann spielst du schnell außenrum auf den Winger oder auf den Zehner, der öffnet, und kannst dann von dort aus 5-4 auf die Kette zuspielen, Guardiola oder City spielt das aus in der Szene, die ich gezeigt habe. Da spielt De Bruyne noch einen Tunnel auf Mahrez und
wirklich Bilderbuch.
Ja. Und Mahrez, ja, das war dann das Verrückte. Das war die Abweichung dann von der Taktiktafel, dass Liverpool super den Pressing-Moment erkennt und plötzlich hast du dieses 2-gegen-1, aber der Winger ist auf einmal im Deckungsschatten und De Bruyne wird von hinten angelaufen und De Bruyne dreht sich und spielt den Tunnel durch. Und dann läuft Mahrez, glaube ich, auf Van Dijk zu und spielt quer auf Gündogan im Zwischenlinienraum und dann der steckt durch auf Ballfern, linken Winger und der spielt ihn in die Mitte und Tor. Und das war wahrscheinlich so ziemlich genau auch Tuchels Plan. Und das
also
Ding
um
ist,
das ganz kurz für Normalsterbliche zu versuchen zusammenzufassen, ja. Weil ich habe versucht irgendwie mitzukommen, ich glaube, ich habe so ganz grob verstanden. Letztlich ging es darum, irgendwann muss jemand vom Flügel her dich anlaufen, dann öffnet sich ein Raum und den spielst du im Zickzack letztlich eigentlich aus und kommst dann
in den Raum. Ja, wie man ausspielt, ist gar nicht so relevant, nur du hast ja mit den 2 Zehnern und den 3 vorne, stehst du 5-gegen-4 auf der Viererkette. Ja. Dieses 5-gegen-4 kannst du aber nicht ausspielen, das kannst du erst ausspielen, wenn vom Gegner der 6er rausrückt. Ne? Normalerweise, wenn du es direkt auf den Flügel anspielst, dann schiebt einfach der 6er rüber und übernimmt den 10er von dir. Und dann ist es nicht mehr 5-gegen-4, dann ist es 5-gegen-5 und noch ein 6er dahinter und du verlierst Tempo. Und ja, das ist die ganze Zeit passiert, weil Leipzig extrem diszipliniert darin war, nicht ins Pressing zu gehen. Die sind einfach, die haben einfach im Grunde ganz krass Mittelfeldpressing gespielt.
Das ist nämlich genau das Thema, was ich auch noch sagen wollte. Leipzig hat sich halt überhaupt nicht drauf eingelassen. Genau. Die sind auch nie mit ihren Außenverteidigern, die sind ja nie AVAV angelaufen, sondern sind einfach in ihrer Formation geblieben. Und deswegen sage ich auch, es hat mich gewundert, wie wenig Pressing, was es dann auch nicht so richtig war, von Leipzig gereicht hat, um den Aufbau von Bayern zu stören. Weil die Idee dahinter verstehe ich schon, auch dass man mit Coman immer wieder einen Spieler aus der Kette rauszieht, das Pressing einleitet und, dann über Steilklatsch schnell in die Zwischenräume kommt, das verstehe ich alles. Aber Bayern hat einfach das Spielermaterial nicht dafür. Ich finde, dass die Spieler...
Ich glaub, die haben die Spielphilosophie nicht dafür. Weil City ist halt extrem darauf ausgerichtet, dass diese positionelle Idee, also diese Idee, wir spielen dann nach vorne, wenn der gegnerische Sechser rausrückt. Wenn Guardiola denen das sagt, spielen die das, bis sie kotzen.
Ja,
so, die spielen das so lange, bis der Sechser rausrückt und das dann wird angegriffen. Und Bayern spielt vom Selbstverständnis viel vertikaler, hat auch mit Musiala, mit Sané, mit Kane, mit Kimmich Spieler, die du schneller in enge Räume vielleicht anspielen willst, so, oder die selber schneller angespielt werden wollen in engen Räumen, die wollen gar nicht so lange warten, die wollen gar nicht so geduldig spielen, die wollen eigentlich vertikaler spielen. Das war ja auch unter Flick zum Beispiel, als sie alles überrollt haben, waren sie ja viel vertikaler als das, so. Und deswegen, glaube ich, haben sie einfach nicht genug gewartet. Ich hatte mal geguckt, die hatten in dem Spiel, glaube ich, Minute, ich weiß gar nicht, wie es am Ende war jetzt, aber irgendwann zur Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit hatten sie, glaube ich, schon 17 Dribblings oder so. Da hatte Sané alleine schon 7. Und City hat im Schnitt in einem Premier League-Spiel 9. Ja. So. Also die sind viel direkter, die machen viel mehr Einzelaktionen, die wollen viel mehr ihre individuellen Fähigkeiten in Zwischenräumen ausnutzen. Und das konnten sie dann in diesem Setup gar nicht, sondern die waren eigentlich dazu gezwungen zu warten und wollten das aber gar nicht.
Ja, und da muss ich dann aber auch dazu sagen, ich finde zum Beispiel, dass Coman, und er ist dann auch ein Opfer dieses Systems, ich finde, er ist nicht dieser Spieler im linken Halbraum, der auf diese Aktion wartet und das geduldig ausspielt. Deswegen sage ich, er ist dieser Stop-and-Go-Spieler, entweder mit einem Kontakt klatschend in die Tiefe, aber dieses geduldige Ausspielen und den Gegner rausziehen, das passt irgendwie nicht so richtig zum Spielermaterial. Ich finde auch, dass Harry Kane dafür einfach zu ungeduldig ist, weil er, das hat er ja bei Tottenham auch ultra häufig gemacht, dass er dann aus einer hohen Positionierung auf so eine tiefe Achterposition fast fällt. Nur das Problem ist halt, wenn sich kein Gegner aus der Position ziehen lässt, dann kommst du nicht durch, dann hast du einfach keine Chance. Und es reicht aktuell bei Bayern, sie vorne so ein bisschen im Pressing zu beschäftigen und darauf zu warten, dass sie einen Fehler im Aufbau machen, weil die machen sie, haben sie auch in der ersten Halbzeit häufig gemacht, und dann schnell umzuschalten, weil dazu kommt ja noch, wir hatten es ja am ersten Spieltag gegen Bremen schon, da habe ich mir schon gedacht, boah, wann kommt mal ein Team, das es effektiv ausnutzt, dass sowohl Kim als auch Upamecano konsequent immer nach vorne verteidigen. Die verteidigen immer nach vorne, ohne eine richtige Tiefenabsicherung. Und vorm 1-0 ist es auch so, Upamecano schiebt raus und dadurch geht der komplette zentrale Raum auf, ohne eine Absicherung. Und nur deswegen...
Einmal auch nicht reingeschoben, muss man sagen.
Wer nicht reingeschoben?
Leimer war auch.
Leimer nicht reingeschoben, aber er lässt, Kim stellt sein Gegenspiel natürlich auch nicht richtig zu, ne? Also das heißt, nicht zwischen eigenem Tor und Auslinie, alles gut, aber er öffnet erstmal diesen zentralen Raum. Und das ist, finde ich, auch so ein Element im Bayern-Spiel, was ihn dann auf Top-Niveau, weil das passiert ihnen auch schon häufig in der Bundesliga, nur die Spielanlage von vielen Teams lässt es, oder die individuelle Qualität lässt es gar nicht zu, dass sie das ausspielen können. Aber es gibt genügend Teams, die das können auf Top-Niveau, und ich glaube, das könnte Bayern schon noch um die Ohren fliegen, perspektivisch.
Ja, das stimmt, wobei man sagen muss, auch gegen Leipzig, also alles, was ihr sagt, ist völlig richtig, und vor allem, also dass die zwei Innenverteidiger von, oder beziehungsweise die ganze letzte Kette, dass die keine Tiefenabsicherung hinbekommen, das ist ja wohl ein fucking Witz, wollt ihr mich verarschen? Also das musste jetzt doch irgendwann mal klappen. Also,
ja, schnell. Ich wollte es nicht so deutlich sagen.
Also Entschuldigung, also das ist, also, vielleicht hat es noch irgendwie damit zu tun, dass die jetzt gerade noch fit geworden sind und so weiter, aber es war einfach wieder nicht gut, und das kann nicht, also die können das ja alle, und ich verstehe nicht, warum das
die jetzt sind so schnell, wird. Das Ding ist, wenn du super schnell bist, du lebst dein Leben, you're living the fast guy lifestyle, du läufst einfach irgendwo rum, und wenn jemand hinter dir reinläuft, schnappst du ihn dir einfach wieder so. Dummes, wenn ein Openda reinläuft,
ja, Davis schafft das, aber die anderen beiden ja nicht immer. Aber was ich sagen wollte ist, also so viel nicht geklappt hat in dieser ersten Hälfte, hast du, glaube ich, auch gesehen, warum mit diesem Matchplan aber dann doch Bayern eigentlich recht gut durch viele Spiele durchkommt, auch wenn es nicht mehr exakt dieser Matchplan ist. Aber es gab mehrere Situationen, also zum einen, Musiala in der dritten Minute schnell ausgeführter Freistoß, steht schon allein vor Blaswig, macht halt nicht das 1-0, aber das war ja noch quasi Zufall. Aber zum Beispiel es gab schon so zwei, drei Situationen, wo Raum viel zu weit vorne war, und es gab zum Beispiel in der 10. Minute, da ist Goretzka in einem 5-3 auf die Kette zugelaufen und spielt einfach viel zu spät auf Coman. Also die haben eigentlich Leipzig auch hin und wieder mal erwischt, sie haben es bloß nicht ausgespielt. Und es gab noch so eine klassische Bayern-Szene, nämlich wenn einer sein direktes Duell gewinnt, also Coman oder Sané sind das dann immer, Sané ist es gar nicht gelungen, also nicht in den entscheidenden Räumen, der hat zwar Dribblings gewonnen, aber die waren alle viel zu weit hinten, das war nicht interessant, aber einmal, ganz kurz vor der Hälfte, da mit einer Drehung nimmt er zwei Gegner aus dem Spiel, steckt dann auf Leimer, bekommt von dem den Ball zurück und schießt dann, und er hätte aber nochmal auf Coman querlegen können, der komplett frei war. Also das sind dann schon immer so einzelne Momente, in denen dann sogar gegen einen Gegner wie Leipzig das dann klappt, was Bayern macht, und ich glaube, deswegen ist es so verlockend, auch immer wieder einfach so zu spielen.
Das hängt aber auch, glaube ich, aktuell so ein bisschen damit zusammen, erstmal wie unfassbar krass Leroy Sané in Form ist, und wenn er für sich selber entscheidet, dass er aus der Breite in den Halbraum schiebt, es gibt ganz viele Szenen, wo er erst breit ist, und wenn Leimer aus dem rechten Halbraum andribbelt, er in den Halbraum einschiebt, und wenn er da den Ball bekommt und mit Dynamik auf die Kette zuläuft, dann kannst du ihn unfassbar schwer verteidigen, weil ich habe ihn lange nicht mehr so topfit gesehen, der zieht so viele Sprints in die Tiefe, der ist defensiv, läuft er so viel weg, und ist generell auch vom Mindset habe ich lange nicht mehr so einen starken Leroy Sané gesehen. Und das hängt dann auch viel damit zusammen, das letzte Mal, glaube ich, bei City unter Guardiola habe ich, dass ich ihn so stark gesehen habe. Aber das hängt dann auch, warum es bei Bayern dann klappt, viel mit genau solchen individuellen Entscheidungen zusammen. Wann dribbelt ein Leimer an, wann schiebt ein Sané rein? Und das hat wenig, glaube ich, mit dem System dann an sich zu tun, sondern mit individueller Entscheidungsfindung.
Wobei das ist schon auch generell für das Spielmaterial grundsätzlich einfach von der positionellen Verteilung und der Verteilung der Spieler schon solides, trotzdem solide, ne? Also du spielst das nicht genauso sauber und so top, wie das City spielt, und gegen einen Gegner wie Leipzig fällst du dann mal eine Halbzeit auf die Nase, aber grundsätzlich, wenn du halt zwei von Sané, Musiala, Coman, potenziell Müller oder so, wenn du die im Halbraum hast, wenn du Kane vorne hast, wenn du Breite hast von Davis, wenn du die Spieler diese eben haben, im Aufbau haben und Kimmich dahinter, dann ist es einfach schon generell erstmal ein gutes Setup. Also auch wenn du es nicht perfekt
ausspielst,
spielst du natürlich immer mal Chancen raus.
Und wen ich übrigens nochmal erwähnen muss, wer mir aktuell irgendwie unfassbar leid tut, ist Leon Goretzka, weil der ist halt das komplette Opfer. Also der ist natürlich auch nicht Opfer vom System. Auch
als Typ so.
Nee, als Typ nicht. Aber der ist das Der ist das generelle Opfer vom System, so rum.
Ja.
Weil das ist halt ein Spieler, den musst du irgendwie mit Dynamik in die Aktion bekommen. Und ich finde, er bewegt sich so häufig in Räumen, wo die Räume entweder eng sind und er seine Dynamik nicht ausspielen kann, oder sie das Spiel schon so weit in der letzten Linie haben, dass sie ihn gar nicht mehr in diesen Räumen brauchen, dass er seine Dynamik gar nicht ausspielen kann. Und deswegen ist er so kein Opfer, aber ein Opfer des Systems ist er.
Ja, und vor allem übrigens, in diesem Spiel noch so richtig auf die Fresse, weil nämlich als sie noch mit zwei Sechsern spielen mussten, in jeder Spielsituation, keiner von den beiden durfte vorrücken, da stand Goretzka auf dem Platz und dann wechselt Tuchel Guerrero ein, der ein super Spiel gemacht hat, aber schiebt ihn genau in die Rolle, die Goretzka eigentlich spielen sollte, nämlich als Achter.
Ja, fies. Hab ich kleines Selbstlob an der Stelle. Ich habe bei Tuchels Amtsantritt beim Spiegel einen Artikel geschrieben, was werden die Gewinner und die Verlierer unter Thomas Tuchel, welche Spieler, und da hatte ich Goretzka ganz groß als Verlierer schon angekündigt, weil das klar war, Tuchel will seine 5-Spieler-Absicherung und wenn du mit 5-Spieler-Absicherung spielst, dann ist die Position für Goretzka einfach nicht da. Du müsstest ihn als Zehner aufstellen und dafür ist er dann auch wieder nicht spielstark genug.
Und das Problem, das ist halt witzig, weil das Problem gab es schon bei Nagelsmann, der auch nicht so richtig wusste, was er mit ihm machen soll. Der hat ihn dann ja situativ immer einfach in die letzte Kette geschoben, dass er da als eine Art Wandspieler fungiert. Und ich finde es einfach total unglücklich, weil ich glaube, wenn die Bayern einen anderen Sechser-Typen bekommen hätten, würde der kein einziges Spiel mehr machen. Und deswegen ist er gerade notgedrungen einfach in dieser Rolle drin. Und das tut mir für den Jungen einfach unfassbar leid, weil jetzt auch viel einfach auf ihn einprasselt und viele sagen, Mensch, der kann ja nichts, ist nicht in Form und. Aber das liegt halt auch einfach am System aktuell, dass er nicht performt.
Im Grunde wird ihm vor jedem Spiel gesagt, Leon, give your best Bastian Schweinsteiger impression that you can do.
Ja.
Ja, aber Schweinsteiger ist ja auch immer nach vorne gezogen irgendwann. Also der ist ja erst, als er dann so langsam wurde, dann wurde er wieder zum Sechser. Dann hat er, ja, so war es doch. Erst war er auf dem Flügel, dann wurde er nach innen gezogen, dann war es super und dann wurde er immer älter und dann ging er stückweise immer weiter nach hinten und dann war er am Schluss ein ergrauter Sechser. Also zumindest in meiner Erinnerung ergraut. Ich glaube, er hat
aber keine Graue. Es ist trotzdem krass,
er hat wie gefärbt am Ende, glaube ich.
Haare hat er gefärbt gehabt und es ist aber trotzdem krass, muss ich dazu sagen, dass die Bayern situativ trotz ihrer 3-2-Absicherung ganz schön anfällig bei Kontern sind. Also das sind dann auch so individuelle Entscheidungen, wann den Sechser rausschiebt etc., aber die sind schon teilweise echt anfällig, wenn die einmal überspielt wurden, auch aus einer eigentlich relativ stabilen Absicherung raus.
Ja gut, wobei, da hast du mit Xavi Simons auch jemanden, der bei Leipzig halt wirklich sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen hat.
Boah, und am Ende der eine Pass.
Aber wirklich, ey. Aber jetzt lass doch noch mal kurz drüber sprechen, warum war es denn in der zweiten Hälfte so anders? Also Guerrero hat natürlich einen Faktor gespielt, dass man es offensiver gespielt hat, also 2 Achter letztlich, 1 Sechser. Aber Leipzig, Martin, stand ja auch tiefer dann.
Das war die Reaktion, also das war nicht Absicht von Leipzig, das war dann erzwungen. Ich glaube, man hat es im Grunde, anstatt zu versuchen, Leipzig rauszuziehen, hat man sie einfach gematcht im Grunde. Und du bist auf einen Viereraufbau gegangen, du hast statt 3-2-Aufbau, hast du 4-1-Aufbau oder 2-3, wie du willst. Jedenfalls stehst du im Grunde genau den 4 Pressingspielern von Leipzig gegenüber, stehst auch am Flügel 1-1 und stehst mit den Achtern gegen die Sechser, sodass du in der Breite genau diese 2-2 oder 3-3 Situation hast. Und dann haben sie es einfach immer einfach aus der Position heraus 1-1 gespielt. Ne? Haben einfach ein bisschen zirkuliert, angespielt, angetribbelt, immer nur angetribbelt, immer in der Position einfach ein bisschen angetribbelt, dadurch Leipzig zu Passivität gezwungen. Da musste Leipzig wieder ein bisschen, ne, wenn du einmal auf dem Winger spielst, wenn du einmal auf Sané spielst, der dribbelt ein bisschen an, du spielst einmal auf Guerrero, der dribbelt ein paar Meter an, du fällst direkt ein bisschen zurück, dann spielst du nochmal zur Seite, dribbelst wieder an, du fällst ein bisschen zurück. Und so haben sie komplett die Platzhoheit eigentlich gewonnen und halt verhindert, dass Leipzig das Spiel so an der Mittellinie halten konnte. Sondern auf einmal war es die ganze Zeit im Leipziger Abwehrdrittel. Leipzig kommt daher logischerweise nicht mehr in die Konter, nicht in der gleichen Weise. Und sie haben halt auch dann einfach aus diesen 1-gegen-1-Situationen heraus, können sie dann auch immer wieder was erzeugen.
Und trotzdem ist es unfassbar dämlich, wie Leipzig die Gegentore bekommt. Also der Handelfmeter, mal davon ab, wenn ich weiß nicht, was Simakar da vorm 2-2 macht. Also der darf alles machen in der Situation, aber nicht versuchen, den Ball da irgendwie unter Gegnerdruck noch zu kontrollieren, weil das Ding fliegt ihn dann. Und dann muss er übrigens auch gegen Musiala irgendwie das Foul ziehen, weil er lässt ihn dann ja auch laufen. Er versucht es auch gar nicht so richtig. Ich weiß gar nicht, ob er gelb hatte oder nicht, aber da muss ich irgendwie das Foul ziehen gegen Musiala.
Der hatte schon gelb, ja.
Okay, gut, das erklärt's dann, aber
War das Xavi Simons in der Konterabsicherung, der zu spät kommt? Ich glaube, ja. Der geht nicht im Sprint. Also einer in der Konterabsicherung geht auf jeden Fall nicht im Sprint nach hinten und dadurch hat Bayern dann den Überzahlspieler. Ja,
und ich glaube auch, dass Xaver Schlager auch ein bisschen unglücklich sich positioniert. Aber das war halt, es war eine Fehlerkette, die beginnt aber bei Simakar, der den Ball da niemals so kontrollieren darf, weil das fliegt dir gegen Bayern sofort um die Ohren.
Da habe ich eine gute Anekdote. Die hatten mir René Maric mir erzählt, über Konter nach Ecken aus seiner Marco-Rose-Zeit. Die hatten irgendwann mal in, was war, glaube ich, noch in Österreich oder was mit Gladbach, ich weiß nicht mehr, da haben die irgendwie aus irgendeinem Grund, weil sie versucht haben, glaube ich, so einen Rebound zu kontrollieren und dann nochmal zu spielen. Und dann beim Spielen haben sie den Ball verloren und laufen den Konter. Deswegen hatten sie dann danach die Regel, Rebound nach einer Ecke, einfach wieder in die Box bringen, nochmal den Ball. Und dann haben sie das nächste Spiel, bringen den Rebound wieder in die Box, der Ball wird rausgeköpft und sie laufen wieder in Konter. Das Fußball, also bei Standardsituationen ist Fußball nicht trainerfreundlich, glaube ich.
Nee, überhaupt nicht.
Sagen. Naja, außer du hast ein Team, das es gut ausführt. Ich meine, wir werden später noch über den Lienhardt-Treffer von Freiburg gegen Augsburg sprechen. Ich meine, wenn deine Standards so getreten werden, dann denkst du dir da sagst du dann als Trainer, glaube ich, auch, nehmt euch ruhig mal einen Distanzschuss mehr. Es ist im Zweifel eine Ecke mehr, die wir kriegen, wenn er ihn halbwegs gut platziert. Aber gut, anderes Thema. Also, ich glaube, dieses 2:2 haben wir ganz gut durchanalysiert. Am Ende ist ja für beide dann nicht viel passiert. Bayern bleibt ungeschlagen, ist das zweite von drei ungeschlagenen Teams in dieser Liga. Auch wenn man auf den dritten Tabellenplatz abrutscht, werden es die FC Bayern-Fans vermutlich verkraften. Vor allem sollte jetzt ein Sieg bei Kopenhagen folgen in der Champions League und dann geht es zu Hause gegen den SC Freiburg weiter für Bayern. Leipzig dagegen bleibt bei 13 Punkten jetzt dann oder steigt auf 13 Punkte. Aktuell Rang 5. Man spielt jetzt dann zu Hause gegen Manchester City und dann gegen den VfL Bochum. Und das ist doch auch genau das Nacheinander unterschiedlichster Systeme, das einen auch so richtig geil macht als Trainer. Erst gegen City, dann gegen Bochum. Da musst du in der wenigen Zeit, in der du Dinge einstudierst, musst du dann auch wirklich unterschiedliche Sachen, glaube ich, vermitteln.
Quasi das gleiche Spiel.
Ja, genau. Wir machen alles wie gegen City, Leute. Geht einfach raus und spielt Fußball. Ja, zu quasi das gleiche Spiel haben wir eigentlich auch gesehen. Wir sind, glaube ich, wieder bei Teams, die Dinge genau gleich gemacht haben. Wir wollen sprechen über Heidenheim gegen den ersten FC Union. Und das Interessante war, hätte es nicht ein wunderbares Freistoßtor gegeben von Jan-Niklas Beste, dann wäre das ein 0:0 geworden, hat zumindest Frank Schmidt nach dem Spiel gesagt. Und irgendwie hat er zwar recht mit dieser Aussage, er unterschlägt damit aber, Martin, dass es ein ganzes Füllhorn an Chancen gab. 20:10 Schüsse, 30 Schüsse von diesen beiden Teams. Also es war nicht das 0:0, was man hätte erwarten können zwischen Heidenheim und Union, sondern es wäre ganz atypisch gewesen. Und es wurde dann eben ein 1:0, weil Jan-Niklas Beste einfach einen gesegneten Fuß hat, so muss man es sagen. Was für ein mega geiles Freistoßtor. Aber erklär mir mal, warum war denn das so, dass es da ständig Chancen gab auf beiden Seiten? Das passt ja zu keinem von beiden.
Ja, war sehr, sehr kurios. Also ein Stück weit hat's ein bisschen damit zu tun, dass Union etwas merkwürdig verteidigt hat. Also unnötig defensiv. Dadurch hatten sie ein bisschen mehr Konterräume, dadurch hat Heidenheim aber auch Zeit gekriegt, um die Bälle dann irgendwie in die Tiefe zu spielen. Und dann ist es ja schon so, dass Union generell ein bisschen Probleme damit, also mehr Probleme damit hat, wenn ein Gegner gegen sie einfach tief spielt, als wenn sie gegen positionellen Gegnern spielt, der sie durchbewegen will, der sie flach ausspielen will. Weil dann sind sie immer, okay, wir verschieben, wir rücken raus, wir gehen in die Zweikämpfe, geil. Aber wenn sie sich umdrehen müssen und nach hinten laufen müssen zum eigenen Tor, dann sind sie nicht ganz so in ihren, dort, wo sie eigentlich sein wollen. Und dann ist natürlich Heidenheim hat dann versucht, ein bisschen zu spielen, immer viele Spieler hochgebracht, schnell nach vorne gespielt. Und dann, ja, generell war die Gestalt des Spiels einfach, dass beide Teams die ganze Zeit tief gespielt haben und es hat die ganze Zeit geklappt. So, normalerweise hast du bei solchen Mannschaften, die so spielen, hast du immer, die spielen die ganze Zeit tief und verlieren dann den Ball. Aber hier war es einfach, spielen die ganze Zeit tief, kommt alles an. War sehr kurios zu sehen. Und ja, haben sie dann irgendwie beide doch ganz geschickt gemacht, weil sie beide natürlich auch gut darin sind, tiefer anzugreifen, so. Heidenheim fehlt ein bisschen die individuelle Qualität, die haben ein paar Ballverluste, wo Union tatsächlich dann in Konter laufen darf, und dann haben sie dann auch nicht so ganz das Tempo in der Viererkette wie andere Bundesligamannschaften, da ist dann Geraldo Becker schon ein bisschen schneller als die meisten und ja, so war es ein ziemlich munterer Schlagabtausch zwischen zwei sehr defensiv ausgerichteten Mannschaften. Ja.
Fandst du auch, dass Union ein bisschen breit gegen den Ball stand und es damit Heidenheim ja auch leicht gemacht hat, da reinzuspielen?
Auch tief. Also sie haben ja im Grunde 5-4-1 verteidigt gegen einen Gegner, der der eh nur tief spielt, so, also gegen, wogegen sicherst du dich ab? Ne? Also, das ist, ich glaube, das ist eine Situation, wo es viel mehr Sinn macht, zu versuchen, den ersten Pass zu verhindern. Ein bisschen Druck auf die Innenverteidigung. Das war Siersleben, hat er in der dritten Minute schon irgendwie, da hat er mal ein bisschen Platz gehabt und versucht, einen Ball ins Mittelfeld zu spielen. Und der erste katastrophaler Fehlpass und der zweite fast genauso katastrophal, wo ich schon gedacht habe, okay, ich mach aus. Aber das haben sie dann, die haben dann denen so viel Zeit gegeben, dass sie sich dann auch reinspielen konnten und dann auch die Situation gefunden haben, wo sie schnell nach vorne spielen konnten, haben gut dann einfach hoch vor dem Ball irgendwie 3-4 Spieler geparkt, dann den Ball da reingeknallt und irgendwie versucht durchzukommen, so dass das, was glaube ich, eine der unangenehmsten Mittel ist, wie du diese Union-Fünferkette bespielen kannst, und wo auch sich das 5-4-1 dann nicht so lohnt, wo es dann mehr Sinn machen würde, 2-3 mehr Spieler ins Pressing zu bringen und Druck auf den ersten Ball, Druck auf die Balleroberung zu machen und überhaupt vertikal erstmal Druck drauf zu kriegen, weil was du ja nicht kannst im 5-4-1, wenn Innenverteidiger oder irgendein Aufbauspieler, der nicht in der zentralen Position ist, wenn der nach vorne geht und einen Vertikalpass spielen will, du kriegst immer nicht vertikal Druck auf den drauf, ne? Du kriegst immer nur von der Seite Druck und wenn der Gegner eh nur vertikal spielt, dann ist es egal, dass der von der Seite Druck kriegt, so. Deswegen war das, ich glaube, man hätte da auf jeden Fall 2 Stürmer im Pressing gebraucht, oder hätte eben mit dem Winger auch noch mit anlaufen müssen irgendwie und das haben sie schon sehr selten gemacht. Da war das nicht die beste Wahl gegen den Gegner, glaube ich. Übrigens gab's in der Euroleague, als Union rausgeflogen ist, haben sie gegen ein bisschen ähnlichen Gegner gespielt, Union Saint-Gilloise oder wie man sie ausspricht, und die haben gegen Union auch einfach immer Ball auf die, also nicht ganz so gespielt wie Heidenheim, aber auch extrem tief, also immer Ball auf die Seite, versucht Union ein bisschen rauszuziehen und dann tief hinter die Kette, so dass Union sich immer umdrehen musste und nie nach vorne verteidigen konnte. Und das war für Union auch kacke, haben sie, glaube ich, in beiden Spielen 3 Gegentore gekriegt.
Aber war da nicht auch das Problem, da sind sie doch höher angelaufen und sind dann da ständig erwischt worden? War das nicht da eins der Themen?
Ja, stimmt, ja. Und das haben sie dieses Mal ein bisschen weniger gemacht, aber
und sie haben ja
auch keine 3 Tore kassiert.
Das stimmt, sie haben keine 3 Tore kassiert. Und ich meine, das war ja auch wirklich ein Freistoß, aber sowohl Heidenheim als auch Union hatten ja ihre Chancen. Und sie haben ja dann ab der 74. Minute, habe ich mir aufgeschrieben, da mit Viererkette gespielt. Dann war es ein 4-4-2 mit Kaufmann neben Behrens. Da hatte ich aber so ein bisschen dann das Gefühl, dass sie vielleicht auch deswegen nicht mit 2 angelaufen sind. Ich meine, da hatten sie aber auch viel Ballbesitz, also gegen den Ball konntest du nicht mehr so wirklich bewerten. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, alle fühlen sich jetzt im falschen Leben auf dem Platz, weil dann ja auch noch ganz viele in den Strafraum immer reingezogen sind bei den vielen Flanken, die es gab. Und
da hatten sie auch keine Schüsse mehr dann.
Ja, genau.
Ab der 65. nur 2 Abschlüsse, davor 18.
Und Hollerbach auf dem Flügel zum Beispiel ist die ganze Zeit nach innen gezogen, ist da nie breit geblieben. Dadurch war innen war ein wahnsinniges Gewusel. Heidenheim hat es zwar auch gut gemacht, also die hatten sehr viele klärende Aktionen. Ich glaube, Maloney war da doch so krass. Genau, Maloney hatte 13 Clearances, alle im eigenen Strafraum. Alter. Da wissen wir auch, was der Sechser gemacht hat. Er hat sich fallen lassen. Er hat sich verdammt nochmal fallen lassen. Aber Union hat es
halt. Ist ja auch ein Innenverteidiger, der hat da einfach sein Spiel gespielt.
Aber ich finde, dass Union da halt auch so ein paar so, also das ist jetzt kein systematischer Fehler, aber so individuell einfach haben sie es sich ein bisschen zu schwer gemacht. Wenn du dann eben immer das dann alles auch noch so eng im Strafraum machst, wird es ja noch schwieriger. Und sie sind aber nie auf so eine Art und Weise auf den Strafraum zugelaufen, dass du überhaupt dann den Rückraum, da war nämlich dann wieder Platz, überhaupt attackieren könntest. Dadurch, dass Maloney sich immer hat fallen lassen und Teuerkauf, der wurde ja dann ausgewechselt, weiß es gerade gar nicht mehr, wer das dann war, bei dem mir das noch aufgefallen ist. Aber die sind ganz oft in die letzte Kette, weil die unheimliche Angst vor Kevin Behrens hatten, war so mein Eindruck, zu Recht ja auch, wenn man sich Kevin Behrens anguckt. Aber das konnte Union gar nicht ausnutzen.
Ja, ist so der typische Fehler in der Endphase. Ne? Oh, wir müssen dringend ein Tor machen. Was ist die Lösung? Wie schießt man nochmal ein Tor? Okay, wir rennen einfach alle möglichst nah zum Tor. Das Problem hatte Hoffenheim auch in Dortmund, kommen wir, glaube ich, gleich zu. Die haben auch ihre Endphase komplett für die Tonne in Überzahl. Weil sie auch einfach die ganze Zeit nach vorne gerannt sind. Und ja, ähnliches Phänomen bei Union, bei denen, die natürlich auch generell sehr flankenlastig sind, da ist das ein Stück weit, macht das irgendwie Sinn zumindest, dass man sagt, okay, wir bringen viele Spieler rein, dann hauen wir auch die Bälle in die Box. Aber hat dann in dem Moment nicht so, und Heidenheim konnte dann das, wie sie es immer machen, so relativ mustergültig verteidigen, kriegen relativ viel Druck auf den Ball und verhindern dann relativ gut, dass der Ball dann überhaupt irgendwie in gefährliche Zonen reinkommt. Ja.
Jetzt muss ich noch mal ganz kurz fragen. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Sie haben ja nominell auf dem Blatt Papier ein 3-4-3 gespielt. Union, wie haben Sie es gegen Ball verteidigt?
5-4-1.
5-4-1, echt?
4-1, oder ein bisschen 5-2-3, 5-4-1. So. Ja, aber okay. die haben denen relativ viel Zeit gegeben. Heidenheim häufig mit zurückfallendem Sechser, manchmal auch komplett abgekippt. Aber halt so, also die beiden Heidenheim-Verteidiger einfach ultratief, sodass die nicht anzulaufen waren, so. Und dann sich Zeit nehmen konnten und dann noch mit Sechser davor. Und da hat dann Union nicht so richtig einen Pressing-Übergang gefunden, sondern im Grunde haben sie versucht, kompakt zu sein, bis ein Vorwärtspass kommt. Und damit haben sie halt die Vorwärtspässe an sich erstmal nicht verhindert, so. Was ein bisschen, das hat zumindest in der Anfangsphase auch ein bisschen geholfen, dass sie dadurch auch dann ab und zu Kontersituationen erzeugen konnten daraus. Ich habe auch das Gefühl hatte, wenn du das einfach 4-4-2 verteidigst oder 4-3-3 oder so, dann hast du da einfach noch mehr Durchschlagskraft im Konter wahrscheinlich.
Finde ich aber übrigens untypisch für Urs Fischer, der sein Team ja eigentlich sonst immer gegen den Ball ein bisschen anders einstellt. Auch zumindest gegen so Teams wie Heidenheim. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel nicht.
Ich glaube, die Idee war wohl so, okay, die können besonders viel Fußball spielen, können die eh nicht. Deswegen, wenn wir 5-4-1 machen und die quasi zur Zirkulation zwingen, dann müssen die Ball zirkulieren, können die nicht. Sondern die können eh nur direkt nach vorne spielen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass wir vorne genug Spieler haben. Ne? Wir haben mit einer Fünferkette 4 davor. Wenn die den Ball da vorne reinspielen, haben wir immer genug Spieler, um das auszugleichen. Und die können nicht einfach mal irgendwie Kopfballduell gegen Innenverteidiger gewinnen in der Viererkette und dann ist dahinter auf einmal ein Loch, da läuft dann irgendwie ein Zehner rein oder so und die spielen irgendwie random tief und uns fehlen dann die Leute, sondern wir haben immer eine super Tiefenabsicherung, wir haben ja genug Spieler vor der Kette und dann können die eigentlich nichts mehr, aber zumindest lässt du sie damit in die Räume, wo sie rein wollen, und du könntest vielleicht noch besser verteidigen, indem du einfach den langen Ball schon verhinderst, so.
Ja gut, aber andererseits...
Das ist immer die Frage bei langen Bällen. So, verhindere ich den langen Ball oder fokussiere ich mich darauf, das Ziel, den Zielraum zuzuspielen?
Aber ich finde es tatsächlich bei Heidenheim oder gegen Heidenheim gar nicht so unclever, den ersten Ball zu unterbinden. Weil wenn du den nicht unterbindest und sie dann über Kleindienst die Bälle festmachen, finde ich sie noch ein bisschen unangenehmer. Also ich glaube, es wäre nicht verkehrt gewesen, da den langen Ball direkt zu unterbinden. Weil sie halt, ich finde, Heidenheim hat dann auch mit Piringer generell oder Piringer Dingchi zwei Spieler, die unfassbar gut auch nach hohen Bällen, langen Bällen um Kleindienst herumspielen können. Mhm. Wenn du sie lässt und wenn du sie erst gar nicht zu diesem langen Ball kommen lässt, finde ich es tendenziell auch ein bisschen besser.
Ja, aber andererseits, ich finde, es gibt schon auch sehr gute Argumente für die Herangehensweise von Union, weil das eine war, du warst eben sehr mannstark gegen diese langen Pässe und ich kann mich jetzt nicht an so viele zweite Bälle erinnern, die Heidenheim da eingesammelt hätte. Und vor allem, du hast dann... Was hast du dann quasi als Offensivplan, wenn du den langen Ball dann irgendwie verteidigt hast? Ja, schlag ihn lang auf Becker auf oder auf Fofana. Und das hat ja wunderbar geklappt. Und diesen Raum, dass die ihr Tempo spielen können, das kriegst du ja gegen Heidenheim auch nur, wenn du ein bisschen tiefer stehst und wartest. Das kriegst du gegen Heidenheim ja bei denen gar nicht mal, wenn die zu Hause spielen. Also ich fand, dass das eigentlich auch und die vielen Chancen, die Union hatte, sprechen da, finde ich, auch dafür. Ich kann schon sehr viele Argumente für diesen Matchplan erkennen. Ich fand, die Umstellung auf Viererkette hat irgendwie nicht mehr gebracht, aber das haben wir ja schon analysiert. Aber eigentlich hat es auch super funktioniert. Sie haben halt ihre Chancen bloß nicht gemacht und sie standen, obwohl sie so mannstark hinten drin standen, nicht gut. Da fällt mir halt einfach auf, dass Toussaint und Kral sind gute Spieler, aber sie sind beide kein Rane Kedira. Also der fehlt einfach krass. An allen
Ecken, das ist so krass. Und ne? Der fehlt unglaublich.
Und Bonucci ist noch nicht so stark, wie man es erwarten könnte. Also da glückt, dass er nicht schon wieder einen Strafstoß verursacht in der Partie. Das hätte auch passieren können. Aber so von der Grundausrichtung her hätte schon klappen können. Lustiges Spiel.
Ja, stimmt schon, ja.
Ich sag noch kurz ein paar Laufdaten, dann können sich nämlich alle freuen. Es war natürlich so, wie es zu erwarten war. Heidenheim 121,4 Kilometer, Union 121,8 Kilometer, 253 Sprints, Heidenheim 241 Sprints, Union. Da haben die Socken geglüht, so wie man es aber auch erwarten konnte von dieser Partie. Und am Ende damit dem besseren Ende für Heidenheim, das damit 7 Punkte jetzt hat nach 6 Spielen. Man wird es dann auswärts bei Eintracht Frankfurt spielen. Da können wir ja mal gespannt sein, ob die auch locken und wie die das dann angehen. Ich habe so eine Vermutung, wie das laufen könnte. Für Union geht es jetzt dann zu Hause gegen Braga und dann auswärts zum BVB. Union hat zum ersten Mal in der Ära Urs Fischer, wenn ich das richtig verstanden habe, zumindest hat er in der Spieltags-PK gesagt, er habe sowas noch nie erlebt. 5 Pflichtspiele in Folge verloren und die letzten 3 davon sogar ohne eigenes Tor. Konnte man gegen Real Madrid noch ein bisschen verschmerzen, aber jetzt gegen Hoffenheim und Heidenheim, das tat schon weh. Womit ja, wir bei...
They're getting regression to the mean.
Ja, So ein bisschen, ja, wenn man sich die XG-Ergebnisse der letzten Union-Spiele anguckt, da ist dann vielleicht jetzt dann doch mal was passiert, was wir alle schon so vor 2-3 Jahren mal erwartet haben. Das ist jetzt wieder zurück zur Mitte regressiert. Aber wir wollen sprechen über Hoffenheim gegen den BVB. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir angekommen beim letzten ungeschlagenen Team in dieser Bundesliga. Es ist, nein, nicht Hoffenheim, es ist der BVB. Denn aus 6 Schüssen macht Borussia Dortmund 3 Tore in einem Spiel gegen Hoffenheim, bei dem es vor allem individuelle Fehler waren, die zu den Toren geführt haben. Erst patzen Bebu und Brooks, Füllkrug macht das 1-0. Dann spielt Hummels einen Fehlpass und fault. Es gibt einen Strafstoß, den Kramaric verwandelt. Weil aber Baumann kurz vor der Halbzeit dann noch eine Flanke fallen lässt, geht Dortmund mit einem 2-1 in die Kabine. Marco Reus hat da dann getroffen. Und in der zweiten Hälfte, die ist dann wesentlich davon geprägt, dass Hoffenheim nochmal einen Aluminiumtreffer hat. Benze Baini eine gelb-rote Karte sieht wegen Wegschlagen des Balles oder Wegpassen des Balles. Relativ hart, aber man kann sie so geben. Und die erste gelbe Karte war sowieso unstrittig. Und in Überzahl hat Hoffenheim dann aber wenig klare Chancen. Dafür kann Dortmund dann mal nach Herzenslust kontern. Und Riason läuft dann auch den völlig ermatteten Hoffenheimern davon und macht dann in der 94. Minute noch das 3-1. Und so gewinnt eben Dortmund und bleibt ungeschlagen. Und Benny, die Zusehenden bei YouTube konnten sehen, du hast ungläubig den Kopf geschüttelt, als ich diese ungeschlagene Statistik von Dortmund gerade genannt habe. Warum? Was hat dir nicht gefallen beim BVB in diesem Spiel?
Ich halte mal mit einer Statistik dagegen. Also die ist jetzt aus der zweiten Halbzeit. Und zwar hat der BVB insgesamt, ist auch ein bisschen verfälscht durch die rote Karte von Benze Baini, war aber vorher auch nicht unbedingt besser. Der BVB hat 29% Ballbesitz gehabt über die komplette zweite Halbzeit. Und das finde ich das Erschreckendste eigentlich. Sie haben 112 Pässe gespielt mit einer Passgenauigkeit. Doch genaue Pässe 61%. 61% Passquote steht bei mir. Und das finde ich schon trotz Unterzahl echt bedenklich. Also ich muss dazu sagen, ich habe erst gen zweite Halbzeit eingeschaltet. Es gibt aber so ein paar Muster, finde ich, beim BVB schon in der gesamten Saison.
Schalker Verhältnisse.
Richtig. es gibt so ein paar Muster und ich finde es erschreckend, was beim BVB passiert, wenn der Gegner die Schlagzahl im Pressing-Gegenpressing erhöht. Wie ideenlos sie dann sind und vor allen Dingen im Spielaufbau, das ist dann häufig lang und vor allen Dingen, wenn der Gegner so zuschiebt, dass die IV erstmal frontal angelaufen werden und die Sechser auch zugestellt sind, da wissen sie überhaupt nicht, was als nächstes passiert. Und mir fehlt beim BVB im Generellen einfach, und das war auch schon vor der roten Karte so, das ist auch schon in der gesamten Zeit unter Edin Terzic so, mir fehlt ein bisschen das kontrollierte Spiel einfach. Das haben sie gegen Wolfsburg versucht, obwohl da hat der Gegner aber auch zugelassen, aber sobald der Gegner wirklich die Schlagzahl im Pressing erhöht, sind sie komplett ideenlos. Und ich finde es eigentlich auch da wieder ein bisschen bezeichnend für die Bundesliga. Hoffenheim hat dann halt so ein paar Fehler gemacht in ihrer Überzahl, aber dass das niemand bestrafen kann. Das ist eigentlich schon krass. Sie spielen dann die Konter oder der Konter über Riason ist dann gut ausgespielt, aber dass Hoffenheim das vorher nicht bestrafen kann, finde ich schon wirklich ja, ein bisschen verwunderlich.
Ja, aber weil das Hoffenheim doch auch super weird gespielt hat hinten raus. Also Hoffenheim war doch so ähnlich wie Union, die dann umgestellt haben und sich auf den Füßen standen. Was ja bei Hoffenheim, die hatten 5, zeitweise 6 Spieler in der letzten Linie, haben hinten dann mit 2 aufgebaut und wussten aber gar nicht, ach so, ja, aber wie kriegen wir denn jetzt den Ball zu denen da vorne? Und dann haben sie mal den langen Ball geschlagen, mal haben sie versucht, das auszuzocken, mal hat einer von den beiden dann angedribbelt, weil die wurden ja auch nicht mehr hoch angelaufen von Dortmund. Und damit sind die aber auch völlig unnötig auch ins Risiko gegangen, fand ich. Also Dortmund hatte ja schon vorher 2-3 Konter, die man nicht gut zu Ende spielt. Und was Hoffenheim dann gemacht hat, waren Flanken, glaube ich, vor allem, aber in einen völlig übervölkerten Strafraum hinein, wo es halt reines Glück ist, ob du an den Ball kommst oder der Gegner.
Vor allem so ganz ohne Not, weil sie da bis dahin ja gut gespielt haben. Also sie haben ziemlich genau bis rote Karte und dann noch so 3 Minuten lang haben sie gut gespielt und haben eigentlich echt eine gute Balance gehabt, vor allem im Vorwärtsspiel. Also sie haben es immer gut geschafft eigentlich. Was mir am meisten imponiert hat und was auch der größte Unterschied zum BVB war, dass sie immer wieder mit einem sehr guten Timing Unterstützung in Ballnähe geschaffen haben. Ne? Immer wenn sie nach vorne irgendwie auf eine Position spielen, kommen die nächsten gut nachgerückt, wird gut Tiefe gegeben und du kannst gut weiterspielen. So. Und das war dann auf einmal von jetzt auf gleich komplett weg. So, auf einmal nur noch Bewegung im Strafraum und wieder Ball ist egal. So, der Ball wird schon irgendwann mal im Strafraum ankommen. Hauptsache, wir sind dann schon da.
Also, ich muss übrigens zu meiner Brandrede zum BVB nochmal sagen, dass ich nochmal, ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen und ich habe häufig gelesen, dass es
Anfangsphase war ganz gut,
dass die Anfangsphase echt gut gewesen sein soll und dass dann nach dem Elfmeter, über den man ja auch diskutieren kann, dass es danach so ein bisschen zusammengebrochen ist, aber
das war schon vor dem Elfmeter, würde ich sagen. Aber ich glaube, das Muster ist so ein bisschen, dass Dortmund immer, wenn man sie wirklich lässt, so.
Dann ist kontrolliert. Dann können sie wirklich, das war auch gegen Wolfsburg schon so. Ich will übrigens gar nicht ins Wort fallen, sorry. Gegen Wolfsburg haben sie dann teilweise im 3-2 aufgebaut mit Benze Baini im linken Halbraum. Dann haben sie immer wieder diese 3-2-Struktur, wenn Özcan breit rausgekippt ist, haben sie immer wieder mit Reus aufgefüllt und sind dann da, wenn sie das Pressing überspielt haben, 5 gegen 5 auf die Abwehrkette zugelaufen von Wolfsburg. Ich finde aber auch da, wenn sie es dann mal schaffen, das situativ zu überspielen, aus dem kontrollierten Aufbau heraus, ist es mir zu wild in der letzten Kette. Also was mache ich dann aus dieser 5 gegen 5 Situation? Weil es ist häufig so, dass der Ballführende keine Anspielstation hat, weil wirklich alle tief laufen. Alle laufen tief. Du hast dann zwar zwei Spieler situativ in der Breite, aber das ist für mich
situativ.
Ja, ne? Also sie kriegen es dann nicht richtig geöffnet und. Aber auch dann nur, und das ist ja das Thema, wenn der Gegner sie lässt, weil sobald Hoffenheim sie nicht mehr hat kontrolliert hinten rausspielen lassen, war der BVB komplett ideenlos, weil das Spiel dann auch relativ statisch wird aus meiner Sicht. Ich finde, es ist für mich ein grober Fehler, dass sie im Spielaufbau immer noch nicht Gregor Kobel aktiv mit einbinden, weil der ist ja wirklich, der ist ja der typische Shotblocker eigentlich hinten im Tor. Der steht nur hinten drin und ist da, um Chancen zu vereiteln. Aber ich glaube, dass er noch mehr kann und dass du dann dadurch auch mal ein Pressing ein bisschen auseinanderziehen kannst, indem du die IV einfach, Innenverteidiger, Entschuldigung, ein bisschen.
Was heißt Shotblocker auf Deutsch?
Ihr wisst, was ich meine. dass du dann, weil das ist ja auch die Stärke von Nico Schlotterbeck, das Pressing ein bisschen breiter gezogen bekommst und dann wirklich progressiv andribbeln kannst. Aber so sind sie halt, finde ich, ziemlich ausrechenbar, weil sie mit den Sechsern dann ziemlich statisch spielen, zugelaufen werden, dann mit den IV-Innenverteidigern auch nicht richtig breit sind, eben weil sie Gregor Kobel nicht proaktiv mit einbinden. In der letzten Saison war es ja häufig so, dass Emre Can der Spieler war, der dann zwischen die Ketten gefallen ist, dann hat ihnen aber jemand in Linie 2 gefehlt. Und ich finde, sie würden dem Problem ein bisschen entgegenwirken, indem sie Gregor Kobel ein bisschen aktiver mit den Spielern binden. Der muss nicht wie einen Finn Dahm jedes Mal den zentralen Innenverteidiger geben dann in der Dreierkette, aber situativ wäre das echt nicht schlecht.
Weil so hätte man zum Beispiel den Elfmeter zum 1-1 vermieden, weil Hummels da eben nicht zurückspielt, sondern einfach versucht, am Stürmer vorbeizugehen und das super klein-klein da irgendwie auszuspielen im 2 gegen 2 zentral am Strafraum. Und da ist halt eigentlich auch der normale Pass einfach zum Torwart, bisschen öffnen und Gegner noch weiter rausziehen und dann weiterspielen.
Und ich finde dann übrigens auch, wenn sie hoch angelaufen werden, die Passketten nicht mehr mutig genug. Sie spielen es dann ganz häufig Innenverteidiger, Außenverteidiger, langer Ball, anstatt sich den Gegner vorher durch Bewegung ohne Ball so zurechtzulegen, dass sie mal über einen linienbrechenden Pass das Pressing überspielen können. Weil das findet dann beim BVB gar nicht mehr statt. Dann ist es relativ statisch und jeder wartet so auf einen guten Lauf von Julian Brandt. Und egal, wie du es drehst und wenn es beim BVB, das war auch übrigens gegen Wolfsburg schon so, wo sie es dann ja aus so einem 3-Box-3 gespielt haben, Rierson macht ein gutes Spiel, aber auch da, wenn die Außenverteidiger hochschieben, das sind halt keine offensiven 1-gegen-1 Außenverteidiger. Also sie haben irgendwie in ihrer Kaderstruktur auch eine gewisse Fallhöhe drin, dass kein System irgendwie so richtig greift und richtig funktioniert. Und es ist bezeichnend, dass du deinen Kapitän nach 4 Spieltagen 2-mal auf die Bank setzt jetzt und dafür Salih Özcan, der es ja wirklich okay macht, nicht schlecht macht, gegen Wolfsburg hat das gut gemacht, da in die Bresche springen muss. Ich finde, da hast du viel falsch gemacht.
Ja, wobei ich finde, da merkt man jetzt schon, dass du die erste Hälfte nicht gesehen hast, weil in der ersten Hälfte waren zwei Dinge interessant. Das eine war, erst hat Dortmund so vielleicht 10 Minuten lang schon nicht ganz dieses 3-Box-3 gemacht, aber es war, Benzibaini war wieder linker Innenverteidiger, okay, ja, und war eingerückt. Und dann haben sie aber gemerkt, ach, wir werden nur von Zweien angelaufen und da auch ehrlich gesagt so relativ zaghaft. Wir brauchen das gar nicht. Und dann haben sie es eher so klassisch gemacht in so einem Zweieraufbau mit den beiden Außenverteidigern, die weiter nach oben geschoben haben. Riason war dann eher so, der manchmal so ein bisschen konservativer und tiefer stand. Und was sie da aber ganz gut geschafft haben, war, wenn Dortmund da über die erste Linie drüber gekommen ist von Hoffenheim, dann mussten die immer rausrücken, weil die halt so zaghaft waren. Und da war manchmal das Zentrum komplett offen. Und das habe ich auch nicht verstanden, weil wenn Florian Grillitsch da im Zentrum steht, dann ist der eigentlich schlau genug, genau das nicht passieren zu lassen. Aber Stach und Prömel sind da immer wieder nach vorne geschossen. Und dann waren sie manchmal, und dann hatten die im Zentrum Ballbesitz, sind auf den Strafraum zugelaufen. Also genau in der Zone 14, da wo du hin willst, haben es halt dann oft nicht gut ausgespielt, fand ich. Also gerade, ja gut, also Malen hat da immer so die Tendenz, dass er dann immer schießen will zum Beispiel. Und manchmal sind sie sich auch so ein bisschen auf den Haufen. Also Niklas Füllkrug stand da manchmal dann, also hat dieselbe Bewegung gemacht wie der Stürmer, der gelaufen ist, und gar nichts Gegenläufiges oder so, und dann konnte das Hoffenheim verteidigen. Aber ich fand, dass das eigentlich in der ersten Hälfte ganz gut geklappt hat. Das war jetzt aber auch nicht so, dass das jetzt die ganzen 45 Minuten immer wieder geklappt hat, aber immer mal wieder. Und Hoffenheim hat da, obwohl man eigentlich relativ tief stand und so Mittelfeldpressing spielen wollte, krasse Räume aufgegeben. Und das hat man, ich glaube, auch deswegen hat man es verändert. Also Pellegrino Matarazzo hat in der Pressekonferenz gesagt, man sei mit der Struktur im Pressing nicht zufrieden gewesen, man hätte zu viel investieren müssen und unnötig Bälle verloren. Und damit meinte er vor allem dieses viel Investieren von Stach und Prömel, die immer wieder da rausgeschossen sind, weil sie ein bisschen, weiß nicht, Panik hatten, dass jetzt was passiert, anstatt halt tief zu warten, weil dann kann ja Dortmund, da hat Dortmund ja auch Probleme. Ich weiß nicht, Martin, dann, wie du das gesehen hast.
Ich muss übrigens, bevor Martin anfängt, dann mein Fehler, liebe BVB-Fans, es ging mir jetzt rein um wiederkehrende Muster, die es beim BVB gibt, und jetzt nicht nur auf diese zweite Halbzeit runtergebrochen, sondern das ist etwas, was beim BVB häufig passiert, wenn der Gegner hoch anläuft. Und nochmal, ich habe die erste Halbzeit nicht gesehen, und wenn es da besser war, ist doch super.
Ja, ich glaube, es war besser so lange, bis Hoffenheim höher angelaufen hat, ne? Also dann wurde es schon signifikant, genau, schwächer, und insgesamt ja auch nur 6 Schüsse in dem Spiel. Ich habe das Gefühl, generell sind sie dann, sie haben jetzt, also hin und, ich weiß gar nicht, ich habe nicht alle Spiele gesehen, deswegen kann ich gar nicht so unterm Strich, aber was jetzt auf jeden Fall in dem Spiel auch wieder war und gegen Wolfsburg fand ich auch schon, ist, und was man immer mal wieder hat, dass sie grundsätzlich von Start weg erstmal in einer guten Struktur stehen, so ein bisschen auf den Lücken vom Gegner draufstehen. Und wenn der Gegner denen das erlaubt, in diese Lücken dann auch reinzukommen und über diese, also sich nicht so richtig entscheiden kann, was sie dann machen im Verteidigen, sondern diese Lücken, einfach diese Unsicherheiten, die Dortmund mit diesen Zwischenräumpositionen erschafft, wenn sie diese Unsicherheit nicht aufgelöst bekommen, die Gegner, dann können sie einfach über die Zwischenräume den Gegner dann ausspielen. Weil dann sind sie so gut in diesen Räumen, dass es einfach zack, zack, so jeder spielt den richtigen Pass und du gehst dann nochmal am Gegenspieler vorbei und dann läuft es. Aber in dem Moment, wo der Gegner genau weiß, wie er dann darauf reagiert, wie er rausrückt, wie er nachrückt, wie er rüberschiebt, wie er den Spielaufbau verhindert, also in dem Moment, wo der Gegner einen guten Pressingplan hat, dann ist so, dann fehlt so der nächste Schritt. So, was ist jetzt die nächste Bewegung? Kriegen wir irgendwo eine Überladung hin? Kriegen wir irgendwie können wir den Gegner irgendwie durchbewegen? Können wir irgendwie den Gegner raus ziehen, können wir irgendwie schnell in die letzte Linie oder auf den Flügel oder so, dann ist dann irgendwie immer, macht man dann irgendwas. In dem Fall war es dann irgendwie, spielt man mal einmal einen Fuß an und der läuft dann 3 Leuten vorbei und bringt dann einfach einen Ball rein und der springt dann irgendwie rum und dann kann man reinhauen. Ja, das ist, glaube ich,
Ich finde generell, dass man Edin Terzic auf jeden Fall zugutehalten muss, dass er ein sehr, sehr guter Trainer darin ist, so einen Matchplan A zu entwickeln und sich dem Gegner in der Struktur anzupassen. Das hat er in seiner gesamten Amtszeit gemacht. Ich finde, ihm geht ab und an das In-Game-Coaching, wie du schon sagst, so ein bisschen abhanden, was passiert, wenn der Gegner höher schiebt, wenn er die Struktur verändert. Da findet der BVB nicht so richtig die Lösung dagegen. Und ich würde mir halt wünschen, dass das so der nächste Step bei Edin Terzic ist, dass man merkt, dass er im Spiel einfach besser auf die Umstellung vom Gegner reagieren kann, weil da wirken sie halt häufig so einfallslos und, ich will nicht sagen überfordert, aber dann schon mit dem Pressing des Gegners manchmal ein bisschen überfordert. Das würde ich mir einfach als nächsten Entwicklungsstep wünschen, dass man trotz einem hohen Pressing, Gegenpressing vom Gegner ein bisschen mehr Kontrolle reinbekommt, weil sie lassen dann auch die Spiele sehr, sehr wild werden dadurch.
Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es nur Anpassungen sind, sondern ich glaube, es ist auch einfach Spielanlage, also was ich vorhin schon gemeint habe, dass einfach diese unterstützenden Bewegungen in Ballnähe, generell Freilaufbewegungen und ja, irgendwelche gruppentaktischen Ideen, die man haben kann, Ablagenspiel, 2 gegen 1, das sehen wir halt alles nicht, sondern es ist dann, okay, Spieler steht auf Lücke und wenn wir auf die Lücke kommen, läuft's und wenn wir nicht auf die Lücke kommen, sondern der Gegner die Lücke zumacht, läuft's nicht und da gibt's ja dann eigentlich auch Lösungen, das ist, wenn der Gegner das zumacht, dann, dass du dann ein bisschen tiefer kommst, ein bisschen höher kommst, ein bisschen seitlich, ein bisschen Struktur, ein bisschen anpasst daraus, einfach innerhalb der Möglichkeiten, die es schon so gibt. Und ich glaube, das ist ein bisschen, es krankt auch ein bisschen daran, dass man immer noch keinen richtigen, man hat keinen Ballbesitz-Sechser, ne? Das ist definitiv keiner von denen, die da rumlaufen. Auch in Mecher krankt auf eine ähnliche Weise wie Özkan und Can daran, dass keiner von den dreien hat ein besonders gutes Freilaufverhalten. Ne? Alle von den dreien sind gut darin, wenn es darum geht, Situationen zu lösen. Wenn sie einmal in eine Situation reinkommen, sind sie normalerweise offensiv wie defensiv recht gut darin, jetzt die richtige Lösung dann auch gut umzusetzen und dann grundsätzlich hohes athletisch-technisches Niveau, aber wirklich zu beeinflussen, wann kann ich wo angespielt werden, wie kann ich den Gegner mit meiner Positionierung manipulieren, wie kann ich einen bestimmten Spieler wegbinden, um den Mitspieler zu öffnen, um dann in den Raum reinzukommen. Diese systematischen, geschickten Bewegungen im Mittelfeldzentrum, das ist was Dortmund einfach abgeht. Da gibt's keinen Spieler für. Und also Brandt gibt's dafür, aber es gibt keinen Sechser dafür. Und
in dem System finde ich auch zwei teilweise sehr eindimensionale Außenverteidiger in der Breite. Also da geht ihnen so ein bisschen die Varianz auch verloren. Also ich finde, Ben Sebaini hat es bei Gladbach ganz gut gemacht, dass er das ein bisschen invers gespielt hat im Zentrum. Bei Dortmund ist er aktuell entweder linker Halbraumverteidiger oder in der Breite. Und sowohl Riasson als auch Wolf sind ja wirklich zwei reine Außenverteidiger, die du nur in der Breite hast. Und ich würde mir da wünschen, dass man vielleicht Ben Sebaini im Spielaufbau ein bisschen häufiger ins Zentrum holt, damit du einen Matcher seinen Schaffensbereich so ein bisschen ins letzte Drittel bekommst. Weil da sehe ich ihn schon eher als diesen Verbindungsspieler. Weil ne, das ist aber auch nicht, also das beugt auch nicht dem Problem vor, dass sie keinen spieleröffnenden Sechser haben. Aber du bringst zumindest ein bisschen mehr Varianz rein ins Eröffnungsspiel.
Ja. Meine These ist ja generell, wenn ich auf den Kader gucke und wenn ich eine Mannschaft plane, ist immer, habe ich einen Sechser, der das Spiel dominiert mit Ball? Habe ich einen, der unantastbar ist unter Druck, der genau die richtigen Sachen macht, der sich perfekt verhält? So, es gibt so Sechser. Und wenn man mit so einem zusammenarbeiten darf, dann kann man aus dem Spielaufbau mehr oder weniger alles so ein bisschen machen. So, dann also kann man sehr schön über die Halbräume diagonal durchs Zentrum spielen, wie man möchte. So, wenn man so einen Busquets da rumstehen hat. Und wenn ich den nicht habe, dann meines Erachtens muss ich über Verlagerung kommen. So, wenn ich einen habe, der als Sechser relativ in seinen, der nicht jede Drucksituation auflösen kann, der sich nicht optimal bewegt, der in seinem Verhalten eher so ist, dass er läuft eher zum Ball, als sich hinterm Gegenspieler zu zeigen, dann geht es für mich eher darum, dass ich es schaffe, links, rechts, links immer wieder den Gegner durchzubewegen und aus diesem Verlagerungsspiel heraus was zu entwickeln und nicht direkt durchzuspielen. Und Dortmund versucht im Grunde sehr, sehr direkt zu spielen, aber mit Sechsern, die eigentlich eher für dieses Verlagerungsspiel geeignet wären, würde ich behaupten.
Ich finde aber, wenn sie, und da gibt es ja auch viele, viele Beispielszenen für, es war gegen Köln zum Beispiel extrem krass, wenn sie diese Verlagerungsszenarien versuchen, dann aber auch nicht mit dem nötigen Tempo, wenn sie dann in diese Verlagerung kommen wollen oder dann teilweise zum Beispiel 3 gegen 2 stehen oder 2 gegen 1, dass sie dann super häufig abdrehen, weil sie eben dann, wenn sie zum Beispiel Riasson oder Wolf hoch in der Breite haben, eben nicht diesen mutigen 1 gegen 1 Spielertypen haben. Und du hast ja mit Malen und Adeyemi tendenziell auch zwei Spieler, die eher in den Halbräumen zu finden sind. Und auch gegen Wolfsburg war Bino Gittens der Einzige, der außen mal das 1 gegen 1 gesucht hat, selbst in einem Verlagerungsszenario. Und ich finde, dass sie da einfach zu unsauber sind. Das kommt dann auch noch erschwerend mit dazu.
Ja, das wäre ganz interessant, wie man vielleicht zum Beispiel Bino Gittens und Malen oder vielleicht noch einen der anderen Möglichkeiten, die da gut in der Breite sind, wie man die aufstellen kann, ohne zu viel Defensivstärke zu verlieren, ne? Also wenn du dann einfach beide Außenverteidiger auch drauf lässt, dann hast du auf einmal vier breite Spieler, dann spielst du auch Quatschfußball. So.
Richtig.
Deswegen.
Das machen sie ja leider häufig.
Und soll ich euch was sagen? Das Lustige ist, Hoffenheim hat ganz ähnliche Probleme. Hoffenheim hat auch, das ist überhaupt noch nicht stimmig. Die kriegen Prömel zum Beispiel nicht in ihr Spielsystem rein. Prömel hatte in 67 Minuten 22 Ballkontakte, der hat 14 Pässe gespielt. Diese Aufstellung mit Vogt als linker Innenverteidiger, Brooks als Zentraler, Kabak als Rechter und davor Grilic, der quasi die Position von allen dreien spielen könnte, plus Sechser. Und dann aber Prömel als Achter daneben. Stach kommt damit klar, weil Stach, der ist einfach überall und der rennt überall hin und der geht dann auch mal zum Ball und holt sich den Ball und gewinnt mal einen Zweikampf. Prömel hängt total in der Luft, hatte auch ein bisschen Pech, dass er den Flügel mit Bebou hatte und Bebou hat sich dann irgendwann tiefer fallen lassen und am Ende des Spiels war meiner Meinung nach Bebou platt. Aber also die Probleme bei Hoffenheim sind echt ähnlich, dass quasi das, was da auf dem Feld steht, noch überhaupt nicht zu den Spielertypen passt und aber so viel möglich sein müsste rein theoretisch. In dem Spiel ehrlich gesagt sogar, ey, lass doch diese Fünferkette sein. Also die hat's doch eigentlich in vielen Momenten gar nicht gebraucht gegen Dortmund. Ich meine, ich verstehe, warum sie es machen und das ist jetzt typisch Sofa-Trainer hier, der sagt, hey, bei FIFA hätte ich jetzt aber die Aufstellung geändert und bessere Chancen gehabt. Ich weiß, dass es so nicht funktioniert und sie haben ja auch irgendwie 18 Innenverteidiger im Kader, aber... Ich meine, am Schluss haben sie es ja dann gemacht, da war ich auch nicht zufrieden mit. Aber es ist schon wirklich interessant, auch Hoffenheim.
Was meintest du denn mit, dass Stach damit zurechtkommt und Prömel nicht? Was ist denn das Problem an der Spielaufbau-Konstellation?
Naja, ich finde, dass Prömel ein Achter ist, der mit Tempo in die Acht reinkommen kann, aber er ist kein Achter, der im Achterraum steht und dann da angespielt wird. Ja. Weil dafür positioniert er sich nicht gut genug. Und Stach ist da viel schlauer. Stach hat ja oft auch so fast so im Zehnerraum gespielt. Stach hatte auch, also Bayer ist ja gerade bei denen derjenige, der immer überall auftaucht. Kramaric ist immer so, dass du nie weißt, was spielt er heute. Hat er heute Bock, wieder Zehner zu spielen? Lässt er sich fallen? Aber im besten Fall macht das ungefähr so, wie Matarazzo es geplant hat. Und dann hast du Hertzko und Bebou diesmal auf den Außen. Die gehen eigentlich lang. Also und wenn Sko nicht in Wer spielt, zieht er ja auch nie nach innen. Also da weißt du immer ganz genau, was du bekommst. Und ja, und was macht jetzt Prömel? Prömel stand. Und Prömel hat sich angeboten, hat den Ball aber nie bekommen. Also wie gesagt, 14 Pässe, 22 Ballkontakte. Und das macht war im letzten Spiel auch schon so.
Macht schon viel Räume auf. Ne? Also was er schon gut macht, ist, dass er dann, wenn der Ball bei Bebou ist, bei Kramaric ist, irgendwo ist, dass er dann gut einen Lauf mit ansteuert. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt der Spieler ist, dem du dann auch den Ball geben wirst. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht unbedingt.
Ich finde eigentlich, ihr müsst der Sechser sein. Ich finde, Grilic müsste, also wenn, dann muss doch Prömel der tiefere von beiden sein. Ich verstehe nicht, warum. Also entweder du stellst Grilic ganz nach hinten, weil der kann diese super Aufbaupässe spielen, der ist dein Quarterback. Oder du stellst ihn auf die Sechs, aber dann finde ich, verschenkst du mit Prömel einen Spieler, den du vor allem gegen den Ball auch brauchst. Dann kannst du da einen Spielstand
sehen. Dann sehe ich Prömel. Ich kenne Prömel nicht so gut. Vielleicht sehe ich ihn da ein bisschen falsch. Ich dachte, er wäre mehr Box-to-Box.
Also ich bin da tatsächlich auch ein bisschen bei Martin, weil ich glaube, dass er auch in dem System von Matarazzo ein bisschen dafür da ist, um genau diese Lücken aus der Position zu reißen. Das ist für mich so ein Plus-One-Box-to-Box-Player, der sich der häufig dann die Tiefe sucht.
Drei-Anglizismen.
Ja, es tut mir leid. Der aus der Position häufig die Tiefe sucht. Ja. Und vor allen Dingen, ich finde ihn halt auch saugefährlich, wenn er aus diesem Achterraum in die Tiefe startet und Hoffenheim mit Flanken spielt. Ich finde, er hat ein gutes Kopfballspiel. Ich finde, er hat viel Wucht. Und Stach fand ich schon bei Mainz tatsächlich in der Rolle als so ein bisschen tieferer Sechser dann im Aufbau. Fand ich ihn schon echt gut, der dann aus einer tiefen Sechser nachrückt. Und Prömel so ein bisschen als der Spieler, der sich ballnah im Achterraum einfach bewegt. Also ich kann die Idee nachvollziehen. Es ist dann halt immer, die Umsetzung ist dann, glaube ich, neutral betrachtet einfach unsexy, wenn er wenig Ballkontakte hat und er einfach eine Rolle auf dem Feld hat, die nicht so, ja, die ist einfach nicht sexy, die Rolle, glaube ich.
Ich finde, das Problem ist vielleicht auch ein bisschen in der Restkonstellation, dass du ja schon, wenn Stach ein bisschen tiefer spielt, fünf Aufbauspieler hast und dann in diesem 5-5-Split sozusagen agierst, dass du fünf eher hinten, fünf eher vorne. Und wenn du nur fünf eher vorne hast und nicht noch einen sechsten, dann ist es immer so, dass eigentlich jeder auch auf seiner Position ziemlich viel einbringen muss, so, weil du nicht so viel Support kriegst auf die Position. Und wenn du dann eher so ein, quasi einen Supportspieler hast, als einen davon, dann ist so, dann fehlt dir so ein Kreativpunkt vielleicht ein bisschen. Also ich glaube, der könnte gut in dieser Rolle mit Kramaric harmonieren, dass er so Spieler auf sich zieht und Kramaric dann zum Ball kommt und Bälle fordert oder vielleicht die auch auf Brümel klatschen lässt oder so. Aber dann hast du ja nur noch die beiden breiten Spieler und halt ein Maxi Bayer, der dann, Maximilian Bayer, der da halt Tiefe geben kann irgendwie. Aber im Grunde bleiben die Pässe und die Dribblings und wirklich was mit dem Ball machen, bleibt so sehr dolle an Kramaric hängen. Und das ist vielleicht so ein bisschen einer der Probleme in der Konstellation noch, dass du wahrscheinlich noch mehr rausholen könntest, wenn du es schaffen würdest, noch einen mehr einzubauen, der selber mit dem Ball einfach noch was anleiern kann, so.
So ein bisschen die Baumgarten.
Haben sie auch ein paar auf der Bank.
Aber es ist, es hat ja auch Wout Weghorst gefehlt, das kommt ja noch mit dazu. Also wenn ich eben sage, es war gar nicht so klar, welche Rolle hat Bayer, welche hat Kramaric, liegt ja auch da dran. Sie würden ja am liebsten mit Wout Weghorst vorne drin spielen. Da ist ja eine Rolle schon mal relativ klar besetzt. Von dem kriegt man viel anlaufen und ansonsten bindet er aber einen Gegenspieler, sage ich jetzt mal, in der letzten Kette. Also Hoffenheim.
Ich glaube übrigens, nochmal ein Thema aufzumachen, was ich jetzt schon dreimal gedacht habe, sorry, das wird nicht zu lange dauern, ist, dass wir, kommen wir gleich bei Augsburg nochmal zu, vielleicht sage ich es bei Augsburg, oder als nächstes Augsburg, soll ich das als
Vorbereitung machen? Ja, als nächstes ist Augsburg dran.
Das ist nämlich auch so ein bisschen die Frage ist, welche Spieler lasse ich denn auf der Bank und welche nicht, ne? Und wir hatten jetzt ein paar Konstellationen, in diesem Spiel jetzt und bei Augsburg haben wir es gehabt. Und wo habe ich es vorhin noch gedacht? Bei Mainz habe ich es noch gedacht, dass da dann auch relativ viele Spieler, die was reißen könnten, dann eben einfach nicht auf dem Platz stehen, ne, sondern dass die Trainer sich dann eher für die Nummer sicher Variante entscheiden und dann halt eine relativ defensiv aufgestellte Elf einfach auf den Platz schicken. Erstmal. Und ich glaube, die Idee ist häufig, wir bringen dann in den letzten 20, 30 Minuten bringen wir dann die Offensivspieler, die defensiv vielleicht nicht ganz so zuverlässig sind, dass wir dann da nochmal was reißen können. Das erschien mir ein Muster zu sein bei diesem Spieltag, so.
Guter Punkt. Hoffenheim, 12 Punkte jetzt, spielt als nächstes bei Werder Bremen. Der BVB hat jetzt 3 Heimspiele in Folge gegen den AC Milan, gegen den ersten FC Union und dann ebenfalls gegen Werder Bremen. Und da ist noch eine Heimspielrechnung aus dem letzten Jahr offen beim BVB. Aber man ist ja erstmal weiter ungeschlagen. 14 Punkte hat Dortmund jetzt aktuell. Und dann lasst uns doch über Freiburg gegen Augsburg sprechen. Und man kann dem SC Freiburg vieles vorwerfen, aber nicht, dass er Chancenwucher betrieben hätte, denn so arg viel mehr Chancen als die zu den Toren geführt hat, hatte man nicht. 3-mal hat man insgesamt aufs Tor geschossen. Der erste Torschuss war ein Strafstoß von Vincenzo Grifo, den hat er in der 5. Minute verwandelt. In der 2. Minute war schon das Foul. Also es war quasi die erste Aktion dieses Spiels. Dann gab es noch einen Lienhardt-Kopfball nach Ecke. Vorher musste schon Jannik Keitel verletzt raus. Merlin Röhl ist für ihn gekommen. Und am Ende bleibt es bei diesem 2-0. Zwar macht Augsburg einiges, hat auch einige kleinere Chancen. Demirovic vergibt die größte und Sven Michel schießt noch ein Abseitstor, wo es sehr viel Pech war, dass das Abseits war. Also das konnte er selber auch, glaube ich, gar nicht so gut sehen. Bedeutet aber im Endeffekt ein 2-0-Sieg für Freiburg gegen Augsburg. Augsburg rutscht damit tiefer in die Krise und Freiburg hat jetzt 10 Punkte nach 6 Spielen. Und wen haben denn jetzt die beiden Teams, Martin, dann auf der Bank gelassen, wo du gesagt hast, wo du geschrien hast vorm Fernseher, nein, der muss doch von Anfang an spielen.
Bei Augsburg hat mich das gewundert. Belio, bin ich ja großer Fan. Und dann auch noch Meier und Michel, der deutsche Thomas Müller. Dass sie alle drei nicht da dabei sind, das fand ich so. Und die haben mir dann im Spiel auch ein bisschen gefehlt. So.
Fand ich auch extrem, weil du mit Demirovic und Tietz zwei Stürmer hast, die sich sehr viel in den gleichen Räumen aufhalten. Und ich finde tatsächlich bei Augsburg, das ist mir das ganze Spiel aufgefallen, ich denke mir bei Augsburg immer wieder, Mann, ihr habt echt geile Elemente im Spielaufbau mit drin. Wenn dann Darm zwischen die Innenverteidiger geht, wenn Mbabu aus der Breite in den rechten Halbraum einschiebt und immer wieder so ein bisschen mit Vargas tauscht hin und her. Aber sie kommen überhaupt nicht in die Tiefe. Also na klar ist es gegen Freiburg auch schwierig, weil die es dann mit ihrer Fünferkette echt gut verteidigt haben und das Zentrum gut zubekommen haben. Aber mehr als ein solider Spielaufbau, auch aufgrund dessen, dass du halt ziemlich häufig dieselben Spielertypen auf dem Platz hast, Demirovic, Tietz, die dann immer wieder kurz kommen oder beide tief stehen. Mehr als ein schöner Spielaufbau ist es dann im Endeffekt leider auch nicht bei Augsburg aktuell. Zumindest bis dann Bello und Sven Michel reingekommen sind.
Wobei es auch ja in dem Spiel jetzt auch gar nicht unbedingt ein schöner Spielaufbau war, sondern nur so, man sieht das Potenzial, man sieht die Idee, man sieht, wo sie hinwollen, aber
das ist noch nicht. Das ist für mich auf Augsburg runtergebrochen aktuell schon ein schöner Spielaufbau. Ja,
ich kenne ja Enno Maaßen noch von BVB 2 und da hatten die schöneren Spielaufbau.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Aber ich glaube, eins der Hauptprobleme war, dass Freiburg, ich glaube sogar vielleicht ein Stück weit unbewusst ein sehr gutes Gegenmittel gegen das gefunden hat, was Augsburg probiert hat, weil sie es sehr mannorientiert verteidigt haben. Ja. Und dadurch in der Mannorientierung werden tendenziell Abstände sehr hoch. Und deswegen hat das, ich glaube, mit diesen großen Abständen kannst du das nicht spielen, was Augsburg eigentlich machen will. Sie wollen es ja eigentlich sehr stark über Pärchenbildung, über Ablagen ausspielen durchs Zentrum. Und diese Ablagen funktionieren nicht über 30 Meter. Wenn du 30 Meter passt und dann eine 20 Meter Ablage spielen musst, das ist viel schwerer, als wenn du 20 Meter vertikal passt und dann eine 8 Meter Ablage spielen musst. So. Und das ist, ich fand, Augsburg hatte die ganze Zeit zu große Abstände und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, schieb doch einfach ein bisschen tiefer, schieb doch ein bisschen mehr zum Ball, dann könnt ihr ein bisschen schneller spielen, dann läuft das alles besser.
Und du hast dann dazu kein Spieler, der dir dann aus dieser Mannorientierung mal ein 1-1 auflösen kann. Das kommt dann auch noch ganz erschwerend mit dazu. Da sondern
hat dann nur, sehr gefehlt.
Genau, also du hast nur diese Wandspieler drin gehabt, die dann auf diese Klatschmomente aus sind. Und wenn dann die Abstände groß werden und du da die Ballverluste dann hast in diesen großen Abständen, wird es dann schwierig, obwohl ich auch sagen muss, und da bin ich bei Martin, beide Teams sind halt auch mit ihren Aufstellungen echt auf Sicherheit gegangen. Ne? Also dass du auch bei Ballverlust schnell hinterm Ball kommst und am Ende des Tages, wenn man es runterbricht, macht halt Augsburg zwei Fehler. Einmal nach der Elfer, den darfst du halt so niemals verteidigen. Also Iago darf das Ding so nicht verteidigen. Und bei der Ecke ist, glaube ich, Raul Leo, der seinen Mann verliert und ihn halt dann quasi einschieben kann. Also das sind dann halt so die zwei Fehler, die Augsburg macht, aber ich habe immer so bei Augsburg das Gefühl, die könnten noch viel, viel mehr da rausholen und es gibt so Ansätze und das ist dann auch alles, sieht ganz schön aus, aber es ist nicht mutig genug.
Ich finde auch nicht, dass es schön aussieht. Also dafür gucke ich vielleicht zu viel Bundesliga-Fußball, aber wirklich, mir ist es, also ich sag's einfach, wie es ist, mir ist es scheißegal, wie die hinten rumspielen. Wenn die im Angriffsdrittel keine Ideen haben, dann sehe ich ein langweiliges Spiel. Und Augsburg hatte eine Passquote im Angriffsdrittel von 45%. Ja, weite Abstände unter anderem waren ein Problem. Aber sie waren auch nicht gut da drin, Dinge zu nutzen, die ihnen Freiburg gegeben hat. Freiburg hat, ich habe es nämlich extra noch nachgeguckt, während des Spiels dachte ich mir schon, meine Güte, spielt Freiburg manchmal sloppy in der eigenen Hälfte. Und habe ich nachgeguckt, die hatten 62 Ballverluste in der eigenen Hälfte. Freiburg hatte 62 Ballverluste. Und jetzt sagt mir einfach mal drei Situationen, wo Augsburg das gut ausgespielt hätte. Ich kann mich an eine erinnern und da stand Bello auf dem Platz, das stimmt. Da war der nämlich mit involviert. Und das ist, ich meine, klar, das ist schwierig. Augsburg ist auch in einer schwierigen Situation, aber das sehe ich sehr, sehr häufig in der Bundesliga, dass es bis zum Angriffsdrittel halbwegs okay ist oder halt bis ins Mittelfeldpressing des Gegners hinein. Und dann aber sind die Schotten sowas von dicht und ich fand, dass Freiburg nicht mal so toll verteidigt hat. Ich fand, dass Sedilla Probleme hatte.
Ich muss aber sagen, an der Stelle, dass ich glaube, dass das auch ein bisschen Bias von dir ist, dass du glaubst, das ist ein bisschen einfacher, als es ist, weil das ist eigentlich was du pretty much bei jeder Mannschaft
die Königsdisziplin, das ist mir schon klar. Aber wenn du halt 0-1, also es gibt halt einfach sehr viele Teams, die, wenn sie 0-1 zurückliegen, relativ viele Fragezeichen auf der Stirn haben, weil sie dann nicht mehr wissen, wie sie nicht aus einer gegenden Ballaktion heraus ein Tor erzielen können. Und Freiburg war halt in dem Spiel insofern unheimlich unangenehm für Augsburg, weil sie A, früh in Führung gegangen sind, weil sie B, durch den Keitelwechsel, glaube ich, auch noch mal ein bisschen zurückhaltender waren, weil Röhl hat da manchmal auch die falsche Entscheidung getroffen und dann wurde der aber immer zurückhaltender, fand ich, im Laufe des Spiels. Ich glaube, Streich hat auch gesagt, jetzt mach erstmal deine Defensivaufgaben, das Nachrücken und so weiter, chill mal, das machen Grifo, Doan, Höhler, die machen das da vorne schon, kriegen wir schon hin. Und war ja dann auch so, Grifo kam ja langsam immer besser rein, aber ansonsten hat Freiburg nichts gemacht und dann hatte Augsburg einfach Probleme und sie Und sie haben aber auch Dinge nicht genutzt, die da waren. Also Mbabo zum Beispiel, der hatte kaum offensiv gute Aktionen, obwohl Kübler und Sidia oft überspielt wurden.
Das ist übrigens, würde ich auch auf Mut tatsächlich aktuell so ein bisschen runterbrechen, weil ich hatte ganz häufig das Gefühl, dass selbst wenn sie die Bälle mal gewonnen haben, sie gar nicht richtig nachgeschoben sind. Also sie sind ja dann trotzdem weiterhin in Unterzahlsituationen gewesen, weil sie auch über die Außenverteidiger Iago und Mbabu entweder zu spät nachgerückt sind oder erstmal prinzipiell gar nicht nachgerückt sind, damit man Hauptsache hinten erstmal kompakt ist. Und ich mag Atubolu im Tor, aber der ist ja auch aktuell, wenn du den mit ein bisschen mehr Dynamik anläufst, glaube ich, kannst du da auf jeden Fall was rauskitzeln. Und da ist Augsburg einfach wieder das Thema nicht mutig genug, weder im Anlaufen noch im Nachschieben.
Ja, wobei, haben schon ziemlich viel angelaufen. Also waren ja dann auch 62 Ballverluste, aber
Ich finde, viel ist dann auch darauf zurückzuführen, dass Freiburg, ich finde, sie waren nicht sauber im Aufbau, Freiburg. Und wenn sie die Bälle gewonnen haben, da fehlt mir bei Augsburg einfach ein bisschen die Überzeugung, dass man aus diesem Ballgewinn was kreieren möchte.
Ja, das kommt ja so, glaube ich, auch ein bisschen durch die Spielertypen, ne? Also gerade diese individuellen Fähigkeiten, um deine Situation aufzulösen, die kommen halt sehr stark zum Tragen in solchen Umschaltsituationen. Was, glaube ich, tendenziell, da neigt man vielleicht als Trainer das auch ein bisschen zu unterschätzen, weil man sehr darin denkt, okay, wenn es viel knallt auf dem Platz, wenn es viel zweite Bälle gibt, wenn es viel Mann gegen Mann geht, dann will ich erstmal einen Spieler haben, der in der Lage ist, da überhaupt einen Ball zu gewinnen, wo der Gegner erstmal einen Fehler machen muss. So, aber natürlich will ich eigentlich auch einen Spieler haben, der, wenn es dann knallt, wenn wir einen Ball erobert haben, der dann da auch rauskommt und der nicht einfach wieder verliert. So. Und das hat Augsburg hat dem ein bisschen gefehlt. Übrigens, wo wir von Spielerauswahl und Mut sprechen, ratet mal, wie viele erfolgreiche Dribblingsopta bei Freiburg zählt in diesem Spiel.
Ich weiß es, ich habe es mir rausgeschrieben.
Mittlerweile ist null.
Einen haben sie auch noch aberkannt. Ach stimmt, richtig, jetzt steht hier 0. Richtig, ja. Vorhin waren es 1-11. Jetzt sind es 0-11.
Sind sie nochmal in die Datenpflege gegangen, haben sich da nochmal angeguckt und gesehen, das war nur ein versprungener Ball, der aus Versehen jemandem durch die Beine gegangen ist.
Also zum Glück habt ihr mich nicht raten lassen. Ich hätte jetzt irgendwas zwischen 5 und 7 gesagt, aber 1 ist ja...
Nee, 0 ist es ja sogar 0. Jetzt.
Also sogar, achso, 0.
Ja, und du hast halt gemerkt, also so wie halt bei Köln Jonas Hector fehlt, ist es halt Kraft. Also Grifo war, obwohl er noch mit einer der besten Freiburger war, hat ja auch ein Tor geschossen, eins vorbereitet, aber Grifo war der einsamste Mensch im Stadion. Der saß quasi alleine an so einem Zweiertisch beim Italiener und das zweite Besteck lag schon da, aber ohne Christian Günther auf seinem Flügel hatte der so Probleme. Es wurde besser, fand ich, im Laufe des Spiels, aber das hat ihm so krass gefehlt. Du hast das richtig manchmal gemerkt, dass er sich gedacht hat, wann kommt denn jetzt derjenige, der mich überläuft und damit mir wieder den Raum freizieht und dann spiele ich ihn kurz an, kriege ihn zurück und dann kann ich meine coolen Flanken mit Schnitt zum Tor spielen oder nach innen ziehen und schießen. Also das ist echt krass, wie Christian Günther bei Freiburg fehlt.
Ich finde übrigens auch bei Freiburg, sie hatten in der letzten Saison immer wieder dieses Element, dass wenn Marc Flecken zwischen den Innenverteidigern waren, dass sie die Bälle erstmal lang vorne reingespielt haben, den festgemacht haben und dann mit Grifo, Doan etc. auf die zweiten Bälle nachgerückt sind. Ich finde, da sind sie aktuell auch ein bisschen zu unsauber. Also dieses Element geht ihnen so ein bisschen verloren, weil es einfach ob es jetzt Atubolu ist oder Ginter, Lienhardt, wer auch immer, ich finde, die langen Bälle kommen einfach aktuell nicht präzise genug bei Freiburg.
Ich glaube, in dem Spiel war das übrigens auch der Matchplan, deswegen auch null Dribblings am Ende, weil sie einfach gesehen haben, okay, Augsburg spielt Mann gegen Mann, dann versuchen wir einfach irgendwie so lang zu spielen, wie es geht, und dann spielen wir tief 1-1, versuchen dieses 1-1 irgendwie, und das hat dann halt direkt mit der mehr oder weniger ersten Aktion hat das direkt einen Elfer gebracht. Und dann war es halt so, wir müssen auch nicht noch mehr Risiko gehen. Dann belassen wir es dabei. Was übrigens, Max, weißt du, was exakt eigentlich diese Dispossessed-Statistik ist bei Opta?
Welche genau meinst du jetzt? Also wie viele Ballverluste man hat, meinst du?
Ist das Ballverluste? Ist die 3-17 bei dir in
dem Spiel? Dass die Bälle einem abgenommen wurde. Warte, da muss ich hier mal...
Ich glaube, das sind im Grunde unerfolgreiche Dribblings.
Also dispossessed bei Who Scored ist quasi, dass man vom Ball getrennt wurde. Und da ist aber, die ist aber sehr ungenau, finde ich. Da sind auch quasi so Ball ist versprungen mit dabei. Ja. Wo bist du gerade bei? Also ich habe ja keinen
Opferzugang.
Ah, okay, über Who Scored. Okay. Ja, das ist dann das. Das ist quasi, dass du den Ball verloren hast, aber die ist immer extrem hoch, vor allem bei Flügelspielern, weil da alles mit reingezählt wird. Also die kann man jetzt nicht so für
uns. Die ist bei Freiburg halt bei 3. und bei Augsburg bei 17. Und ich finde, die Statistik ist immer so ein bisschen ein Hinweis darauf, wer hat denn versucht, ein bisschen zu spielen. So, aber ist natürlich dann auch bei Augsburg dann im Vergleich ein Merkmal, dass man sagt, okay, Tietz zum Beispiel ist bei 5. Das ist halt, ja. Belio wäre wahrscheinlich nicht bei 5, sag ich mal.
Es gibt dann immer noch die Unsecured Touches, die verwende ich lieber bei Who Scored. Weil da sieht man, also da hatte nämlich zum Beispiel Rex Bitschei 7 als schlechtester Augsburger. Mhm. Und das ist halt auf der Position, die er spielt.
Übertrieben hoch. So.
Und Bayou aber nur einen. Oder nee, wen hast
hat du? Hat er auch nicht so lange gespielt.
Ja, stimmt. Genau. Naja, also bevor wir uns noch tiefer in Statistiken verlieren, nehmen wir einfach zur Kenntnis, Freiburg gewinnt dieses Spiel, wird es dann als bevor nächstes.
Bevor man Bayou-Fanclub gründet.
Bevor man Bayou. Ja, da würde ich noch nicht vorbehaltlos eintreten, ehrlicherweise.
Nee, das nicht.
Also, Freiburg spielt jetzt dann gegen West Ham und dann den FC Bayern, während es der FC Augsburg jetzt dann zu Hause mit Darmstadt 98 zu tun bekommt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe es, glaube ich, vor 3 Wochen angekündigt, weil Augsburg danach noch gegen den ersten FC Heidenheim spielt, wird sich wahrscheinlich dann ungefähr in der Range dann auch ein Augsburg-Schwerpunkt so langsam mal aufdrängen, denn dann wissen wir, wie Spiele à la Couleur gelaufen sind für den FCA. Das wird wahrscheinlich auch bald irgendwann der Fall sein bei Eintracht Frankfurt, wenn es so weiterläuft wie aktuell. Man hat gegen den VfL Wolfsburg gespielt, der VfL Winsburg, muss man ja fast sagen, denn bei Jonas Wind, da läuft es derzeit und er muss nicht mal viel tun für seine Tore. Einmal schießt er einen Nachschuss ins Tor und das 2:0 ist auch ein Nachschuss, nachdem Trapp vorher seinen Strafstoß pariert hat. Genau das war ja das.
Moment. Bei Wolfsburg läuft's. Wie läuft's?
Windig?
Wie der Wind.
Ach so, wieder Wind. Ja. Tut mir leid, es ist auch für mich schon die 6. Stunde. Zwischendurch sieht Mario Götze noch gelb-rot. Das war etwas, das habe ich jetzt nicht im O-Ton vorhin eingespielt. Und es gibt eben noch diesen Strafstoß. Den haben wir vorhin im Intro gehört, wo sich die Trainer sehr uneinig darüber sind. Paredes wird da leicht in der Gegenbewegung berührt. Er fällt, es gibt den Strafstoß. Am Ende ist es dann dieses 2:0. Die Frage ist, Benny, was fangen wir denn für beide Teams damit an? Für die einen, nämlich Frankfurt, ist es ja wesentlich dramatischer, dass man das verloren hat, als jetzt für Wolfsburg, die mit einer sensationellen Bilanz von 9-6 Toren jetzt 12 Punkte gesammelt haben.
Ja, es ist Wahnsinn. Ich muss zu Jonas Wind sagen, ein guter Kumpel von mir hat sie in der Vorbereitung Wolfsburg gesehen und hat zu mir gesagt, Jonas Wind, der hat jetzt neue Haare, der sieht jetzt viel gefährlicher aus. Der spielt jetzt bestimmt eine bessere Saison. Und ich meine, er hat recht behalten, ne?
Das ist eine Unterschiedsfrisur.
Ist ja auch stark, dass deine Freunde genauso analytisch sind wie du.
Korrekt, ja, das tut aber auch mal ganz gut, wenn das nicht immer der Fall ist.
Ihr wisst, wie Spielverlagerungen intern überbewertet werden.
Auch nach Haarfrisuren, oder?
Sehr viel nach Narben. Ja, geile Name ist bestimmt. Stimmt meistens.
Ja, das dachte sich 1860 München auch und dann haben sie sich halt Max Power in den Vorstand geholt. Also deswegen nicht nur nach Namen gehen.
Also nee, aber ich muss dazu sagen, er soll recht behalten, liegt natürlich nicht nur an der Frisur, aber vielleicht ein Indikator. Also bei Frankfurt, ich bin mir immer noch ein bisschen unsicher, weil ich finde, bei ihrem Spiel ist es halt so, dass ihnen einfach komplett abhanden kommt, dass sie keinen Neuner vorne drin haben. Ich finde, das fehlt an allen Ecken und Enden und auch nicht der Spielertyp Kolumuani, sondern ein besserer, deutlich besserer Lucas Alario, also der vorne drin Bälle festmachen kann. Ich finde, dass sie wirklich immer wieder auch...
Ich dachte, du forderst jetzt einen deutlich besseren als Kolumuani.
Nee, das wird schwer.
Das ist einfach problematisch für Frankfurt, dass sie nicht Mbappé vorne drin haben. Das
korrekt.
Wird viel besser laufen.
Warum haben die nicht Harry Kane gekauft? Ich weiß nicht.
Ist so. Geld müsstet ihr jetzt haben. Nein, aber ich finde, dass Frankfurt wirklich immer wieder auch vernünftige Momente in ihrem Spiel drin hat, egal ob es Pressing gegen Pressing Momente sind, wenn Elias Giri mal aus der Position nach vorne verteidigt, wenn sie, wenn ein Zehner aus dem Halbraum breit abkippt, sie eine Seite überladen und dann versuchen, die Box zu besetzen und sie haben halt aber auch wirklich aktuell ein bisschen Pech, dass die Dinger vorne nicht reingehen. Ich glaube, alleine Omar Mamouche hat zweimal gefühlte 100-prozentige, die er vorne nicht reinmacht und Wolfsburg hat einfach in ihrem Spiel, das muss man ihnen zugutehalten, immer wieder auch Elemente drin, wenn Gerhard vorne einschiebt, Jonas Wind so ein bisschen um den 16er herumspielen kann, wenn sie über die Flügel andribbeln, das Spiel progressiv in die letzte Kette bringen, es ist dann halt schwer zu verteidigen, aber Frankfurt, und das schafft auch Dino Toppmöller nicht, Frankfurt hat saumäßig Probleme, wenn sie die Dreierkette auseinandergezogen bekommen. Auch beim 1:0 ist es, meine ich, Tuta, der sich rausziehen lässt aus der Kette und dann kriegen sie das nicht mehr aufgefüllt. Und dann werden die Abstände größer und generell dieses Schiebeverhalten bei Frankfurt, das war bei Glasner schon ein leidiges Thema, finde ich bei Toppmöller immer noch ein leidiges Thema. Und da kriegen sie nicht so richtig einen Fuß in die Tür. Und zu dem Elfer muss ich sagen, der finde ich ist eine Frechheit. Den kannst du niemals, vor allem auch nach Videoassistent, ich glaube es ist sogar Videoassistent, ja, den kannst du niemals pfeifen, diesen Elfmeter. Das ist ja nicht mal, also den Paredes will ja nur. Das war nicht mal die richtige Berührung, also hauchzart. Also wenn wir da jetzt anfangen, Elfmeter zu geben, weiß ich auch nicht. Gut, die gelb-rote Karte von Götze ist dann natürlich ein bisschen überflüssig, obwohl ich nicht weiß, ob er für das zweite Einsteigen nicht vielleicht sogar glattrot sogar sehen kann, weil es fand ich schon ziemlich heavy auf die Achillessehne. Sah zumindest in der Wiederholung dann nicht so gut aus. Aber wie häufig Frankfurt wirklich in Unterzahlsituationen kommt, weil sie die Kette nicht richtig durchgeschoben bekommen, finde ich aktuell nicht so richtig befriedigend, und alles andere ist halt so eine Mannschaft, die sich aktuell auf dem Weg dahin befindet, eine Ballbesitzmannschaft zu werden. Sie versuchen es, aber es klappt einfach noch nicht so richtig.
Also der Strafstoß wurde auf dem Feld so gegeben und der hat sich dann nicht mehr angeguckt.
Achso, hat sich nicht mehr angeguckt.
Genau, okay, genau. Ja. Frank Willenborg war das, und Mario Götze sieht seine erste gelbe Karte dafür, dass er zu nah bei der Ausführung eines Freistoßes steht, der aber wahrscheinlich gar nicht schnell hätte ausgeführt werden sollen. Also die hat mich auch überrascht. Ich meine,
strittig auf jeden Fall. Also ich finde sie unnötig, die gelb-rote Karte. Ich fand das zweite Einsteigen schon echt relativ hart.
Ja, aber genau, Götze darf halt so, wenn er gelb vorbelastet ist, darf er nicht auf die Achillessehne draufstempeln von Zwornberg. Also.
Aber es nochmal, liebe Eintracht-Fans, es gibt aber trotzdem auch ein paar Dinge. Ich bin ein riesen Hugo Larsson-Fan, auch wenn dem nicht alles gelingt, aber ich mag den Spielertypen. An Chaibi werden die noch sehr, sehr viel Spaß haben. Und ja, wie gesagt, es gibt so ein paar Punkte, an denen die Eintracht arbeiten muss. Für mich ist wirklich das Defensivverhalten, Schiebeverhalten von der Kette ist da ganz vorne mit dabei. Dass du dich nicht immer auch rauslocken lässt, vor allen Dingen die Halbraumverteidiger so weit rauslocken lässt. Und vorne fehlt einfach der klare Zielspieler. Für mich ist es auch Omar Mamouche nicht. Der macht das in dem Spiel schon vernünftig, finde ich, bis zur Auswechslung. Aber es fehlt einfach ein Neuner vorne, dass der auch mal Zeit gibt, wenn sie in die letzte Kette spielen, dass sie mal nachrücken können, weil sie sind halt sehr häufig darauf angewiesen, dass irgendjemand breit rauskippt, als Plus-One-Player fungiert, dann fehlt die Tiefe, und das sind so ein paar Punkte, da bin ich gespannt, wie Toppmöller das jetzt in den nächsten Wochen auffängt.
Götze Mittelstürmer.
Oh, bitte nicht schon wieder.
Götze als Mittelstürmer bei der Nationalmannschaft vor der WM 2014, unterschätzteste Position.
Ist richtig, aber da liegen ja auch ein paar Jahre zwischen, und ja, vor allen Dingen auch, ne?
Wie wir noch reden können.
Also ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, ehrlich gesagt. Also Nein. Bei mir hat es keinen Eindruck hinterlassen.
Waren im WM-Finale nicht auch Mittelstürmer dann? Kam doch für Klose, oder nicht?
Ja.
Ja, Moment, aber dass er dieses Tor gemacht hat,
Messi ist, und ihr dann, seid hier so, oh, was soll das?
Nein, dass er da das Tor gemacht hat nur damit zu tun, dass auf dem Flügel damals jemand gespielt hat, der jetzt irgendwie nur in Unterhose bekleidet irgendwelche 8000er besteigt, nämlich André Schürrle, der in ein völlig sinnloses Dribbling auf dem Flügel geht und dann in einen einfach besetzten Strafraum chippt.
Mit einem schwachen Fuß.
Also es hat einfach überhaupt gar keinen Sinn ergeben, aber in der Verlängerung probierst du halt einfach Sachen. Ich meine, also daher kommt ja dieses Tor, und dann macht es Götze natürlich gut, aber also das war unser Bergsteiger, der das...
Hat dafür gereicht, dass ich komplett ausgeflippt bin, also von daher alles gut.
Ja, damals hat man Fußball auch noch ein bisschen anders gelebt, zumindest bei mir war das so. Ratet mal, wie oft Eintracht Frankfurt in den gegnerischen Strafraum gekommen ist.
498 Mal.
Also selten.
14 Mal ist mein gegnerischen Strafraum gekommen.
Aber hatte ich fast.
Und ja, aber das ist halt eben auch genau dieses Thema. Bälle festmachen, danach rücken, in den Strafraum reinkommen. Das ist auch irgendwann leicht ausrechenbar. Wenn du immer wieder eine Seite überlädst, dann geht dir was in der Box abhanden. Und da haben sie echt. Ich weiß nicht, ob sie das mit dem aktuellen Kader aufgefangen bekommen. Es sei denn, Lucas Alario hat irgendwie eine unglaubliche Transformation hingelegt.
Er hat was machen lassen. Ja, beziehungsweise, sie hatten ja in dem Spiel auch Chancen.
Also was sind denn normale, ich habe da gar keine Zahlen jetzt als Referenzwert im Hinterkopf.
Also über 20 ist eigentlich schon so der Durchschnittwert auf jeden Fall. Und dann hast du also zwischen 20 und 30 auf jeden Fall. Und sehr gute Teams kommen irgendwas zwischen 30 und 40 Mal in Strafraum.
Ja, okay.
Also so wie es ich jetzt so in dem, das sind die Statistiken, die ich halt immer angucke, das wäre jetzt aus dem Kopf das gewesen. Ich meine, Frankfurt hatte sehr gute Chancen, es lag wesentlich auch an Kun Kastees, dass Wolfsburg hier nicht in Rückstand geht, also Marmoush gewinnt einmal den Ball, Chaibi legt den tollen mit Hacke auf Skiri, der muss dann mit einem schwachen Fuß schießen, aber man wünscht sich trotzdem, dass er ein bisschen besser schießt und Kastees pariert sogar doppelt, sowohl den ersten Schuss als auch den zweiten. Und bei Wolfsburg ist es halt so, wie es aktuell sehr häufig beim VfL ist, gegen Dortmund war es mal nicht so, komischerweise, aber erste Chance, erstes Tor.
Und dann, die sind brutal effektiv, das ist echt krass, also wie effektiv Wolfsburg ist, Jonas Wind ist halt aktuell auch bei seinem ersten Tor, er steht halt auch goldrichtig, ne? Er macht diesen Lauf dahin und das passt aktuell einfach alles beim VfL. Also nicht alles, aber zumindest bei Jonas Wind passt alles. Und das machen sie schon echt gut. Ich wollte übrigens zur Eintracht noch eine Sache sagen. Ich bin froh, dass AS Giri auch ab und an mal seine Position verlassen darf, weil das war in den ersten Spielen.
Da sind wir alle froh.
Überhaupt nicht der Fall, weil da bietet er echt den größten Mehrwert.
Absolut.
Zur Effektivität möchte ich noch die wichtige Fußballweisheit nachschieben. Effizienz ist Glück. Das will immer keiner hören. Das ist die Reaktion ernte ich immer, aber es ist leider die Realität.
Den muss ich erstmal sacken lassen.
Ja.
Aber ja.
Was allerdings Wolfsburg noch gut gemacht hat, war, ich fand, sie hatten sehr frühen Gegnerkontakt im Anlaufen. Und das ist nämlich was Eintracht Frankfurt gerade gar nicht leiden kann, aus den Gründen, die du besprochen hast, Benny. So fällt ja, glaube ich, auch das 1-0. Das ist doch auch so ein, die haben sich so manchmal den Ball so richtig ergaunert. Insgesamt hat Eintracht Frankfurt 57 Ballverluste in der eigenen Hälfte gehabt, also fast so viele wie Freiburg. Und beim 1-0 war es ja auch so, dass sie den Ball, ich finde gerade nicht, wer es erobert hat. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Aber das haben sie gut gemacht, fand ich.
Das ist auch, das ist
auch, nehme ich als Prinzip auf jeden Fall. Das ist antizipieren, stellen, rausrücken, ergaunern.
Ja, haben sie gut gemacht. Aber das ist auch übrigens was sie im Vergleich zum Dortmund-Spiel deutlich besser gemacht haben, wo sie ja nicht kompakt als Team nach vorne geschoben sind, sondern immer wieder ultra große Abstände hatten. Und das war in dem Spiel deutlich besser. Und da liegt ja auch so ein bisschen ihre Stärke, dann aus einem Mittelfeldpressing kontrolliert nach vorne schieben und die Bälle gewinnen. Und das ist halt dann auch so ein, da bin ich halt mal gespannt, was die Zukunft bringt. Ich finde zum Beispiel Pacho, den ich die letzten Jahre häufiger mal gesehen habe, da war der halt viel, viel progressiver mit bei. Ich finde, das geht ihm aktuell so ein bisschen ab. Oder generell der Dreierkette von der Eintracht, das ist mir alles noch nicht progressiv genug, sondern halt auch viel Innenverteidiger und dann über die Flügel dann häufig und dass sie da überladen. Und ich würde mir halt wünschen, dass sie aus der Innenverteidigung ein bisschen öfter mal progressiv andribbeln. Und ja, ich denke aber, das kommt. Also ich habe da irgendwie so ein, warum auch immer, so ein Vertrauen tatsächlich in Dino Topmöller, dass das noch kommt, wenn sich auch dann gen Winter vielleicht noch mal ein bisschen was am Team ändert und sie bis dahin noch so ein paar Punkte holen.
Ja, ich bin da sehr gespannt drauf. Wir werden es jetzt dann beobachten in der nächsten Partie bei Saloniki erstmal und dann zu Hause gegen den ersten FC Heidenheim. Ich glaube, das ist gerade nicht der perfekte Gegner für Eintracht Frankfurt. Aber wir werden sehen. Ich lasse mich sehr gerne vom Gegenteil überzeugen. Für Wolfsburg geht es jetzt dann weiter beim VfB Stuttgart, bevor man zu Hause gegen Leverkusen spielt. Und damit haben wir noch eine Partie, die wir besprechen wollen. Und da gab es viele Themen in diesem Spiel zwischen Bochum und Gladbach. Nicht alle waren sportliche Themen. Also unter anderem begann die Partie nur mit Verzögerung, weil die Gladbacher Ultras ihre Fahnen mit über die Fluchttüre gehängt haben und sie abhängen sollten. Deshalb ging es erst später los. Später gab es einen Stimmungsboykott und die Gladbach-Fans haben Rauchtöpfe aufs Spielfeld geworfen, beziehungsweise als sie dann ausgeraucht sind, dabei ist ein Feuer entstanden, da ist ein Fotografenkoffer reingefallen, das musste dann die Feuerwehr löschen. Sehr, sehr viel Aufregung und dahinter geht so ein bisschen verloren, dass Gladbach immer, wenn das Spiel lief, ein richtig gutes Spiel gemacht hat und dass diese Unterbrechung auch eigentlich so mit in eine der besten Phasen von Gladbach hineingefallen ist. Also beziehungsweise man wusste bloß nicht, wie gut Gladbach wäre an diesem Tag. Es hätte auch die einzige gute Phase sein können, war sie aber nicht, denn die Borussia hätte allein in der ersten Hälfte deutlich höher führen müssen als eben nur mit 3:0. Florian Neuhaus in der 27. Minute, Alassane Player mit einem Doppelpack in der 37. und der 45 plus 2. Minute, also 3:0 ist der Halbzeitstand und es gab so viele Chancen mehr. Ich glaube, ich habe mir allein in den ersten 20 Minuten habe ich mir 8 Aktionen aufgeschrieben, in denen Gladbach sehr, sehr gut nach vorne gekommen ist. Thomas Letsch höchst unzufrieden mit dieser ersten Hälfte, hat danach gesagt, nach dem Spiel gesagt, wir waren meilenweit entfernt, irgendeinen Zugriff zu haben. Es muss rauer werden im Umgang, wir müssen alles hinterfragen. Das habe ich bisher so nicht erlebt, dass wir vorgeführt werden in der ersten Halbzeit. Und dieser Mann kommt aus einem 0:7 beim FC Bayern, muss man dazu noch sagen. Also es war wirklich schlecht, aber, und das gehört vielleicht auch ein bisschen zu Gladbach mit dazu, bei allem, was Gladbach gut gemacht hat, trotzdem kommt irgendwie Wolfsburg auf so eine auf so eine komische Art und Weise noch ran. Also Lausier macht das 1:3. Es gibt noch so einzelne Chancen. Antwi Ajay, der früh kommen musste für den verletzten Bero, der hat sich schon ganz, ganz früh im Spiel verletzt. Antwi Ajay hatte einige Chancen und hinten raus gab es sogar das vermeintliche 2:3 von Lausier. Das wird dann zurückgepfiffen. Aber es gab diesen komischen Moment, Martin, dass man dachte, kann dieses Spiel tatsächlich vielleicht noch kippen, obwohl die einen so limitiert sind und die anderen so gut waren, aber halt ihre Chancen vergeben haben. Es ist halt bloß nicht dazu gekommen.
Ja, ich finde, das war eines der besten Spiele der 90er, auf jeden Fall.
Ich hier ja. gesehen habe. Ja, nur also, die Trikots waren damals schöner. Da hätten wir halt noch Faberfarben gehabt auf Darius Wosches Brust. Ja.
stimmt. Das sollte Bochum mal wieder. Naja, jedenfalls, also dieser Manndeckungsfußball von Bochum einfach in klassischer 90s-Manier einfach Ball auf die Stürmer regeln das. Und dann leider nicht Jürgen Kohler in der Innenverteidigung, sondern halt nur die da halt spielen bei Bochum. Sibacau und Player einfach natürlich absolut mustergültiges Personal, um so einen Ansatz zu bespielen, ne, und auf diese Weise so einen Ansatz zu bespielen, einfach okay, die Mann decken alles, dann spielen wir einfach in den Vorbeispiel irgendwie unseren Stürmer an und die machen da vorne die Bälle fest, dann rücken wir nach und zack. Und ich habe selten ein Spiel gesehen, wo so ausgeglichene von den Zahlen der ausgeglichenen Situation, also 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3, wo die so häufig von der gleichen Mannschaft gewonnen wurden wie in diesem Spiel von Gladbach. Also das wirkte echt, das wären da zwei Klassen Unterschied individuell zwischen den Spielern, weil das aber halt natürlich auch einfach eine Spielweise ist, die genau diesen Gladbacher Spielern, die da aufgestellt waren, auch sehr, sehr liegt. Ne? Player und Sibacau mit dem Rücken zum Tor und dann Neuhaus, der nachrückt. Sibacau hat übrigens die von den Spielern, die gestartet sind, die zweithöchste Passquote. Die höchste hatte Neuhaus und Player hatte, warte, lass mich gucken,
80%.
Die nach Lucia noch die vierthöchste. Also die drei offensivsten Spieler von Gladbach hatten die höchsten Passquoten auf dem Feld. So, weil halt einfach Bochum so viel nach vorne schiebt, dass dann einfach hinten relativ offen ist und du hoffst dann, dass du so viel Druck auf den Ball kriegst, dass du dann hinten Zugriff hast. Aber wenn du die ganze Zeit keinen Zugriff hast und die sich lösen und dann sind die Räume riesig, dann läufst du da rein und kannst machen, was du willst. Das war eine Lehrstunde im Bespielen von Manndeckungsunkompaktheiten.
Ja, und trotzdem hätte man es noch viel deutlicher gestalten müssen. Also Neuhaus hast du ja schon erwähnt, super Spiel gemacht, auch Reiz. Honorar hatte ständig offene Läufe über den Flügel. Und das ist jetzt so eine Sache bei Bochum. Also man wird ja jetzt alles hinterfragen und es wird jetzt ja vielleicht wieder anders werden. Aber das ist schon verrückt, dass man jetzt wieder ein Spiel hatte, bei dem man in der Halbzeit beide Außenverteidiger auswechselt, also sowohl Wittek als auch Paslak, wie schon gegen Bayern und vorher in dem Spiel war es, glaube ich, auch schon mal, also Wittek wurde definitiv auch schon mal zur Halbzeit ausgewechselt. Bochum ist so gut attackierbar über die Außen, weil auch die Innenverteidiger so völlig wild rausschieben, so einfach mit einem schlechten Timing, also sie müssen ja dann raus, aber sie machen das dann auch manchmal so viel zu überhastet und schieben dann innen nicht nach, deswegen ist dann einfach ein riesen Loch drin. Ich weiß nicht, also Thomas Letsch, der war sehr bestimmt in der Pressekonferenz danach, der hat auch so ein paar Journalisten versucht, so ein bisschen die Zähne zu ziehen, weil dann wurde eben gefragt, ja, müssen sie nicht irgendwie alles jetzt irgendwie komplett anders machen? Und er meinte so, nee, erstmal müssen wir einfach wieder nur spielen, wie wir halt eigentlich spielen wollen. Und ich verstehe schon, was er meint. Aber ist Bochum vielleicht auch ein bisschen zu einfach attackierbar, Martin, halt über diese Außen? Also du weißt ja, dass Paslak immer nach vorne schiebt und dass du immer in seinen Rücken reinspielen kannst, zum Beispiel.
Naja, das ist ja normalerweise schwerer, also leichter gesagt als getan. Das soll ja normalerweise den Vorteil haben, dass du dann auch entsprechend Druck auf den Ball bekommst. Wenn das so einfach wäre, dann würden es mehr Mannschaften machen, sage ich jetzt erstmal so. Ich weiß nicht, wie häufig Bochum jetzt schon so vorgeführt wurde. Bayern-Spiel habe ich jetzt nicht gesehen, aber das ist Bayern, okay.
Also gegen Stuttgart war es auch
übel. Stuttgart war auch krass, ne? Aber gegen Stuttgart hatten sie ja dann auch nicht mal Druck auf den Ball. Da haben sie ja die Worst of Both Worlds gespielt, dass sie Manndeckung im luftleeren Raum gespielt haben und Stuttgart sich dann auswählen konnte, wo sie den Raum dann einfach bespielen und dort sind sie dann einfach reingelaufen. Das war ja wirklich sauschlimm. Diesmal fand ich's schon besser, ne? Also Gladbach, also die, um daran nochmal anzuschließen, die Innenverteidigung von Gladbach, die haben alle so Passwerte von so 55%, sowas in der Größenordnung. Also die Spieleröffnung von hinten raus war jetzt nicht einfach für Gladbach so, aber halt immer, sobald sie irgendwie auf den Stürmer gekommen sind, haben die es da vorne da einfach super gemacht. Und deswegen war das wahrscheinlich einfach gegen diesen Gegner nicht die richtige Herangehensweise, weil Gladbach ja auch so ist. Das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum die gegen Bayern so gut sind. Die können halt, die haben so viel spielerisches Vermögen, dass wenn du denen Räume anbietest, wenn du denen irgendwas anbietest, sind sie so gut darin, das zu nutzen. Das Problem ist, wenn die selber was kreieren müssen, ne? Wenn du einfach wartest, wenn du die ein bisschen machen lässt und gut die Räume schließt, dann da was zu kreieren, da haben sie dann normalerweise die Probleme. Und deswegen hat man hier einerseits Gladbach in die Karten gespielt, andererseits, aber muss man sagen, Gladbach hat davor nicht 3-5-2 gespielt, glaube ich, ne? Das war schon eine Gegneranpassung. Sehe ich das richtig?
Ja, sie haben manchmal 3-4-3 gespielt, aber ich glaube, gegen Bayern war es auch schon 3-5-2, nur halt ohne Hofmann. Das war ja diese komische Aufstellung, wo sie Hofmann rausgenommen haben.
Ich glaube, sie ändern immer nur die Anzahl ihrer Stürmer tatsächlich gegnerabhängig, also genau, dass sie dann einen weiter nach hinten schieben. Aber mit Dreierkette spielen sie konsequent, obwohl ich das auch noch nicht ganz so ideal finde, aber in dem Spiel hat es funktioniert.
Ja, gut. Jedenfalls war das, auch wenn es vielleicht nicht so gegnerbezogen war, wobei ich schon davon ausgehe, dass zumindest ein Stück weit dann, dass man das im Blick hatte, wie man genau den Gegner bespielen will, war das, glaube ich, schon im Blick und war halt das optimale Setup mit Formation und Personal für den Gegner. Und dann sieht man dann als Abstiegskandidat auch mal schlecht aus, wenn der Gegner genau das Richtige macht und das überhaupt nicht auf die eigene Spielweise passt. Das müsste man dann richtig prophezeien, dass man vorher sagt, ja, okay, das sind ja genau die Gladbacher Stärken, dann spielen wir mal ganz anders. Es gibt ab und zu mal, dass ein Trainer so einen Call macht und dann sehr davon profitiert. Es gibt auch Sachen, wo ein Trainer so einen Call macht und dann einfach dann trotzdem verliert und dann gefragt wird, hey, wieso haben wir heute so scheiße gespielt? Warum haben wir nicht angelaufen? Die haben überhaupt keinen Druck gemacht, die haben die einfach spielen lassen und dann haben die irgendwie über den Flügel 2 Tore gemacht. So, deswegen ist es ein bisschen schwer zu sagen, generell, wenn man einfach, kommt man ab und zu mal in die Situation, dass einem Gegner nicht liegt und dann macht man ein schlechtes Spiel.
Ich glaube, ehrlich gesagt, Bochum ist auch so ein bisschen in die Heimspielfalle gelaufen. Also gerade weil die Heimspiele in der letzten Saison so eine besondere Bedeutung gespielt haben, guckt man jetzt auch in der Saison immer auf die Heimspiele und erwartet eigentlich auch so dieses stürmische Bochum. Und halt langer Ball auf Hofmann ist ja immer das erste Mittel der Wahl. Aber der Unterschied ist einfach nur, wie viele Spieler schieben wir hinterher, um dann eben den Ball aufzunehmen. Und im Heimspiel schieben die gefühlt quasi alle nach vorne. Komm, alle. Manuel Riemann kloppt lang und dann alle nach vorne. Und deswegen sind sie so anfällig. Und ich finde, in den Auswärtsspielen, ich meine, gut, da waren jetzt mit Stuttgart und Bayern bisher zwei totale Outlier mit dabei. Gegen Augsburg hatten sie wahnsinnig viel Ballbesitz, weil Augsburg da einfach gesagt hat, ey, wir machen heute gar nichts. Ist uns doch egal, was ihr hier gemacht habt. Aber das ist mir auch schon gegen Dortmund aufgefallen, zum Beispiel, dass man da fast sogar ein bisschen zu viel gemacht hat, weil man ja weiß, welche Probleme Dortmund auch im Aufbau hat, haben wir jetzt ja auch schon zu Genüge hier thematisiert. Vielleicht kommt das noch mit dazu.
Obwohl sie, fand ich, Dortmund da situativ echt vor Probleme gestellt haben. Vor allen Dingen, wenn sie die Außenverteidiger so hochgeschoben haben, dass sie dann da Überzahl auf dem Flügel haben. Aber es gibt halt auch immer wieder Teams, die diesen Raum dann ausnutzen können einfach, den sie denen geben. Und ich glaube, Bochum hat generell einfach ein Problem dann, wenn sie nicht direkt ins Gegenpressing den ersten Ball wieder gewinnen. Wenn die dann einmal überspielt werden, dann wird es tendenziell schwierig.
Ja. Vielleicht kam da auch die Bero-Verletzung mit rein. Ich glaube, der hätte im Gegenpressing noch ein bisschen anders agiert als Antwi Ajay, obwohl der noch mit der beste Bochumer war. Der hatte die meisten Chancen. Bochum hat 3 Punkte jetzt nach 6 Spielen. Die hat man sich aus 3 Unentschieden geholt. Es geht jetzt zu Rasenballsport Leipzig und dann zum SC Freiburg, bevor man zu Hause den ersten FSV Mainz 05 empfängt. Das ist ein durchaus anspruchsvolles Programm für Bochum. Für Borussia Mönchengladbach geht es jetzt zu Hause gegen Mainz 05 weiter und dann steht das Derby an gegen den FC. Das haben wir vorhin im FC-Segment ja schon thematisiert. Und damit haben wir jetzt nur noch eine Pflicht, nämlich die Awards des Spieltags zu vergeben. Da freut ihr beide euch schon sehr, sehr, sehr drauf. Bevor ihr eure nennt, sage ich noch die, die im Forum eingelaufen sind. Da waren nämlich einige ganz nette Vorschläge dabei. Eisernes Fohlen hat geschrieben, Lieblingsgegner des Tages, VfL Bochum. Lasso Pleo kann auch treffen, aber halt nur gegen Bochum. Gyrassi des Tages ist Dennis Undaf. Wenn der Topstürmer mal nicht trifft, macht halt mal jemand anders alle Tore. War ja auch gut. Unioner des Tages, der erste FC Heidenheim. Der Gegner ist über weite Strecken besser. Man zieht seinen Stiefel durch, entnervt ihn, trifft das Tor und bringt das Ergebnis über die Zeit. Klingt nach Union, ist auch Union. Und Wetterereignis des Tages, Wind in Wolfsburg. Letzte Woche war es nur ein laues Lüftchen, jetzt steht nur noch die Eintracht still. Und einen Vorschlag haben wir noch bekommen, Unsung Hero, weil erfolglos, die Zettelwirtschaft von Topmüller gefühlt, gibt es jede Einwechslung mit einem Zettel in der Hand. Vielleicht stand aber auf einem der Zettel auch einfach nur Belief. Wer war das? Mourinho war das doch, der mal den Zettel reingereicht hat und dann stand drauf, just win it. Das hat doch mal irgendjemand erzählt. Gut, so, dann kommen wir jetzt zu unseren.
Ich habe meinem Spieler in der Halbzeitpause gesagt, mach doch mal ein Tor jetzt, das ist doch lächerlich. Ne? Er hat 2
Tore gemacht. Und dann hat Erling Haaland gesagt, ach so, danke.
Ja, genau, da waren noch 12. Und Innenverteidiger.
Du hattest die Idee, ihn nach vorne zu schieben. Endlich kommt es raus. Genau. Ja. So, wer ist euer MVP des Spieltags? Benni, du darfst mal vorlegen.
MVP des Spieltags. Ich habe mir überlegt, dass ich tatsächlich Sven Ulreich nehme, für trotz schlechtem Spiel, für seine unfassbar krasse Tat in der 95. Minute, die er da voll. Also muss man ganz ehrlich sagen, wenn der da nicht das Ding da hinten rauskratzt, dann glaube ich, sprechen wir heute über ein anderes Bayern-Spiel nochmal.
Oh ja.
Dann ist es für mich Xavi Simons für den Pass.
Ja?
Nein, mein MVP ist Sieber Ciao.
Okay, sehr schön. Das ist insofern lustig, weil ich habe tatsächlich Alassane Player als
Ja, habe ich gerade noch gedacht, ob es vielleicht eher Player sein sollte. Aber ich fand.
Weil er hat halt, er war halt der Einzige, der die 1000 Chancen verwertet hat. Deswegen dachte ich mir, meine
Güte. Ich glaube, ich muss nochmal umswitchen, weil Sven Ulreich als MVP ist, glaube ich,
der auch. Der ist unter der Ecke durchgesprungen, ne?
Der ist da echt, ich wollte gerade sagen. Ja,
stimmt.
Das ist ein bisschen.
Most valuable player.
Wenn du alle
Mannschaften zusammennimmst. Nicht nur für seine Mannschaft.
Da müssen wir nochmal 2 Minuten geben, aber dann nehme ich das beim Moment des Spieltags, glaube ich. Aber MVP, Sven Ulreich, nee, das war eine scheiß Idee.
Okay, ich nehme Ulreichs Grätsche vor Sesko schon mal als Moment des Spieltags. Martin, was ist dein Moment des Spieltags?
Mein Moment des Spieltags ist Marvin Mehlem mit dem 3:0? 4:0?
4:0 war das.
3:0?
Das 4:0 war ja der Strafstoß.
Weil das Geile war, dass er davor ja schon tief läuft, umgehauen wird. Und ich war die ganze Zeit schon so frustriert, dass die ganze Zeit Angreifer umgehauen werden und es nicht bestraft wird. Und da haben sich alle so drüber aufgeregt, dass man hat es gar nicht in der Kamera gesehen. Aber ich hatte das Gefühl, so wie die sich alle drüber aufregen, das muss wohl was gewesen sein. Hat man in der Wiederholung noch kurz gesehen, es war, glaube ich, auch was. Und die waren am sich drüber aufregen, dann kommt der Fehlpass und Mehlem, weil er umgehauen wurde, ist genau in der richtigen Position, kriegt den Ball zurück und macht einfach das Tor. Das war so ein Karma-Tor, so ein bisschen. Das hat mir gut gefallen.
Ja.
Schließe ich mich an.
Guter Punkt. Ich habe als Moment des Spieltags, weil ich mich einfach wirklich verliebt habe in diesen Schuss, ich fand den Freistoß von Jan-Niklas Beste wirklich gut und ich hätte nicht gedacht, dass nach Grimaldo, also ich habe die quasi nacheinander, die Spiele gesehen, dass nach Grimaldo noch jemand einen schöneren Freistoß schießt an diesem Spieltag, aber der war krass. So, hast du schon einen MVP, Benni?
Ich glaube, dann bin ich bei Dennis Undorf tatsächlich für den
Doppelpack. Ah, ja, das ist doch schön. Der Gyrassi.
Ist, glaube ich, ein bisschen besserer Pick als Sven Ulreich.
Ja, da hast du dich nochmal gerade. Ich wollte nichts sagen als der MVP.
Nee, hättest du mal was gesagt, da habe ich mich vertan.
Naja, das ist ja Geschmackssache. Und wen hast du als Unsung Hero?
Ich habe tatsächlich Rafa Guerreiro genommen, weil über ihn gar nicht so viel gesprochen wird. Für mich war er so einer der Gamechanger nochmal auf seiner Position, wie er die interpretiert hat. für die Bayern in der zweiten Halbzeit. Und es wird zwar über ihn geredet, aber ich finde nicht gut genug.
Mhm, sehr gut.
Weil vor allen Dingen auch aus langer Verletzung kommt. Und finde ich, dafür war es echt sehr, sehr gut.
Ich habe über Tim Skarke nachgedacht, aber der hat ja ein Tor geschossen. Wahrscheinlich ist er nicht so unsung. Aber hat mir sehr gut gefallen von der Präsenz her, von den Bewegungen. Aber letzten Endes sage ich Finn Dahmen, weil der hat eigentlich schon einer der Hauptgründe, warum Augsburg ja dann doch ganz gut im Spiel war. Und der spielt eine Rolle, die ist unheimlich gefährlich und spielt die sehr, sehr gut und leidet ein bisschen darunter, dass die vor ihm einfach den Ball dann nicht weiter verarbeiten können. Ne? Wenn der in einer richtig guten Mannschaft spielt, also wenn der in einer Mannschaft spielen würde, die dann auch regulär aus dem Mittelfeld heraus Sachen kreieren kann, dann wäre das so eine besondere Rolle. Und das bei einem Auswärtsspiel nach frühem Rückstand und so zu spielen und mit so einer Selbstverständlichkeit zu spielen, das möchte gelobt werden.
Mhm. Völlig zu Recht. Ich habe Anton Stach aufgeschrieben, weil ich habe zwar vorhin kurz über ihn gesprochen, aber dadurch, dass Hoffenheim das verloren hat, wurde der nicht angesprochen. Und das ist ja schon interessant. Das ist schon, glaube ich, kein ganz kleiner Schritt von Mainz 05 zu Hoffenheim jetzt unter Pellegrino Matarazzo. Und das ging relativ schnell, dass der da eine sehr gute Rolle spielt und das wirklich ganz gut macht. Deswegen mein Unsung Hero Anton Stach. Und damit sind wir jetzt am Ende dieses Spieltags angekommen. Ihr zwei, das war sehr, sehr schön mit euch. Es war auch zwischendurch fordernd, ich gebe es zu. Ich bin ja nur so Möchtegern-Taktiker. Das merke ich immer, wenn ich Menschen wie euch zuhöre und dann einfach versuche, im Hirn das nachzustellen, was ihr gerade besprochen habt. Und das liegt gar nicht an den Abkürzungen, die verstehe ich alle. Also ich danke euch beiden sehr. Ganz herzlichen Dank
an Benny Grund. Wenn man visualisieren kann.
Danke, dass du hier warst, Benny.
Ja, danke für die Einladung.
Und herzlichen Dank an Martin Rafit. Ich habe unheimlich Lust auf Leaks aus dem Spielverlagerungschat. Vielleicht kannst du da mal irgendwie was
rüberschicken. Ob es wirklich um die Frisur geht, ne? Ja.
Danke dir, Martin, dass du dabei warst.
Sehr gerne. Gerne wieder.
Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für die Aufmerksamkeit. Es werden doch eine ganze Reihe von Rasenfunk-Sendungen erscheinen in den nächsten Tagen. Der Schwerpunkt zum 1. FC Köln. Die Sendung zum zweiten Spieltag der Frauenbundesliga. Wir werden eine Ligatur zur zweiten Liga der Männer aufzeichnen mit den Schwerpunkten Schalke, Magdeburg und vielleicht St. Pauli. Mal gucken, ob das klappt. Das kann ich euch noch nicht genau versprechen. Also hört uns und unterstützt uns rasenfunk.de/supportersclub und dann bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Keine Macht den Drogen.